Fritz. Blue Moon.
Die meisten werden das einwandfrei identifizieren können, wenn kurz nach der Ankündigung, dass es sich um 22 Uhr um einen Blue Moon handelt auf Fritz, ein saftiges Tastaturklacken kommt, eines von diesen alten Tastaturklackigen, sowas, wo so ein fettes Return dahinter ist, und dann von Kraftwerk der Song Nummern ertönt, dann wissen natürlich die meisten schon, ach, das kann doch nur das Chaosradio sein. Dann wird ganz kurz im Kalender nachgeschlagen, richtig, es ist der letzte Mittwoch im Monat und damit ist das dann auch endgültig bestätigt, es befinden sich Chaosradioten sozusagen bei Radio Fritz im Studio. Und das sind in diesem Fall heute der Felix und der Frank. Hallo ihr zwei.
Hi. Guten Abend.
Guten Abend. Mein Name ist Max von Malotki und ich natürlich sofort mit einer Frage auf der Zunge, denn ich bin zwar jemand, der sich so, sagen wir mal, zu 50% auch im freundschaftlichen Bereich mit Multimedia auseinandersetzt, aber es gibt dann doch Themen, wo Abkürzungen vorkommen, wo auch ich dann erstmal so sage, ja, was ist das denn? Zum Beispiel TCPA, das soll heute unser Thema zumindest erstmal antreiben und da gebe ich einfach mal an euch ab, Jungs, denn was ist TCPA überhaupt?
Ja, die TCPA ist die Trusted Computing Platform Alliance. Das ist ein Zusammenschluss, so eine Art Konsortium von inzwischen über 170 Computerherstellern. Und zwar Hardware sowie Software. Gründungsmitglieder sind Microsoft, Intel, IBM, Compaq und HP. Inzwischen sind aber auch alle anderen drin, also inklusive so Leuten wie Nvidia, also auch Grafikkarten, und Adobe und alle möglichen Softwarehersteller eben auch. So, und das Ziel von der TCPA ist die Definition von einer Computerplattform, mit der man Vertrauensverhältnisse ausdrücken und tatsächlich auch erzwingen kann. Konkret geht es darum, dass in dem Computer ein Hardware-Element drin sein soll, was mit Verschlüsselungsmethoden eben feststellen kann, ob ein Stück Software okay ist. Das heißt, es gibt eine Prüfsumme über die Software und die Hardware kann dann sehen, ist das die vom Hersteller ausgeliefert wurde.
Das heißt, das, was ich mir als der User, der möglicherweise, kann ich jetzt natürlich immer nur sagen, sich sein Windows immer mal schön kopiert hat, so zu Kinderzeiten schon, oder sich irgendwelche Spiele rippt oder irgendwelche Musikfiles runterholt, dem soll damit quasi mit diesem kleinen Abkürzungswörtchen TCPA ein Ende gesetzt werden.
Also worum es geht, ist sozusagen die Endlösung der Kopierschutzfrage und die Endlösung der Frage, kann man Software kopieren oder kann man Software nicht kopieren? Microsoft, Intel und die anderen Gründungsmitglieder der TCPA haben sich da zusammengeschlossen, um dieses Problem ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen, dass diese User ständig dieses Zeug kopieren, ohne dass sie dafür bezahlen. Und man hört ja immer diese Jammerschreie von der Business Software Alliance, die in Deutschland ja die Mafia der Softwareindustrie ist, was irgendwie den Kampf gegen Raubkopien betrifft. Und die sind da doch sehr große Freunde von diesem TCPA.
Ja, was man schon so ein bisschen rausholen konnte bei diesen ganzen Herstellern, die da aufgeführt wurden von dir, Felix, da kommt einem automatisch das Wort Trust in den Sinn und das kommt in dem Wort TCPA natürlich auch wieder vor. Es handelt sich nämlich um eine Trusted Computing Platform Alliance. Da kommt dann auch das Wort Trust in vor, wenn sie es auch nicht so gewollt haben, könnte man sagen.
Ja, also Trust ist natürlich eigentlich nicht im Sinne von Kartell gemeint an der Stelle, aber wir werden später schon darauf kommen, dass das durchaus assoziierbar ist. Tatsächlich geht es nicht nur um Raubkopien, es geht auch um Content im weiteren Sinne, wie zum Beispiel Filme. Ja, also auch ein Stichwort, was häufig im Zusammenhang mit TCPA fällt, ist Hollywood. Aber jetzt, was wir hier in dieser Sendung erzählen werden, basiert zu großen Teilen nicht auf Verlautbarung von der TCPA, sondern auf zwischen den Zeilen reden und auf Analysen, was man mit der Technologie machen könnte, wenn sie da wäre. Also wir wollen jetzt nicht sagen, dass Microsoft das tatsächlich alles so geplant hat, wie wir es jetzt hier in unseren Fantasien ausmalen werden, aber das sind durchaus reale Möglichkeiten, die wichtig und weitgreifend genug sind, dass man da frühzeitig drüber nachdenken muss.
Also der schöne deutsche Begriff Technologiefolgenabschätzung greift da wieder mal.
Der schöne deutsche Begriff Technologiefolgenabschätzung.
Ja.
Wie ist das denn abgekürzt im Vergleich zu TCPA? TFAB-UNG
wahrscheinlich. Ich musste mal das Forschungsministerium fragen, die haben da bestimmt eine Abkürzung für.
Also wenn ihr eine andere Abkürzung braucht, also nicht hier direkt anrufen möchtet, dann könnt ihr zum Beispiel abkürzen per Mail, wenn ihr an der Sendung teilnehmen möchtet. Für allgemeine Anfragen, was das Chaos Radio anbelangt und den Chaos Computer Club, empfehlen wir folgende E-Mail-Adresse chaosradio@ccc.de. Da also aber bitte nicht zum Sendungsthema heute Abend was sagen möchten, wenn ihr das möchtet, na, dann an 78 als Zahl geschrieben @chaosradio.ccc.de schreiben, wenn ihr vielleicht ein bisschen ausführlicher so aus dem hohlen Bauch oder so was schreiben möchtet und solch den Mensch, das möchte ich jetzt aber nicht sagen, weil meine Stimme ist vielleicht nicht so ganz, dann könnt ihr da eine Mail hinschreiben und vielleicht, wenn ihr euch das alles nicht merken könnt, euch das zu viele E-Mail-Adressen sind, http://chaosradio.ccc.de ist die Webadresse, um euch das alles nochmal durchzulesen. Und ihr könnt natürlich anrufen unter 0331 70 97 110. Und ist uns das genug für den Einstieg in TCPA oder wollen wir nochmal weiter ausholen, bevor wir jetzt einfach dazu schreiten, die Menschen in Berlin und Brandenburg zu fragen, ob sie das überhaupt wollen?
Na, ich denke, wir sollten vielleicht noch ein, zwei Worte dazu verlieren, was da technologisch eigentlich passiert.
Mhm. Ja, also die TCPA sollte ursprünglich nur sicherstellen, dass die Hersteller garantieren können mit ihrer Software, dass sie auf unmanipulierten Rechnern läuft. Das war die Grundidee vor mehreren Jahren. Die Idee ist auch schon relativ alt. Und später ist es dann erweitert worden um einen Schlüssel im Computer, sodass auch die Software erkennen kann, ob andere nicht vertrauenswürdige Software läuft. Und die Konnotation mit den Raubkopien ist erst später dazu gekommen. Aber konkret stellt sich heute die Frage, ist es uns überhaupt wichtig, mit unseren Rechnern Sachen kopieren zu können? Stört uns das, wenn wir mit Kopierschutz gehindert werden sollen, unsere CD einmal fürs Auto zu kopieren oder für einen Freund oder für einen Nachbarn?
Genau, das ist auch die Frage, die wir vielleicht so an die Hörer richten wollen. So, wie wichtig ist euch eigentlich, dass Filme und Musik und so weiter kopieren können? Und könntet ihr darauf verzichten? Wäre das irgendwie eine Option für euch? Stört euch dieser Kopierschutz auf den CDs? Das würden wir gerne wissen.
0331 70 97 110, die Telefonnummer. Würdet ihr sagen, ja, das ist mir eigentlich leicht wegschnuppe, ob ich da noch was kopieren kann oder nicht, weil ich kaufe mir im Endeffekt sowieso alles. Ich habe ja Kohle, besonders in Zeiten der Rezession, so wie jetzt. Ich meine, es wären ja auch keine Arbeitslosen in Deutschland. Oder sagt ihr, nee, das finde ich nicht so toll, dass die sich das jetzt überlegen und auf einmal sagen, hey, also Kopierschutz würde ich nicht so gerne sehen. 0331 70 97 110, die Telefonnummer. Und ihr könnt euch direkt hier uns zu uns ins Studio stellen lassen und mit uns drüber diskutieren. Egal, ob ihr jetzt die High-Level-Insight-Informationen habt und sagt, hey, TCPA finde ich aufgrund der und der Tatsache scheiße. Oder ob ihr einfach sagt, grundsätzlich gefällt mir das nicht, was die da vorhaben. Aber jetzt mal ganz im Ernst, weil das war vorhin so ein bisschen knapp ab und für jemanden, der sich nicht damit auskennt, was bedeutet das überhaupt, dieses mit Signieren und Hardware auf Software abdongeln, fongeln, mongeln und so? Was passiert da? Was verstellen die sich genau vor? Also ich meine, ich kaufe diesen Computer dann im Geschäft. Nehmen wir mal an, das gäbe es. Ja? Ich gehe in den Laden rein und sage, ich hätte gerne einen TCPA-Computer und dann geben die mir einen. Und was ist ab da anders als sonst?
Na, die eigentliche Idee ist, dass der Benutzer nicht mehr die höchsten Zugriffsmöglichkeiten auf seinen Rechner hat, sondern, also bisher ist es so, ich installiere mir, sage ich mal, Windows, logge mich als Administrator ein, dann kann ich mit dem Rechner alles machen. Ja, ich kann unter anderem auch einen Debugger installieren und kann Trainer benutzen, um Spiele zu bescheißen, oder ich kann im Grunde, was ich machen, was ich will, kann meine Movies kopieren, kann die Platte formatieren, und in Zukunft soll es eben eine Instanz zwischen dem Rechner und der Hardware geben und dem User. Ja, das heißt, dass der User zwar sagen kann, ich möchte jetzt dieses und jenes machen, aber der Rechner kann entscheiden, ob das überhaupt erlaubt ist. Ja, es soll also eine Hardware-Instanz im Computer geben, die sagen kann, diese Aktion ist jetzt verboten.
Ah, super. Das heißt, ich versuche dann irgendwas zu installieren, dann sagt der Rechner, nein, dafür bist du zu klein. Und dann das nächste Programm, dafür bist du zu dumm. Nein, dafür bist du zu, weißt du, so soll das dann gehen, oder?
Ja, das soll nicht mit Biometrie funktionieren. Also deine persönlichen Merkmale sind da nicht drin, aber letztendlich ist das durchaus die zentrale Frage bei TCPA, wer eigentlich konkret jetzt entscheidet, wer was darf und wer nicht. Wir werden später ein paar Szenarien aufmalen, was konkret wir als problematisch betrachten. Aber die Grundidee ist zum Beispiel, dass wenn ich mir eine DVD geliehen habe und spiele die jetzt ab mit meinem Player, dass dann der Player erkennen kann, es läuft eine Software, die nicht von der TCPA-Autorität eben unterstützt wird. Sagen wir mal, eine Kopierapplikation. Ja, das ist so das Szenario, was von Hollywood im Grunde gewünscht wird, dass der DVD-Player die Software erkennen kann, ob da ein Programm im Hintergrund läuft, was nicht zu Windows gehört und was möglicherweise eben Audiosignale abgreift und irgendwo hinspeichert. Und dann kann der Player sagen, okay, ich weigere mich, hier die DVD abzuspielen. Also das ist die Idee im Grunde, dass die Software die Möglichkeit in die Hand gegeben bekommen soll, zu sagen, das darf ich jetzt nicht.
Und die Software, die das dann umgehen würde, also die meinetwegen nicht Windows-mäßig Media Player ist, die würde da auch nicht funktionieren. Das heißt, wenn ich mir irgendeinen Freeware-Player runterlade, der würde genauso an der Hardware-Komponente scheitern. Oder
genau,
was?
Die Idee ist halt genau das zu verhindern, dass man halt Software auf dem Gerät ausführen kann, wenn es sich in einem Modus befindet, in dem man zum Beispiel halt diesen Windows-Player benutzen kann. Also es gibt halt verschiedene Modi, es gibt halt den Trusted-Modus und den Untrusted-Modus. Und in dem Augenblick, wo das Gerät halt im Trusted-Modus ist, verhindert es halt, dass nicht vertrauenswürdige Software nach dem Begriff von Microsoft überhaupt gestartet werden kann. So, das geht halt so weit, dass wenn TCPA vollständig implementiert ist, dann verhindert es auch, dass nicht vertrauenswürdige Betriebssysteme auf diesen Computer gebootet werden können.
Also auch wenn ich eine CD reinschiebe oder so, ja, das geht dann halt nicht. Das ist nicht. Das BIOS ist schon Teil von dem TCPA. Das BIOS erkennt, beim Booten ist das überhaupt Windows. Ja, auf Deutsch ist das erlaubt. Und wenn ich da, sag ich mal, Linux booten möchte, dann kann der Firmenadministrator über TCPA eingestellt haben, darf nicht. Und dann funktioniert es eben auch, wenn ich eine CD eingelegt habe.
Aber wenn ich das jetzt heraushöre mit Administrator und so weiter, ist das dann was ich als normaler User im Endeffekt noch verhindern kann, indem ich das in diesem sogenannten Untrusted-Modus fahre, das Ganze, und dann sage ich es mir scheißegal?
Ja, dann ist es aber so, dass du möglicherweise Content, den du abspielen möchtest, zum Beispiel eine DVD, einfach im Untrusted-Modus schlicht gar nicht abspielen kannst.
Also die Daten sind auch verschlüsselt. Ja, die Daten sind verschlüsselt und das Programm, sag ich mal, der DVD-Player, der das jetzt abspielen möchte, der geht zur Hardware und sagt, ich bin der vertrauenswürdige DVD-Player, prüf mal meine Signatur nach. Dann guckt sich die Hardware den DVD-Player an, also die Software, sagt, okay, ist in meiner Datenbank drin, also konkret soll es über eine Liste laufen, die eben über Internet auch abgedatet wird, und dann kann die Hardware dem DVD-Player sagen, okay, dir vertraue ich, hier ist der Schlüssel. Und der ist eben computerspezifisch. Das heißt, die Idee ist eben, dass die Daten auch auf der Festplatte verschlüsselt liegen und dass ich auch, wenn ich im Untrusted-Modus Linux boote und eigentlich die Datei lesen kann physikalisch, dass ich die dann eben trotzdem nicht abspielen kann.
Wahnsinn. Das heißt, wenn ich dann keinen Internetanschluss habe, kann ich meinen Rechner sowieso nicht benutzen. Das wird ja, das gefällt ja.
Also so konkret haben die das noch nicht gesagt, aber das ist eine der Sachen, die im Grunde aus den Sachen folgt, die bisher veröffentlicht wurden.
Und was ist mit Leuten, die jetzt aus professionellen Gründen irgendwas kopieren müssen?
Das ist auch eine interessante Frage, wie also das konkret funktionieren soll.
Wie sie dann halt die technische Lösung für Leute, die Content kreieren, also die halt Filme machen oder Musik machen und so weiter und so fort machen, wie sie das Problem für die Leute lösen, dazu haben sie sich noch nicht so richtig ausgelassen. Sie sagen zwar nur, es wird da keine Beschränkungen geben, nur wie sie es dann technisch realisieren wollen, ist schon interessant.
Naja, fast noch interessanter ist ja, wie Programmierer eigentlich solche Software entwickeln sollen. Denn während ich sie entwickle, ändert sich die Software im Minutentakt. Ja, weil ich ändere hier was, ändere da was, fix da einen Bug. Das heißt, die kann gar nicht signiert sein. Und nehmen wir an, ich entwickle jetzt eine Software wie einen DVD-Player, dann kann ich sozusagen jedes Mal einen Tag warten, bis das dann durch Microsoft durch ist und die es unterschrieben haben oder so. Also das ist alles noch nicht ganz klar, die Details. Im Grunde ist es im Moment erstmal eine Marketingkampagne und es gibt, also was es gibt, ist eine Spezifikation für den Hardware-Teil, was der können soll. Aber da kann man halt relativ weitreichende Sachen mit implementieren. Das heißt, was wir jetzt hier an die Wand malen, sind Sachen, auf die möglicherweise auch Microsoft noch nicht gekommen ist. Oder Intel. Also die
sie zumindest nicht zugeben wollen.
Genau, oder die sie halt nicht zugeben wollen. Das kann man alles nicht sagen. Wir würden uns auch nicht wirklich ärgern, wenn hier jetzt der Pressesprecher von Microsoft anriefe und uns die Wahrheit erzählt.
Der schläft schon. Microsoft-Mitarbeiter müssen um 21.45 Uhr im Bettchen liegen.
Ah, dann haben wir das ist natürlich schlecht. Gutes Timing für unsere Sendung.
Ja, aber ihr könnt hier anrufen, alle anderen aus Berlin-Brandenburg, außer dem Microsoft-Pressesprecher 0331 70 97 110, die Nummer vom Chaos-Radio heute Abend. Im Studio Felix, Frank und meine Persönlichkeit Max. Und am Telefon ist der Pascal. Hallo Pascal.
Hi Max.
Guten Abend.
Hallo zusammen. Das ist ja eine traurige Geschichte mit dem Fritz-Chip und ähnlichem.
Genau, das hat noch gar nicht erwähnt. Der Chip, also die Hardware-Implementierung hat leider den Namen Fritz-Chip, was natürlich nichts mit diesem Sender zu tun.
Überhaupt nichts.
Und auch nicht mit öffentlich-rechtlichen Gebühren finanziert.
Aber es ist schon so ein bisschen...
AVM in Berlin. Leider mit dem kranken Hirn aus den USA, der die Sache entwickelt hat.
Du bist ja offensichtlich jemand, der sich da schon etwas tiefgehender auskennt. Was meinst du denn dann, wenn du jetzt so ein Urteil darüber fällen müsstest? Fällt das gut oder schlecht aus?
Ich finde das, sage ich mal, ganz böse gesagt, in Anführungszeichen, gut für die Linux-Community. Weil ja. Ich glaube nicht, dass sich jeder HP Linux kaufen wird. Und die neueste Hardware muss ich auch nicht ständig hier im Raum stehen haben.
Na bloß, was machst du, wenn irgendwann Intel nur noch Pentiums mit TCPA und AMD nur noch Athlons mit TCPA produziert? Also die Roadmaps sehen vor, dass gut, es irgendwie klar. Ab Mitte 2004 nur noch TCPA-CPUs geben wird.
Aber bis dahin kann ich mir ein schönes Multiprocessing-Board zusammenschustern. Und
nee, nur dann? Ich meine, also wie oft datest du so deinen Rechner ab, so hardwaremäßig? Normal?
Im Normalfall nicht so sehr, der jetzt hier steht, ist seit 2 Jahren das Ding. Ab und zu wird nachgerüstet, aber nicht unbedingt abgegradet.
Naja gut, aber das heißt so, also so alle 3 bis 4 Jahre irgendwie tauschst du schon mal deine CPU aus.
Das kommt dann vor, ja.
Das heißt also, dass du spätestens 2007 dann auch davon betroffen bist.
Also man kann ja vielleicht sagen, die Situation bei der Berliner Polizei ist ja wohl so ähnlich, dass die auch irgendwann gesagt haben, okay, wir haben jetzt halt unsere VW-Busse und da wird auch nichts Neues kommen und die kaufen inzwischen per eBay in Südamerika ein, weil es einfach keine Teile mehr gibt. Also klar, die Kopf-in-Sand-Technik haben wir uns auch überlegt. So können wir einfach sagen, okay, das Problem ignorieren wir und installieren jetzt hier eben, das ist der letzte Rechner, den ich kaufe. Ja, aber so langfristig ist das nicht wirklich tragfähig, das Konzept. Weil irgendwann gehen halt doch mal was kaputt und dann kann ich jetzt natürlich sagen, okay, ich kaufe jetzt halt 10 aktuelle Prozessoren, dann hält das vielleicht noch 5 Jahre länger. Aber
ich meine, bevor ich mir so einen TCPA abgesegneten Chip hier kaufe, dass das Geld echt zum Fenster rausknalle, da investiere ich lieber in ordentliche CPUs und ähnliches.
Jetzt mal eine Frage, nur so von meiner pseudo-laienhaften Seite. Was für ein Interesse haben Hardwarehersteller daran, Microsoft in dem Punkt in die Hände zu spielen, dass sie ab einem bestimmten Punkt nur noch diese Prozessoren zum Beispiel produzieren? Weil, nehmen wir es mal wirklich bei der Hand, der Hauptgrund, warum sich Leute diese Computer kaufen, ist doch oft, dass sie damit zumindest mal zu 50% Musik kopieren möchten und halt noch ihre Dokumente machen möchten und so. Aber so wichtig ist das alles nicht. Ich denke, das hat doch den Boom ausgelöst. Oder die wissen doch auch, dass sie das dann damit zurückschrauben, oder nicht?
Das kann ich doch auch mit meiner 2 Jahren alten Maschine hier machen. Muss sie kopieren und Texte schreiben.
Klar, also dein Grund, keine Frage. Muss ich ehrlich sagen, d'accord, Pascal. Aber was ist mit den Herstellern? Wieso gehen die dieses Risiko ein?
Naja, weil sie natürlich...
Microsoft-kompatibel wollen die doch nur sein.
Naja, nee, die Hoffnung der Hersteller ist natürlich, dass sie auf diese Art und Weise eine neue Update-Welle mitreiten kann. Wenn halt Microsoft, hingeht.
Palladium ausstößt.
Genau, wenn Microsoft hingeht und halt Palladium, was sozusagen der Software-Teil von TCPA ist, in sein Betriebssystem implementiert und in seinen Office-Applikationen und so weiter und so fort implementiert, was dann halt irgendwann dazu führt, dass man das neue Windows und das neue Office nur noch auf einer neuen Hardware benutzen kann, dann ist klar, dass die Leute irgendwann upgraden müssen. Und
damit steht ja Microsoft vorm nächsten Problem. Wenn die das tatsächlich durchziehen, die Geschichte, dann können sie ja Lizenzgebühren an Lucky Green bezahlen. Oder wie der heißt in den USA.
Ja, mit dem telefonieren wir gleich nachher. Aha. Und können mal hören, was er dazu meint.
Ich meine, der ist dann am Schluss reicher als Billy Boy.
Also der Punkt ist, man kann sich ja zum Beispiel ansehen, was AMD zum letzten Quartal der US-Börsenaufsicht gesagt hat. Ja, da muss man als US-Aktiengesellschaft weitergehende Sachen, eben Analysen publizieren, wie viel Geld man gemacht hat und was man eben für die größten Gefahren in der Zukunft hält. Und AMD hat gesagt, die größte Gefahr, die sie überhaupt sehen, ist, dass Windows nicht auf ihren neuen Opteron-Prozessoren läuft. Ja, wenn das passiert, sind sie tot, haben sie gesagt. Und so geht das vielen Hardwareherstellern. Man kann sich schon sehen, dass sich heute einfach Boards mit USB 2.0 nicht drauf, ja, wo es noch echt viele von im Einzelhandel gibt, verkaufen sich wie bleierne Enten, ja, überhaupt nicht. Und nicht, weil irgendjemand USB 2.0 braucht, ja, die kann man irgendwie an 2 Händen abzählen, die Leute in Deutschland, die USB 2.0 brauchen, aber einfach, weil die Leute denken, neu, das will ich haben. Und es ist ja so, man kann ja schon die ersten Rechner mit TCPA-Hardware kaufen, das sind ThinkPads von IBM, und da steht dann dran, ja, zusätzlich als Option Security Feature. Und dann denkt sich der durchschnittliche Computerbildleser eben, oh toll.
Ja. Ich will mehr Sicherheit für meine Daten.
Genau, und das ist eben der Grund.
Welches Häufchen da tritt, merkt er gar nicht.
Richtig. Also das ist im Grunde die eigentliche Frage, werden die Leute alle glauben, dass das für sie gut ist? Oder können wir heute genügend Aufklärung betreiben, um das Gegenteil zu bewirken?
Ich hoffe, wir kriegen das Gegenteil hin.
Aber mal ganz im Ernst, ich meine, habt ihr schon mal in irgendeinem Medium gelesen, dass TCPA gut ist? Ich meine, wahrscheinlich liest man noch einfach die falschen Medien, wenn man erstmal in einer bestimmten Gruppe unterwegs ist, aber...
Ich denke, die Computerbild schreibt bestimmt, dass TCPA...
Ich weiß nicht genau, ob die überhaupt schon was dazu geschrieben haben.
Ich weiß nicht, ob sie das schon kennen. Gut, ist eine andere Frage. Nein,
Na, die werden dann die Hitzeentwicklung von dem Chip prüfen.
Bitte?
Die werden dann die Hitzeentwicklung und Übertaktbarkeit von dem Chip testen.
Richtig, richtig. Und was ich auch noch ein bisschen problematisch sehe, sind die kleineren Softwarehersteller, die Hobbyprogrammierer. Die können sich doch gar nicht diese Signierung bei Microsoft leisten auf Dauer.
Die wird am Anfang kostenlos sein. Das kann ich dir ja schon sagen. Microsoft hat 40 Milliarden Dollar auf Tasche. Die können das ein paar Jahre betreiben, ohne irgendwie ein Problem damit zu haben. Und irgendwann kostet dann das Geld, aber das ist ja, kann man ja nicht Microsoft anlassen, dass sie da nicht auf Jahre Verlust mitmachen. Und da wird dann selbst die Kartellrichterin, die ihnen gerade da weitgehend freie Hand gegeben hat, die wird es nicht mal begründen können, da ein Verfahren einzuleiten, wenn Microsoft aufhört, das zu sponsern. Also das ist leider relativ klar, wie man sowas am Markt einführt.
Jetzt sag doch mal, weil ihr euch da ja nun wirklich auch auskennt, wie viel davon ist als softe Variante schon in XP enthalten? Weil man ja auch dieses Ding kennt nach dem Motto, wenn ich das dritte Mal Hardware auswechsel bei XP oder ähnliches, dann habe ich bestimmte Keys einzugeben oder so. Ist es nicht schon so zum Teil, dass das da ähnlich ist?
Ja, also in Windows XP sind halt sozusagen die Software-Varianten implementiert. Das heißt also, was sie gerne wollen, nur halt noch nicht richtig sicher. So, also man kann es bei XP halt noch relativ problemlos alles umgehen und einschränken und in seiner Firewall rauskonfigurieren und so weiter und so fort. Das wird dann halt irgendwann nicht mehr gehen, wenn es halt Hardware unterstützt ist.
Aber nehmen wir mal das Beispiel Xbox. Viele werden diese Spielekonsole ja kennen und dieses Ding war auf dem Markt und ungefähr 2 Tage hieß es, das ist das Sicherste, was man sich vorstellen kann. Da ist eine Festplatte drin, da wird verschlüsselt. Also kann man keine fremden Festplatten einbauen, fremde Daten drauf spielen. Man kann da keine DVDs, die eben halt nicht in der Region hergestellt worden sind, Und dann dauerte das, glaube ich, einen Monat oder 2. Und dann war die Sache schon mit 3 Chips gleichzeitig, also wirklich die auf dem Markt waren, überbrückt. Das heißt, ich konnte sogar eine andere Festplatte einbauen, wenn ich wollte und den ganzen Kram. Inwiefern interessiert mich dann Hardware denn noch wichtig?
Naja, wirklich? Hast du mitbekommen, was jetzt letzte Woche passiert? Mit dem Xbox Live, dass nämlich die User, die halt genau diese Modchips verbaut haben in ihren Systemen, halt einfach bei Xbox Live, also dem Gaming-Netzwerk von Microsoft, nicht mehr teilnehmen können. So, das ist halt tatsächlich genau das, was dir dann halt auch passiert. Wenn du halt Software auf deinem Computer hast, die halt nicht trusted ist oder nicht gewünscht ist, dann kommst du halt einfach in diese Gaming-Netzwerke nicht mehr rein, die halt auch von Microsoft.
Auch eine Frage der Zeit, behaupte ich mal, bis man wieder reinkommt.
Nee, das ist ja sogar so, dass Microsoft die Leute gebannt hat, die einen Modchip drin hatten. Das heißt, selbst wenn die den rausgenommen haben, sind in ihrer alten ID nicht mehr reingekommen. Ja, das heißt, man musste da schon größere Eingriffe machen, um überhaupt wieder teilnehmen zu können. Und Microsoft kann es egal sein, weil im Moment machen die massiv Verlust mit ihrer Xbox. Also, ob die da Kunden vergraulen oder nicht, interessiert die genau überhaupt nicht. Sondern man kann auch sagen, das machen die nur, um Sony mal so richtig zu ärgern.
Aber was ich viel interessanter finde, ist, dass Linux bereits auf der Xbox recht gut läuft.
Ja gut, also klar, Linux darauf zum Spielen zu kriegen, ist zwar ein schöner Stunt, aber wenn man sich halt mal anguckt, wie die Marktkräfte aussehen, dann können wir nicht ernsthaft damit rechnen, dass Linux auch irgendwie in Zeiten von TCPA einen Marktanteil von irgendwie, sagen wir mal, über 20% haben wird. Und insofern ist es schon so, dass tatsächlich der Großteil der User, also die normales Windows verwenden, halt irgendwie ziemlich davon betroffen sein werden. Und also das Problem ist halt einfach, man kann sich da auf den Kopf stellen, wie man will, Linux ist einfach nicht für jeden so.
Aber wenn ich mir die heutigen Installationsroutinen von den Großen anschaue, sei es Red Hat, Debian, die Franzosen.
Ja, weißt du, ich meine, also ich bin irgendwie da noch ein bisschen härter, ich bin Mac-User und zwar aus gutem Grund.
Das spricht auch nichts gegen.
Und wenn ich mir halt irgendwie so dieses Linux angucke, wenn ich da so mit einer so ganz normalen Konsumerhaltung rangehe, dann muss ich halt einfach sagen, so, okay, irgendwie, das werde ich irgendwie sicherlich nicht installieren, wenn ich damit irgendwie arbeiten will. Wenn ich damit spielen will, gut und gerne, aber zum Arbeiten ist es mir halt einfach irgendwie noch ein wenig zu featurearm.
Bitte? So. Zum Arbeiten?
Ja,
na gut, aber da müssen wir hier keine heiligen Kriege
lostreten. Genau. Lass uns den Operating Systems vor ein andermal fechten, aber wie gesagt, also ich denke, dass schön, dass es Linux gibt, aber inwieweit es uns irgendwie gegen die TCPA helfen wird, steht noch in den Sternen.
Naja, ein bisschen was kann man dazu sagen, das wollten wir aber später tun.
Ja.
Gut, aber ich denke eben, dass das Microsoft dann trotzdem ein bisschen zum Verhängnis werden kann. wenn es dann soweit sein soll, wenn sie es tatsächlich durchziehen.
Ich glaube, die sind dabei, Pascal. Hoffen wir mal, dass das nicht ein Wunschtraum bleibt, was wir uns so vorstellen. Vielen Dank für deinen Anruf.
Nichts zu danken.
Gut, tschüss. Ach Mensch, ihr seid immer so pessimistisch, Jungs. Ihr macht einen ganz fertig.
Die Computerbild hat übrigens noch nichts zu Palladium oder TCP auf ihren Seiten.
Nee? Nö. Es würde mich mal interessieren, was die Computerbild, ich weiß nicht, ob es viele von euch gibt, die die lesen, aber vielleicht sind doch der eine oder andere dabei. Da stehen ja unten immer so kleine Abkürzungen, zum einen, wie man das ausspricht und was das denn überhaupt ist und was dann da bei TCPA so steht. Ganz tolle Sache. Schönes Ding. Wunderbar.
Das Hörerbeleidigung jetzt wieder.
Warte, in, ja. Suche im Computerbild-Fachlexikon. Nein, TCPA gibt's
nicht. Gibt's noch nicht.
Oh nein, das kommt bestimmt.
Palladium.
Die Computerbild operiert ja auch so ein bisschen so, ich meine, einerseits ist das sehr, sehr, sehr userfreundlich, andererseits ist das natürlich auch Beschiss, die greifen im Grunde immer erst das auf, was wirklich auf einer breiten Basis vorhanden ist, das heißt, wenn dann so 70% das alles irgendwie haben, dann gehen die mal drauf ein, aber dann ist es leider auch zu spät.
Na, vor allem sagen sie dann, oh, der große Hit, der Mega-Erfolg, so ist natürlich keine große Voraussage mehr, wenn 50% das schon einsetzen.
Genau,
ist auch egal.
Bestimmt alles ganz sicher.
Soll ja nicht hier um Computerbild gehen, sondern eigentlich geht es ja um
TCPA. Ein bisschen lästern muss sein.
Naja.
Ihr könnt anrufen unter 0331 70 97 110 und euch am Chaos Radio Blue Moon beteiligen hier auf Fritz, im Studio Felix und Frank und Max. Und wir möchten die Fragen einfach nochmal weiter in dem Raum stehen lassen. Wie wichtig ist euch das, dass ihr bestimmen könnt, was ihr in euren Rechner einfach so einbaut und so mehr halt dieses kleine Auseinanderpflücken oder auch nicht, beziehungsweise was ihr für Inhalte auf eurem Rechner abspielt, kopiert, weiterleitet, mal auf CD runterbrennt oder demnächst auch auf DVD und an euren Kumpel gebt. Wie wichtig ist euch das? Würdet ihr das behalten wollen oder ist euch das Schnuppe und freut ihr euch schon auf das neue TCPA Palladium von Microsoft, was vielleicht irgendwann mal ansteht? Am Telefon ist der Simon aus Berlin. Hallo Simon.
Hallo.
Nabend.
Ja, also ich habe ja, bin der Meinung, also dass wenn dann dieses TCPA dann auf den Markt kommt, dann gibt es bestimmt auch Leute, die dann so ein Programm irgendwie entwickeln, um das zu umgehen.
Ja gut, also es ist so, dass die die ersten Serien von TCPA und Palladium werden sicherlich noch brechbar sein. Nur, was wir da halt sehen, ist natürlich eine Evolution. Das heißt also, jeder Schritt, der halt da passiert, wird dann halt immer komplexer zu replizieren. Und was Microsoft halt sagt und was Intel auch sagt, ist, dass ihr Ziel ist, nicht es unbrechbar zu machen, sondern es so zu bauen, dass Attacken jeweils immer nur für einen Rechner funktionieren. Das heißt, wenn du in der Lage bist, dafür zu sorgen, dass du zum Beispiel ein Stück Software, was irgendwie eigentlich nicht lizenziert ist, für deinen Computer auf deinem Computer laufen zu lassen, dass du dann trotzdem dieses Stück Software nicht auf andere Computer rüberbekommst. So, also diese Nicht-Replizierbarkeit von Angriffen ist das Kernziel des Designs dabei, weil sie natürlich genau wissen, dass jede Architektur irgendwie angreifbar ist. Das heißt, ich kann im Zweifel immer irgendwie an den Memory-Bus gehen oder den Chip irgendwie anbohren oder was auch immer. Und vermutlich wird es auch in den ersten Generationen relativ einfach gehen, aber es wird dann halt immer schwieriger werden, je weiter die Technologie halt fortschreitet. Also wenn man sich heute so moderne Elektronik anguckt, so da ist zum Beispiel den Memory-Bus anzuzapfen auf so einer sechstagigen Leiterplatte, ist schon nicht mehr so ganz trivial, also selbst wenn man die nötigen Tools dafür hat. Also insofern, denn Optimismus in allen Ehren, aber an dieser Stelle kann es durchaus sein, dass man sich dann doch mal irrt.
Weil ich auch gucken, wenn es gibt ja im Internet auch Millionen Sachen, die man downloaden kann. Ob das TCPA das auch anerkennen würde, die ganzen Downloads?
Ja, wenn sie von Microsoft signiert sind, schon. Also letztendlich wird das grundlegende Detail sein, was dann das Überleben von Softwarefirmen herstellt. Wenn die in der Lage sind, ihre Software schnell genug signieren zu lassen. Ja. Und insbesondere heißt es auch, wenn Microsoft sich bei einem Hersteller, den sie nicht mögen, ein bisschen Zeit lässt mit dem Signieren, kann es durchaus den wirtschaftlichen Tod bedeuten. Also irgendwelche Shareware aus dem Netz zu signieren, das wird Microsoft vielleicht am Anfang kostenlos machen. Aber irgendwann wird das Geld kosten. Das kann man ganz gut an VeriSign sehen. Die sind da gegründet worden als kleine Tochter von RSA Security. Das sind die Erfinder von dem RSA-Algorithmus. Und die haben am Anfang eben gedacht, okay, wir müssen hier Infrastruktur schaffen, haben eine Firma gemacht. Die ruft im Grunde ein bisschen Software auf. Ja, da kriegt man dann einen Key für, sind ein paar Bits. Da tun die genau gar nichts für, das ist voll automatisiert. Und die haben inzwischen so viel Kohle gemacht, dass sie den Betreiber von den US-DNS-Service kaufen konnten, was im Grunde auch eine Gelddruckmaschine ist. Also man kann sehen, auch mit so kleinen Details in der Infrastruktur kann man enorm Kohle scheffeln.
Simon, vielen Dank für deinen Anruf.
Ja, okay.
Jo, tschüss. Sei nicht ganz so traurig. Der Frank und der Felix sind schon ganz schön gemein.
Ach was.
Ich höre das doch an deiner Stimme. Ja, tschüss, dann.
Ja, dann, nee, ich bin ein bisschen müde vom heutigen Tag.
Ach so, okay, na gut, dann jetzt. Weil ich fühle mich auch schon so. Felix und Frank immer deinen Optimismus in allen Ehren, aber es sieht schon unglaublich scheiße aus. So hört sich das nämlich immer an. Danke dir für deinen Anruf.
Okay.
Tschüss.
Tschüss.
So, und Zeit für Nachrichten, aber da wird es wahrscheinlich auch nicht besser aussehen.
Wenn Fritz rundum bellt sich, dann 91,9.
Die Uhrzeit 22.31 Uhr.
Fritz Info.
Das Wetter, nachts wird ziemlich neblig, die Temperaturen sinken auf 2 bis minus 2 Grad. Morgen ist es dann bedeckt und trüb bei 4 bis 8 Grad und zu allem Überfluss gibt's dann ab und zu, aber auch nur ab und zu noch Sprühregen. Na toll, die Meldung mit Bastian Börner.
Deutschland will den USA bei einem Angriff auf den Irak über Flug- und Transitrechte gewähren. Bundeskanzler Schröder sagte, eine direkte militärische Unterstützung werde es aber nicht geben. Nur Israel werde aus moralischen Gründen Luftabwehrraketen und Truppentransporter des Typs Fuchs erhalten. Die UNO-Waffeninspektoren haben mit ihren Kontrollen im Irak begonnen. Sie durchsuchten heute zwei Militäranlagen und eine Fabrik in der Umgebung von Bagdad. UNO-Generalsekretär Annan sprach von einem guten Start. Der FDP-Politiker Jürgen Möllemann will aus seiner Partei nicht freiwillig austreten. Er werde sich dem Druck der Parteiführung nicht beugen, sagte Möllemann in mehreren Interviews. Er denkt nach eigenen Angaben darüber nach, eine neue liberale Partei zu gründen. Die islamistische Vereinigung Kalifatsstaat bleibt verboten. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte am Abend eine Entscheidung der Bundesregierung. Nach Ansicht der Richter hat der Verein sowohl gegen die demokratische Grundordnung als auch gegen das Rechtsstaatprinzip und die Achtung der Menschenwürde verstoßen. Und der Verkehr auf Fritz, wir haben keine Meldung, also gute Fahrt.
Gehen wir zu dir oder zu...
Natürlich zu... Mia.
Fritz präsentiert Mia on Tour. Samstag, 30. November, 21 Uhr, Landei Lugau. Mia.
Live.
Fritz.
Die Musik.
Herbstzeit ist Konzertzeit.
Und im Radio?
Fritz.
Und ihr hört immer noch das Chaosradio auf Fritz. Die erste halbe Stunde haben wir hinter uns gebracht. Zunächst eigentlich erstmal mit einer Begriffsdefinition, nämlich was ist TCPA? Für diejenigen, die jetzt erst einschalten, TCPA, ich erkläre das doch nicht, ich bin doch nicht verrückt. Ich habe doch Felix und Frank vom Chaos Radio da. Die können das doch viel besser erklären als ich. TCPA kommt von Microsoft, dann werden 80% natürlich schon sagen, auch dann könnte das ja böse sein. Richtig, das könnte es.
Ja, es kommt auch von innen. Also Microsoft sind diesmal nicht allein die Bösen. Und um das ein bisschen historisch in die Relation zu setzen, Intel hat schon mehrere Anläufe gestartet, um ähnliche Merkmale mal anzutesten. Die haben unter anderem eine Seriennummer in ihren Prozessoren versucht einzubauen, sind massiv unter Druck geraten in der Öffentlichkeit. TCPA ist sowas ähnliches, geht nur weiter, nämlich dass die Hardware der Software sagen kann, diese und jene Aktion ist jetzt nicht erlaubt. Das heißt, der Benutzer hat nicht mehr die oberste Instanz, hat nicht mehr das letzte Wort, wenn es darum geht, welche Programme auf dem Rechner laufen.
Inwiefern ist das eigentlich legal? Weil zum Beispiel, für mich gibt es das kleinere Beispiel. Ich kann das ja mal kurz formulieren, weil es mir jetzt einfach wirklich schon mal passiert ist. Und zwar bin ich leidenschaftlicher Diablo 2-Spieler, Hardcore Classic. Und da ist es so, dass man sich einen sogenannten Map-Hack runterladen kann. Ja? Dann muss man erklären, in diesem Spiel funktioniert das folgendermaßen. Das spielt man und man hat im Grunde auf einer Taste so eine Kartenansicht. Die wird über die normale Spielansicht, wo man oben auf seine kleine Spielfigur geguckt, drüber geblendet. Und nun ist das so, dass dieses Spiel im Netz gespielt wird, so spiele ich es zumindest, man kann es noch zu Hause spielen, und da ist das dann dementsprechend, weil das sehr, sehr viele Leute bei den Servern von Blizzard, das ist die Firma, die das Spiel herstellt, spielen, laggy ist. Laggy bedeutet, das sind da manchmal so kleine Aussetzer, ja, da bleibt auf einmal die Spielfigur hängen. Nur ist das in dem Spiel ziemlich doof, weil insbesondere wenn man mitten im Gefecht mit irgendwelchen kleinen Monstern aus der Fantasy-Welt steht und dann bleibt dieses Ding hängen, dann macht das einfach nur Putz und dann ist die Figur, die man sich über 2 Wochen lang erschaffen hat, futsch. Also nimmt man diesen Map-Hack, bei dem man sehen kann, okay, in etwa 50 Meter Entfernung kommt, und das kann man normal nicht sehen, das und das Monster auf mich zu, das könnte mir gefährlich werden, ja. Und Blizzard hat dann einfach mal eine Pressemeldung rausgegeben und gesagt, ey, jeder von euch, der diesen Map-Hack benutzt, und das sind ungefähr 30.000, wie wir wissen, werden wir einfach ihre Lizenz sperren. Und das haben die offensichtlich auch durchgezogen. Mich haben sie bis jetzt noch nicht erwischt, aber ich habe mir gedacht, welches Recht haben die eigentlich mir zu sagen, was ich mit ihrem kleinen Scheißprogramm machen kann? Und welches Recht haben die, solche Sachen aufzuoktroyieren, mir aufzusetzen?
Ja, das Schöne ist, in Amerika können sie damit ziemlich viel machen. Das sind halt irgendwie diese End-User-License-Agreements, die halt doch irgendwie meistens ziemlich verbrecherische Klauseln enthalten. Und die, soweit ich weiß, in Deutschland auch gar nicht so richtig durchgehen, ne?
Nein, also überhaupt nicht. Also es ist so, dass in Deutschland, wenn ich ein Stück Software kaufe, dann kann mir nicht später gesagt werden, die Software darfst du aber nur für so und so einsetzen, sondern das muss mir beim Kauf gesagt werden. Ansonsten ist der Kauf rückgängig zu machen. Also es ist nicht so, dass Microsoft später sagen kann, aber mit Frontpage darfst du nicht auf Webseiten schreiben, dass Microsoft scheiße ist. Und das klingt jetzt vielleicht wie ein Witz, aber das steht ernsthaft in der Euler zu Frontpage drin.
Die Euler? Was ist
Euler? Euler ist das End-User License Agreement. Das ist dieses Bla, was man immer mit ja, ich ist okay beim Installieren anklicken muss.
Diese fünf Seiten, die man runterscrollt und dann auf OK klickt, ohne zu lesen.
Ah, das, ja. Genau. Das Kleingedruckte.
Also da stehen die herrlichsten Sachen drin. Ich kann jedem nur empfehlen, da mal reinzugucken. Ein anderes schönes Beispiel war der Media Player von Microsoft. Wenn man sich da das neueste Update installiert, dann sagt er, Sie gestatten Microsoft, dass Ihr Computer plötzlich aufhören kann zu funktionieren und wir dürfen auch Software löschen, die uns nicht gefällt. Ach, echt? Das steht ernsthaft in dieser Euler drin. Ja, und alle Leute klicken, okay, das ist ein paar Monate später rausgekommen und dann also, ja, wohl zu spät. Und der Lacher war, dass Microsoft das benutzt hat, um in den Peer-to-Peer-Netzen Filme in dem neuen Format zu verbreiten. Und wenn man die gesaugt hat und dann draufgeklickt hat, dann hat der Media Player dieses Update automatisch gezogen, weil der gemerkt hat, ist ein Codec, den habe ich noch nicht. Und damit muss man automatisch diese Euler anerkennen, um den Film gucken zu können. Also das ist schon alles sehr subtil. In Deutschland ist das gerichtlich nicht durchsetzbar. Und deshalb sucht Microsoft eben auch nach Methoden, eben diese Klauseln doch irgendwie technisch reinzudrücken. Und die Methode dafür scheint eben gerade TCPA zu sein im Moment.
Nun gibt es natürlich, wie so oft im Leben, die bösen Firmen, die großen, die Konzerne, die Trusts. Und dann gibt es auf der anderen Seite die glücklichen Zufälle. In diesem Fall heißt der glückliche Zufall Lucky Green.
Genau. Lucky Green ist jemand, der schon eine ganze Weile unterwegs ist in den Themen Cyberspace und Freiheit und Freiheit der Informationen und diese ganzen Dinge. Und der hat sich TCPA ein bisschen genauer angeguckt und hat sich auch die Patentseite ein bisschen genauer angeguckt. Und mit dem wollen wir jetzt mal zu diesem Thema telefonieren.
Hi, Lucky Green.
Hi, how are you, Frank and Felix?
Hi. Hey, Lucky. Lucky, ah, there you are. Okay.
Yeah, I'm here.
Yeah, Lucky, we had an introduction into TCPA, and we are now at the what can we do against it point, and there we came to the patent issue, and probably could say something to the what you have done and what you're planning to do to that.
Sure, absolutely. As Microsoft is fond of stating, Microsoft's aspect of the TCPA, Microsoft's Palladium Initiative, was initially geared to prevent copying of digital media content, videos, DVDs, MP3s, and so forth, primarily streamed content. However, Microsoft quickly realized that there would be substantial benefits to Microsoft in extending the digital rights management that Palladium will enable to other parts of Microsoft products, in particular their Office suite of applications. Microsoft, for example, has announced that they plan on wrapping the Word document and other Microsoft file formats in DRM, thus preventing clones and third-party applications from opening, reading, or otherwise processing Microsoft documents. I hosted a panel on Palladium and the TCPA at a recent Usenix security conference, which included members from Microsoft as well as from the EFF, the Electronic Frontier Foundation, the online civil liberties group here in the U.S. On the panel, Microsoft's representative Peter Biddle stated that Microsoft did not at all intend to use Palladium or TCPA to assist in the enforcement of software licensing. Yes, they did intend to use it to enforce the licensing of digital media content, but not of applications themselves.
Lucky, give us a minute to translate what you said so far. Okay.
Okay. Also, achso, willst du oder?
Mach du.
Ja, ich hab mal kurz mitgeschrieben, weil das ja doch ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen. Lucky ist Amerikaner und ruft auch aus Amerika an, wenn ich das mal so. Ja. Es geht um Folgendes. Also Lucky, wir kommen mal noch nicht zu dem Punkt, der so interessant ist an Lucky, weil da arbeiten wir uns im quasi hin. Aber es ist erstmal so. Er hat im Grunde nochmal zusammengefasst, was TCPA eigentlich macht, nämlich grundsätzlich zu verhindern, dass man bestimmte Kopiervorgänge macht, also sowas wie Raubkopien von CDs, DVDs, Ähnliches und so weiter. Und vor allen Dingen auch, und das ist Microsoft offensichtlich ziemlich wichtig, Streamed Content. Das heißt, was man sich so alles aus dem Internet so runterlädt, wie zum Beispiel mit dem Real Player, kennt ihr das vielleicht, wo man dann einfach, kann man mit Fritz übrigens auch machen, auf fritz.de kann man sich Fritz Radio gestreamt im Computer anhören. Das ist dann im Grunde live mit so ein bisschen versetzt. Aber wo es eben halt auch hingehen soll, und das kriegt Microsoft offensichtlich nicht so ganz zu, ist, dass es sich dann auch auf Softwarestücke weiter ausdehnt, dieses ganze Verfahren, wie zum Beispiel Microsofts Office Suite. Ja? Also dieses Programm, wo Excel drin ist und Word und so weiter. Und dass die Programmbestandteile, nämlich eben halt die Dokumente, die damit erstellt werden, leider nicht auf Third-Party-Applications, also auf Software anderer Hersteller benutzt werden kann. Das heißt, ich kann dann leider nicht irgendwie mein kleines Star-Office aufmachen, das ich mir für umsonst geholt habe, für billiges Geld. Damit kriege ich nämlich das Word-Dokument dann leider nicht mehr auf. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, Panel heißt, glaube ich, sowas wie Gruppe oder Zusammenkunft von ein paar Leuten.
Hm? Naja, nee, das ist so ein Teil von einer Konferenz.
Ja, Konferenz.
Immer, genau.
Ja.
Also da gibt es halt Themenbereiche eben. Und ein Panel war eben über Palladium und TCPA.
Genau, da war noch Microsoft-Leute
dabei. Vorsitzender, und da war eben auch jemand von Microsoft da und der sagte, nein, also das Letzte, woran sie denken würden, wäre das auf Software anzuwenden und ihnen geht's ja nur um den digitalen Content.
Genau, okay, und so, an der Stelle sind wir jetzt.
Okay. Go ahead, please.
Yeah, Peter Biddle stated that not only did Microsoft not intend to use Palladium and TCPA to enforce software licensing, but Microsoft, and in particular the Palladium Group, had absolutely no idea how Palladium could even be used to enforce software licensing. In fact, the Palladium team had to tell Microsoft's anti-piracy group several times when the anti-piracy group came asking that unfortunately they knew of no way to use Palladium to assist in the enforcement of software licensing.
Ja, das ist allerdings frech und darum haben wir auch gelacht, dass Microsoft nicht nur gesagt hat, nein, das haben wir nicht vor, sondern Microsoft hat auch gesagt, dass das, was wir gerade erklärt haben, wie zum Beispiel mit Microsoft Office, dieses Software Licensing, sie haben es nicht mal gecheckt, dass das überhaupt geht. Huch, das ist möglich, da erschrecken wir uns ja selbst. Und dann kam die Anti-Piracy-Liga da auf die zu und hat ihnen dann nochmal den Finger da so in die Wunde gelegt und dann haben die gesagt, komisch, die Wunde haben wir noch überhaupt nicht gesehen. Okay.
Since Microsoft, I thought about this somewhat, and I realized that if Microsoft's Palladium team claims that they know of no way to use Palladium to assist in the enforcement of software licensing, and if Microsoft's Palladium team told so Microsoft's own software anti-piracy team, then there was an opportunity for a new invention. maybe you want to translate this part and I'll get in the next sentence.
Ja, wenn das denn tatsächlich so sei und da scheint Lucky Green dann doch mal den Stier bei den Hörnern gepackt zu haben und Microsoft überhaupt keine Ahnung hat, was da geht, dann könnte man möglicherweise sich selber etwas lizenzieren, woran Microsoft ja noch gar nicht gedacht hat. Und dazu kommen wir jetzt.
Na, man sollte vielleicht ein Detail des US-Patentsystems noch nennen. Es ist nämlich so, dass man Patente nur über Sachen genehmigt kriegen kann, die vorher noch niemand gemacht hat und wo vorher die Experten auch noch nicht angesprochen haben, dass es möglich wäre. Das heißt, wenn Microsoft selber sagt, es ist nicht möglich, dann ist es möglich, da überhaupt ein Patent drauf anzumelden. Okay.
Yeah, to be more precise, the requirements to patent for the issuance of a software patent here in the US are threefold. For first, the idea has to be novel. Well, the idea clearly was novel because I've never heard of it. Microsoft claims to have never thought of it. And Microsoft has worked on this project for 5 years. If this was possible, surely Microsoft would have thought of it. It has to be non-obvious. Well, if Microsoft has worked on this for 5 years and they haven't thought of it yet, then clearly it's not obvious. And it has to be useful. Well, it certainly would be useful because it would prevent hundreds of millions, if not billions of dollars in software piracy worldwide, and I don't think Microsoft would argue that this wouldn't be useful.
Ja, das ist lustig. Also ich denke mal als kleines Urteil darüber, Microsoft hat wahrscheinlich gedacht, stellen wir uns erstmal dumm, vielleicht merkt es ja keiner und jetzt hat Microsoft garantiert gesagt, verdammt, warum haben wir uns nur dumm gestellt? Denn es läuft wie folgt. 5 Jahre lang hat Microsoft an diesem Ding gearbeitet und das ist im Grunde das, was Felix gerade eben schon mal vorweggenommen hat über das Rechtssystem, das Patentsystem in den USA. Die haben 5 Jahre daran gearbeitet und mein Gott, wenn die in 5 Jahren nicht rausgekriegt haben, dass man da Software Licensing mitmachen kann, eben halt diesen Part, dass man sowas mit Office machen könnte, dass eben halt diese kleinen Dokumente Dokumente da auch so versehen werden können, dass sie bei anderen Sachen nicht geöffnet werden können. Ja gut, dann hat offensichtlich das Rechtssystem so weit eine Lücke, dass man eben bei beim Patentamt genau das anmelden kann, denn offensichtlich hat Microsoft nicht dran gedacht. Ja, und ich denke mal, genau das hat Lucky getan, oder Lucky?
Absolutely. The next day I filed an application for a software patent here in the United States, followed by a second application for a related software patent about a week later, covering, and admittedly this was a rush job, but covering, I believe, just about any and all uses of Palladium, TCP, and similar technologies to assist in any way, shape, or form in the enforcement of software licensing.
Nachdem Microsoft sich ungefähr 5 Jahre Zeit gelassen hat, den Fuchs nicht aus dem Bau zu lassen, ist dann Lucky am nächsten Tag einfach schon mal zum Patentamt gegangen und hat sich mit einer ähnlichen Software, wenn ich das verstanden habe, oder beziehungsweise mit einer ähnlichen...
Nein, er hat ein Patent erlassen in einem Kurzschluss und hat versucht, da alles zu erwähnen, was auch nur entfernt irgendwie benutzt werden könnte, um Softwarelizenzen mit Palladium oder TCPA oder ähnlichen Systemen technisch zu erzwingen.
So, do I get it right? Covering both software and digital content?
No, just covering software. Since clearly Microsoft's original DRM OS patent, on which Palladium and TCPA is largely based, does cover the protection of digital content such as streaming media and presumably Word documents. But as far as software licensing is concerned, their patent does not cover software licensing, and that's really the big concern. Not because I support illegal copying of unpaid software, but because the moment that Microsoft is in the position to determine by their signature as to who gets to write software for the Windows platform and whose software can run on the Windows platform, the moment that Microsoft becomes the sole arbiter of this, there is no doubt whatsoever that Microsoft, as they have done in the past, will use this for anti-competitive purposes.
Also im Grunde ist es so, dass man natürlich sagen kann, das ist die Gefahr, über die wir in der ersten halben Stunde schon gesprochen haben, welche Macht im Grunde Microsoft da in die Hände gelegt wird, wenn die tatsächlich dieses Patent hätten, was jetzt Lucky Green glücklicherweise erstmal beantragt hat, was es bedeuten würde, wenn Microsoft im Grunde sagen kann, wer jetzt noch Software entwickeln darf für Windows und wer nicht, das wäre Wahnsinn und sowas wie Share oder Freeware würde es dann nicht mehr lange geben, aber meine Frage ist natürlich, ob Lucky Green glaubt, dass er im Endeffekt damit durchkommen wird, jetzt mal abgesehen von diesem glücklichen Gefühl, was wir jetzt alle haben. Lucky, do you think that you're going to come through with this at last?
Well, there are a number of scenarios. The first scenario is that Microsoft really did not think of using Palladium and TCP for software licensing.
Sure.
If that is indeed the case, I see no reason why the patent should not be issued. Now, granted, the U.S. Patent Office is can act somewhat strangely sometimes. Just because a patent has been it should be valid doesn't necessarily mean it will be issued, but most likely it would be issued. In which case, Microsoft could not use this technology without first obtaining a patent license from me, and I of course would only license this patent for socially responsible purposes. On the other hand, Microsoft may, upon searching their files further, determine that, oh, they've actually thought of this long before I did. Well, if so, then Microsoft will need to provide documentation of this fact to the Patent Office to prevent the Patent Office from either issuing the patent, or more likely, this is how these things are done in patent law, or more likely challenge my patent after it has been issued claiming prior art. If so, there will be an extensive discovery period during which myself and my attorneys will get to examine Microsoft's internal documents on Palladium and TCPA, including which undoubtedly will include the intended uses of the technology. So no matter what the outcome is, I believe the consumer wins.
Ja, es gibt im Grunde zwei Szenarios. Das erste wäre, also was passieren würde, wenn Microsoft sich jetzt natürlich dagegen wehrt, was relativ wahrscheinlich ist. Erstes Szenario wäre, Microsoft hat wirklich nicht daran gedacht, dieses Software-Licensing da möglich zu betreiben mit TCPA Palladium. Das ist relativ unwahrscheinlich, weil das ist ja eigentlich der fette Kuchen an der Sache, aber... Kann ja sein, dass Microsoft wirklich so verrückt ist und so doof, dass es in 5 Jahren nicht darauf gekommen ist. Gut, dann gibt es Szenario Nummer 2. Microsoft findet aus Versehen heraus, dass sie da doch schon vor 5 Jahren dran gedacht haben, dass es vielleicht für Software-Licensing gut wäre, was bewirken würde, dass die Patentanmeldung, die Lucky Green gemacht hat, nutzlos ist, weil sie eben halt später gekommen ist. Allerdings würde das bedeuten, sie müssen die Dokumente vorlegen, in denen das steht, und das müssen eindeutige Dokumente sein, Entwicklungsdokumente und ähnliches. Und darauf freut sich Lucky Green dann wiederum auch, weil dann könnte er mit seinen Anwälten zusammen ja mal diese ganzen Entwicklungspapers von Microsoft durchforsten, dann könnte man diesem Konzern sozusagen in die Karten gucken. Und das ist auch ein ungleicher Spaß wahrscheinlich.
Lucky, one question from me, Felix. Isn't it true that it has to be published and not just someone has thought about it? So don't you actually have to prove that you published information how to do this before the patent application?
Not here in the United States. The prior art does not have to be published if you can document that it has been invented previously.
Okay.
Die Nachfrage war jetzt noch, ob es nicht veröffentlicht sein muss. Ist es in Deutschland so?
Ja.
Ja. Also in Deutschland muss es offensichtlich veröffentlicht sein, damit klar ist, der oder die haben das erfunden. In Amerika ist es nicht so. Da muss nur klar sein, er hat es vorher erfunden. Das muss dann stichhaltig bewiesen sein wahrscheinlich.
One more question, Lucky. If Microsoft offered you some significant portion of their $40 billion, wouldn't you cave in?
I frequently get this question. The answer to the question is fairly simple. It would certainly please me to use Microsoft's funds for purposes that would help increase global competitiveness. So if Microsoft were to offer me $1 billion for a non-exclusive patent license, I may take the $1 billion, but these $1 billion in turn would then be used for causes that would help the maintain competitiveness in the software market. As to how this would be achieved, I can't get into it this time, but I believe you folks have a fairly good idea as to what my intents here are.
Mm-hmm.
Ganz kurz zur Übersetzung. Ja. Klar, also die Frage war, was denn nun wäre, wenn Microsoft hat ja ziemlich viel Geld, einfach sagen würde, du, wir kaufen dich, und was Lucky Green dann machen würde. Und gibt es natürlich die Möglichkeit, es nicht zu nehmen oder eben zu sagen, ich nehme diesen Haufen Kohle, zum Beispiel nehmen wir mal so eine Summe wie $1 billion, und die, beziehungsweise eine Milliarde Mark, ja. Also beziehungsweise Euro, nehmen wir einfach mal Euro, und damit würde Lucky Green in dem Fall aber Folgendes machen, einfach zu versuchen, diese Summe aufzuwenden, um zu versuchen, den Softwaremarkt gerecht zu halten und eben anderen zu erlauben, da auch noch einzusteigen und mit diesem Geld im Grunde, wie nennt man das, den Markt aufrechtzuerhalten sozusagen. Und ja, im Grunde Microsofts eigenes Geld zu benutzen, um Microsoft entgegenzuarbeiten, was natürlich auch eine schöne Vorstellung ist.
There are many social responsible causes that could benefit from $1 billion.
Klar. Could you say something on the legislative side of the problem, that there is this one Senator Hollings, I think his name, who's trying to push TCPA through some law?
Sure, absolutely. While Palladium and TCPA are the technical means by which digital content control is supposed to be enforced, and let's not forget that there's a whole other side to this content control, that being that with TCPA and Palladium in place, new and very scary means of content control can be put in place, such as limiting who can read documents, recalling documents that have been distributed after they've been distributed, for example, because the contents have become politically
unwanted,
undesirable. Mm-hmm. That's the technical side. On the legal and governmental side, there has been a bill pending in the last Senate that came out of Senator Hollings' office, to mandate a technology that looks very much like TCP and Palladium in all future PCs. Now, of course, with the recent elections and Congress not being in session at present, that bill is dead. However, it's believed that not just this, but several similar bills will appear in both the House and the Senate again next year.
Jo, soweit ich das verstanden habe, jetzt, weil ich da jetzt noch nicht so drin stecke, es ist ja so, dass dieser, den Namen Fritz hatten wir ja schon mal, das ist ja nicht nur unser Sendername, sondern auch der Name desjenigen, des Senators, der das Ganze vorantreibt in den USA, Senator Fritz Hollings heißt der. Und die eine Seite ist halt bei TCPA und Palladium, dass man inhaltliche Kontrolle betreiben kann, dass man sagen kann, okay, wer kann Dokumente überhaupt lesen? Ja, dass alle von Apple die Microsoft-Dokumente nicht mehr lesen könnten, das wäre natürlich krass, weil die hassen sich ja. Oder dass eben halt bestimmte Dokumente nur einmal geöffnet werden können und ähnliches. Ist natürlich sehr interessant für so Content. Ne? Man leiht sich jetzt die DVD nicht mehr im DVD-Laden aus, sondern holt sich die online. Die kann aber nur einmal angeschaut werden und das nur 24 Stunden lang und so weiter und so fort. Und die andere Seite ist aber, dass in diesem Senat jetzt vorangetrieben wird, das unabhängig von Microsoft zu machen. Also dass nicht nur Microsoft das vorantreibt, sondern eben halt auch der amerikanische Senat in diesem Fall. Was bedeutet, dass man erwartet, dass der Großteil aller Hardware irgendwann mit TCPA und Palladium ausgestattet sein wird und sofern es mehrere Builds geben wird. Ist es das, was ich richtig verstehe?
Was sie versuchen, das ist halt tatsächlich verpflichtend zu machen. Das heißt zu sagen, ab einem bestimmten Zeitpunkt müssen TCPA und Palladium ähnliche Strukturen in allen neuen PCs drin.
Also rechtlich gesehen.
Rechtlich gesehen. Also es geht darum, halt ein Gesetz da durchzudrücken.
Man sollte vielleicht sagen müssen, das ist tatsächlich mit Haftstrafe verbunden, wenn man es nicht tut. Also die Idee ist, wenn man zum ersten Mal einen Rechner verkauft, ab dem Datum, ich glaube 2004 war ein Gespräch, dann kann man bis zu 5 Jahre in den Knast kommen oder 500.000 Dollar Strafe aufgedrückt kriegen und das verdoppelt sich, wenn man es nochmal macht. Also das sind tatsächlich heftige Strafen, die da ausgesetzt sind und im Grunde völlig klar, das kann sich da niemand leisten, das nicht zu tun.
Mal so eine Zwischenfrage, was mir immer auffällt ist, ich hole mir ja immer wenn ich irgendwie Browser oder so, mir einen sicheren Browser runterzuladen, da gibt's dann solche Einschränkungen, ich weiß, du lachst gut, aber es gibt ja immer solche Einschränkungen, da steht dann sowas wie, dass der 128 so und so Bit Verschlüsselungscode nur in den USA benutzt werden darf, aber nicht in Europa.
Ja, das ist glücklicherweise eine Altlast der Geschichte heute, ist das nicht mehr so.
Hat sich mittlerweile erledigt. So Lucky, what do you think is the timeline on all this? Will there be significant progress in the next month, or will it be stuck in the Senate and the House?
Oh, the bill is dead for the session, and Senator Hollings, in fact, has lost his committee chair in the recent election. But Senator Hollings so the Hollings bill itself is dead. There will be similar bills. There has been one in the House, a companion bill, the Hollings bill in the House. Hollings, of course, is in the Senate. Similar bills are expected to be introduced in the new session once Congress reconvenes. I would not expect much initiative to take place in either the House or the Senate on these issues until sometime mid-next year. However, there's no rush to get this bill passed because the technology will not be ready, best case scenario in 2004, more likely in 2005.
Okay, also die, was Lucky sagt, ist, dass die momentan dieser Senator Hollings seinen Komiteevorsitz verloren hat, indem er halt versucht hat, im Senat dieses Gesetz durchzubringen, was die Sache ein bisschen verzögert, was aber nicht dazu führen wird, dass es nicht stattfinden wird, weil...
Na, das Gesetz selber ist gescheitert,
genau, aber es gibt andere Ansätze. Es gibt halt andere Ansätze, andere Vorschläge, die halt von anderen Leuten da vorgebracht werden und wo man halt sich sicher sein kann, dass so im nächsten halben Jahr erstmal nicht viel passiert, weil die Technologie noch nicht so weit ist, aber spätestens dann werden sie es wohl halt nochmal versuchen.
Jetzt weiß ich auch, warum ich das die ganze Zeit falsch verstanden habe. Ich bin so geeicht auf Bill Gates, dass ich immer Bills verstanden habe und dachte, ach, der meint jetzt ganz viele verschiedene Bills, aber Bill heißt ja so wie Bill of Rights, auch genau, Gesetz einfach. Gesetz,
oh.
Ja.
So Lucky, do you think that the current wave of that more and more hardware manufacturers sign on to TCPA, that it will continue, or do you think that there might be someone recognizing, saying, okay, there might be a market niche for me producing non-TCPA hardware, maybe in Taiwan?
In the PC space, I believe it is extremely unlikely that non-TCPA, non-Palladium hardware will survive, for the same reason that AMD signed on to the initiative. Initially, when Microsoft approached Intel, telling Intel, listen, folks, we need particular features out of your CPU. We need a new ring minus one functionality in the CPU. Intel was very happy because they had thought along these lines before with processor ID and encrypted instruction sets and so forth. In Microsoft, after Intel agreed, then went to AMD and said, told AMD, listen, folks, you have two choices. You can either provide these features in your CPU, or Windows 2005 will not run on AMD chips. Which of the two is it going to be? Well, I think AMD's answer was pretty much a given. And that's in fact the answer that they gave. I don't believe that there is a hardware manufacturer, be that in the U.S. or in Taiwan, that can economically produce current generation CPUs without the Windows market, without being the CPUs being used for the Windows market.
Okay, but what I found interesting is that, for instance, Apple is missing from TCPA list.
Yes, Apple is missing from TCPA, however, Motorola is not.
Yeah, okay, so but without software support there, yeah. So, but I talked to some people and they told me, okay, this rip, mix, burn slogan was not for nothing.
Yeah, and I wholeheartedly agree. Certainly, Apple at this point in time is sitting on the sidelines, but there are some vendors that are sitting on the sidelines. Apple at this point in time doesn't need to get involved. Apple is perfectly happy to let Microsoft take the heat. if Microsoft in the end wins with if Palladium actually comes to bear and the PC platform becomes the Palladium world, then depending on what laws may be passed by Congress, Apple may or may not come around. It's too early to guess. Meanwhile, Apple has all the reason in the world to do nothing at the moment and watch while Microsoft, Intel, and AMD receive bad PR.
Vielleicht nochmal ganz kurz die letzten beiden Fragen. Da geht es natürlich darum, zum einen, was wird passieren mit anderen Hardwareherstellern? Könnte es nicht sein, das war die Frage von Frank, dass meinetwegen ein taiwanesischer Hardwarehersteller sagt, gut, da machen wir dann halt da nicht mit und machen halt was dagegen. Und da hat Lucky dann kurz erzählt, wie das wahrscheinlich gelaufen sein wird, was relativ wahrscheinlich ist. Microsoft ist zu Intel gegangen, Intel und Microsoft haben das Ding jetzt zusammen hochgezogen und Intel hat bei den Features, die Microsoft ganz gerne haben wollte, zur Überwachung und ähnlichen Sachen und Sachen Sicherheit, sich relativ wohlgefühlt, weil genau die Features, da arbeiten sie in anderer Art und Weise zumindest sowieso schon lange dran, und nachdem das mit Intel und Microsoft klar war, ist dann Microsoft zu AMD gegangen, hat gesagt, pass mal auf Jungs, ihr habt zwei Möglichkeiten, entweder ihr macht da mit und baut diese Features auch in eure Chips, oder eure AMD-Prozessoren werden eben halt nicht mehr lauffähig sein mit Windows 2005, dann wird das eben halt nicht mehr zusammenarbeiten, und da hat AMD dann gesagt, gut, dann setzt uns auch mal auf die Liste, so wird es wahrscheinlich gelaufen sein, und dann war eben halt die Nacht.
Let me just add this very briefly.
Yes.
I was told by a member of the Microsoft Palladium team in front of two witnesses that AMD had no choice.
Ah. Direct quote. Es gibt sogar Zeugen. Also AMD hatte keine Chance. Gut, das ist noch beunruhigender. Jedenfalls gibt's dann noch die Frage, was ist mit Apple, weil Apple eben halt nicht auf dieser TCPA-Support-Liste drauf ist. Motorola, die Prozessoren für die Apple-Sachen produzieren, allerdings ist auf dieser Liste drauf, und es ist wohl so, dass Apple momentan einfach abwartet, was nun passiert, weil die gucken erstmal, was Microsoft macht. Wenn Microsoft das Ding durchkriegt und das vielleicht sogar gesetzlich eben durch den Senat irgendwann festgelegt werden kann oder werden muss, dann wird sich Apple da wahrscheinlich auch hinbequemen. Momentan warten die einfach ab und haben dann alle Optionen offen, wenn man so möchte. Ob das besser ist, ist eine andere Frage.
Yeah. One question that we found a little bit ambitious in the current documentation about TCPA and Palladium is, what about content creators? It seems to be like a pain in the ass to create content on a TCPA Palladium system, because you often need to copy stuff from one machine to another and to the next and so on and so on. And so you either have to have some kind of excluded software zone for content creation software, or I don't know.
Sure. I mean, currently, if you look at high-end content creation systems today, there are certainly high-end content creation systems that can do things with content that consumer-grade systems cannot do, and in fact, at least in the U.S., are not permitted to do. A distinction between high-end content creation system and content creation systems for the rest of us certainly will continue, and that's not something that the content aggregators are unhappy about, given that it limits competition. What you will find is that there will be versions of content creation software that allow the copying of digital content. But these versions will be locked to a particular CPU, or more likely to a particular motherboard. And even if these versions were to leak out of the movie studio's offices or out of Microsoft's offices, you couldn't do anything with the software because it wouldn't run on your motherboard.
Ah, okay. Willst du das übersetzen, oder weil es ein bisschen technischer ist?
Ja, ne, kann ich machen.
Also es ist so, die Frage ist natürlich, wie wird es dann für die Entwickler sein? Das haben wir ja in der ersten Stunde hier im Chaos Radio Fritz auch schon mal versucht klarzumachen. Wenn ich irgendwie Software schreibe, dann mache ich die ja nicht ganz fertig und dann läuft die hundertprozentig und dann kann ich sie mir irgendwie von Microsoft auf welche Art und Weise auch immer lizenzieren, registrieren oder ähnliches machen lassen, damit das dann auch mit dem ganzen Zeug zusammenläuft, sondern ich muss immer mal probieren, wie läuft das, was ich bis jetzt habe, so weit. Und man könnte keine Software entwickeln, wenn man sich jedes Häppchen von Microsoft eben abnicken lassen müsste. Deswegen wird es irgendwie, das meint zumindest Lucky Green, sowas wie Entwickler Hardware geben, auf der das läuft, und das wird in der Regel wahrscheinlich dann abhängig sein von einer CPU, also vom Prozessor, oder wahrscheinlich ja noch von den Motherboards, also den ganzen großen Steckplatten, die unten im Computer drin sind. Und wenn dann sowas entwickelt wird, dann läuft das eben halt auch nur auf diesen Entwicklermaschinen und eben halt nicht auf den End-User-Systemen. Da würde das dann im Endeffekt gar nicht drauf funktionieren.
Ja, also es ging noch ein bisschen weiter. Es ging primär auch um Content Creation, also halt Leute, die Filme machen und Musik machen und so weiter und so fort. Und was Lucky halt meint, ist, dass es dann halt spezielle Systeme für diese Leute geben wird, die halt dem Enduser nicht zur Verfügung stehen. So Lucky, do you think that in the end this will take the wind out of the digital video boom, because everybody's buying cheap DV cameras and cutting the stuff on his cheap PC, and this will end then?
I don't believe so. The content aggregators and content distributors will be perfectly happy for you to distribute content that that cannot be copy protected, while their own content is copy protected. They don't care whether movies that you may produce, from which they make no money, get pirated and thus leave you without revenue. All they care about is that their movies do not leave them without revenue.
Okay, also der, was Lucky sagt, ist, dass der, dass er meint, dass die großen Content-Firmen, also die Filmstudios und so weiter, damit kein Problem haben werden, wenn die Leute weiter digital Video machen und ihre eigenen Videos produzieren ohne Kopierschutz, solange die Videos von den großen Studios halt weiter kopiergeschützt sind.
Gibt's bei Napster halt nur noch Urlaub von Klaus?
Napster ist halt eh tot.
Ist ja eh tot, ja. Aber ich sag Napster, ich glaube, das werde ich dann auch noch meinen Kindern weiterverarbeiten. Papa, was ist eigentlich Napster? Ach, das ist eine lange Geschichte. Ja, okay. Das war ja sehr aufschlussreich. Wo können wir uns ja im Grunde bedanken? Ich meine, wie viel Uhr ist es in Amerika eigentlich?
I don't know. What time is it at your side, Lucky?
It's 2:00 in the afternoon.
Ah, okay.
So soft. Okay, Lucky, thank you for answering every questions and making some hope. So.
Thank you all.
Okay, thank bye. You.
Bye.
Toll, wir haben mit Amerika telefoniert. Wahnsinn, das ist ein Tuschwert.
Fritz. Blue Moon.
So, meine Damen und Herren, ihr hört das Chaos Radio auf Fritz im Studio Frank, Felix und meine Person Max. Chaos Radio Menschen eben halt Felix und Frank. Thema des heutigen Abends, ach, wieder was so ein bisschen traurig stimmt. Es geht um TCPA. Könnte man das eigentlich mit dem bezeichnen als proprietäre Software, sowas? Ist das sowas? Beziehungsweise proprietäre Hardware oder Software?
Nee,
oder
so? Proprietär heißt, also das ist ein Effekt von TCPA, diese Linie ein bisschen zu verwischen. Also proprietär heißt eigentlich Software und Hardware, von dem ich keinem sage, wie sie funktioniert. Und das Gegenteil davon ist offene Hardware. Nun ist es so, dass die TCPA-Systeme durchaus dokumentiert sind. Also da gibt es Dokumente drüber und die sind wohl auch so halbwegs offen, wie das funktioniert. Ja, das heißt, man kann das schon nachbauen, die TCPA-Systeme, aber das macht sie, also das ist nicht proprietär, sondern es ist halt eine andere Kategorie jetzt.
Also geschlossen wäre der richtige Eindruck.
Genau, geschlossen ist schon richtig, aber sie sind halt schon dokumentiert.
Das heißt, ich halte nicht mal geheim, dass ich den Leuten wirklich meinen Bären aufbinde, sondern ich sage es ihnen auch noch, dass ich das tue. Ja, das ist ja noch fieser.
Ja, na, es ist ja auch ganz lustig zu sehen, wenn man mal auf die Website von TCPA geht, das ist trustedcomputing.com. Oder was .org, ich weiß nicht, aber jedenfalls, da ist nicht mal eine Liste von den
.org Members. Wäre ja nun wirklich infam.
Naja, also wieso, das machen viele, dass sie Konsortien gründen für ihre Trusts und Kartellzwecke und dann, ach wieso, wir sind hier non-commercial Blubber, also das ist schon durchaus üblich, da .org zu machen, aber wenn unsere Hörer jetzt gerade zu Hause sitzen...
Trustedcomputing.org.
.org, naja, das ist doch schon echt die harte. Also wer zu Hause gerade Internet hat, kann ja mal auf der Site versuchen, eine Liste von den Members zu kriegen. So, nur um mal zu sehen, ob die Leute den Eindruck haben, dass es ehrenwert ist, bei der TCPA Mitglied zu sein und wo man gerne mit hausieren geht, weil bei üblichen Plattformen, wie zum Beispiel Team DDR oder so, das ist auch so eine Industrieplattform. Ja, da steht natürlich selbstverständlich die Anzahl der Members und wer das alles ist, weil die Leute das für die Werbung benutzen. Ja, aber bei TCPA kann man ja mal gucken gehen, ob ihr da auf Anhieb die
Member Companies sind passwortgeschützt.
Das ist echt der Hammer. Also die Firmen sind sich voll im Klaren darüber, dass das echt unpopulär ist, was die da tun, wenn das rauskommt.
Nur die warten halt, bis es dann entweder, bis sich keiner mehr wehren kann und dann, ach, wir sind schon immer dabei gewesen.
So ja, das ist jetzt schon so. Also es gibt eine FAQ zu dem Thema von Ross Anderson, das ist einer der führenden Sicherheitsexperten aus Großbritannien und der hat das schön ausgedrückt, der meinte, Intel ist erst verbrannt worden mit ihrer Seriennummer im Prozessor und jetzt kommen sie zurück, um die Macht der vielen Zahlen zu benutzen. Die kommen einfach in Masse zurück. Ja, Intel, so was Anderson sagt, Intel hat sich zurückgezogen, die Wunden geleckt und kommt jetzt sozusagen mit allen Freunden zurück und hat jetzt eine Rotte von Leuten. Und da kann ich mich jetzt natürlich hinstellen und sagen, ja, dann kaufe ich halt meinen Rechner in, was weiß ich, Flower Power Enterprises aus Taiwan. Aber letztlich ist es so, ich habe nicht wirklich eine Wahl. Also eine schöne Analogie dazu ist, die TCPA sagt gerne, das ist eine Opt-in-Technologie. Also ich kann mir aussuchen, ob ich es anschalte oder nicht. Aber man muss sich vor Augen halten, tanken beim Auto ist auch eine Opt-in-Sache. Ja, ich kann auch sagen, ich tanke jetzt nicht mehr, aber dann kann ich halt nicht Auto fahren. Also das ist schon vergleichbar.
Wahnsinn. Also was denkt ihr darüber? Denn wir haben jetzt mit Lucky Green die ganze Zeit telefoniert. Was denkt ihr darüber? Wird sich das durchsetzen oder nicht? Wollt ihr das haben oder nicht? Ist das wichtig oder ist es nicht wichtig? Ist es vielleicht wichtig, um das Internet sicherer zu machen und ähnliches? 0331 70 97 110 unsere Telefonnummer. Und es gibt auch eine E-Mail-Adresse, über die ihr euch beteiligen könnt. Den Zettel habe ich natürlich verschlört. Ne, hier ist er. Und zwar 78, weil es die 78. Sendung ist, als Zahl geschrieben, also 7 und 8, @chaosradio.ccc.de für Fragen und Hinweise zu genau dieser Sendung. Grundsätzlich könnt ihr natürlich auch eure Meinung abgeben bei chaosradio@ccc.de und die Webseite zur Sendung gibt's auch und zwar http und natürlich mit 2t Doppelpunkt /, ohne www, chaosradio.ccc.de. Und am Telefon ist hoffentlich noch der Frank, der sich Lucky dann über Telefon aus den USA über sein Telefon anhören musste. Frank, bist du noch da?
Ja, klar, ich bin noch da.
Supi, entschuldige dir. Hat ein bisschen länger gedauert, wir haben uns da verquatscht und da mussten wir noch übersetzen, aber es war ja sehr aufschlussreich.
Ja, ich habe das Fürchten gelernt, echt.
Wird sich das durchsetzen, was glaubst du?
Ich denke mal nicht, also ich denke mal, dass die Gesellschaft, die Menschen draußen bei uns im Lande, also wenn es sich in den USA mit Gesetzen durchsetzen soll, okay, da kann man sich nicht großartig gegen wehren, aber wenn es allein der Markt entscheiden sollte, denke ich mal, wird sich das nicht wirklich durchsetzen. Wir kennen das, oder wir haben es gesehen bei HP, die haben versucht, mit Microsoft so eine Box rauszubringen, die jetzt irgendwie mit DVD-Brenner und so Geschichten eingebaut war. Und die mussten die ganzen Palladium-Krimskrams, mussten die wieder deaktivieren aus der Geschichte, weil das Ding ein Ladenhüter geworden ist. Und zu dem Stichwort würde ich auch noch ganz gerne sagen, dass es ja auch noch so Initiativen gibt, so Open-Hardware-Geschichten. Kenne ich jetzt nicht weiter tiefer aus, aber ich denke mal, dass es für die Leute, die wirklich sagen, okay, ich möchte mich von diesem Ganzen distanzieren, ich möchte damit nichts zu tun haben, immer noch eine Möglichkeit geben wird, auch an Hardware und an Software ranzukommen, denke ich mal, die eben dieses Spielchen nicht mitmacht.
Ja, prinzipiell ist das richtig. Also es gibt unter anderem das FCPU-Projekt, was sich bemüht, eine freie CPU zu bauen, so mit komplett eigenem Befehlssatz und so. Und das ist auch ganz interessant, nur die sind weit davon entfernt, da irgendwas zu haben, was man kaufen kann. Und selbst wenn die mit ihrem Projekt fertig sind, was noch nicht der Fall ist, dann müsste man immer noch über die entsprechenden Fertigungstechniken verfügen. Und um das mal so ein bisschen in Perspektive zu rücken, so die drei PC-Prozessoren, die es im Moment gibt, kommen von Intel, die kommen von AMD und die kommen von VIA. Ja, das sind so die drei Hersteller im Grunde und alle drei sitzen in den USA. VIA ist eigentlich eine taiwanesische Firma, aber die Prozessoren kommen von Centaur Technologies, die sitzen in Texas. Ja, das heißt, es wird auf absehbare Zeit, nämlich Phase 2 von TCPA ist heute schon dokumentiert, da ist dieser gesamte Kram im Prozessor drin. Ja, das heißt, ich kann überhaupt keinen PC mehr bauen, der nicht diesen TCPA an Bord hat. Also natürlich kann man den einfach nicht nutzen und da Linux drauf fahren, aber das hat trotzdem gewisse Einschränkungen. Was wir vielleicht mal gleich tun sollten, ist die Gelegenheit nutzen. Wer sich für freie Software und freie Hardware interessiert, der ist herzlich eingeladen, uns beim Chaos Communication Kongress dieses Jahr wieder zu besuchen. Wie jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr.
Es war 27. bis 29.12. und zwar am Haus am Kölnischen Park in Berlin.
Genau, das ist auch auf unserer Webseite ein bisschen verlinkt.
Genau, www.ccc.de, da gibt es dann irgendwo einen Link zum Kongress und wo das hoffentlich bald das Kongressprogramm online sein wird.
Es ist sogar noch ein Call for Papers offen, also wenn einer von euch jetzt sehr kurzfristig in der Lage ist, einen interessanten Beitrag für den Kongress zu leisten, ist auch noch herzlich eingeladen. Und da können wir dann auch über freie Hardware diskutieren.
Da darf dann gemeinsam geweint werden.
Naja, so ein bisschen positiver Ausblick gibt's schon noch.
Hey, jetzt habe ich mal euren Pessimismus angenommen. Jetzt
den haben wir uns zum Ende aufgehoben.
Ja.
Ja, wenn alle Leute schon schlafen, dann kommt hier unser Optimismus raus.
Aber Frank, jetzt mal im Ernst. Ich meine, klar, dieses eine Ding, wo du von gesprochen hast mit HP und wo TCPA schon irgendwie implementiert war, das hätte sich als Ladenhüter erwiesen. Aber was ist denn, wenn es nur noch das gibt?
Da müsste man, ja, für mich stellt sich jetzt anders als die Frage, also wenn wir sagen, okay, es kann nur noch das geben, und wenn USA sich das mit den Gesetzen durchsetzt, also wenn da wirklich ein Gesetz geschrieben wird und das auch durchkommt, dann, okay, dann hat man da keine Chance mehr auszuweichen, wie weit wird das in Europa durchsetzen, inwieweit haben die, es geht ja nur um die Firmen, es geht um Content, es geht um Hollywood, es geht um die Musikindustrie und inwieweit wird hier bei uns in Deutschland, in Europa, wirklich der Einfluss so weit gehen, dass wir sagen, okay, wir setzen das auch gesetzlich fest, dass es das enthalten muss und dass dann dementsprechend natürlich dadurch, dass es bei uns nicht gesetzlich festgelegt ist, dass es einfach auch Möglichkeiten gibt, das Ganze zu umgehen beziehungsweise das Ganze auszuhebeln, da man einfach hier nicht diese Strafen zu befürchten hat und dadurch vielleicht auch noch ein bisschen Konkurrenz oder eben Konkurrenzsysteme sich belieben könnten.
Naja,
wir reden von 3 bis 4, 5 Jahren. Also
das Problem dabei ist zweigestaltig. Zum einen ist die USA nun schlicht und ergreifend mal der größte Computermarkt der Welt noch, also vielleicht bis die Chinesen soweit sind. Und zum anderen ist halt das Problem, dass natürlich die Content-Industrie-Lobby auch in Europa versucht massiv Gesetze durchzudrücken, die halt in diese TCPA-Richtung gehen. Das heißt also Content-Kontrolle durchzusetzen und so weiter und so fort. Und da ist es halt leider nicht mehr so, dass Deutschland noch ein souveräner Staat ist, sondern es ist halt so, dass diese Entscheidungen weitgehend auf EU-Ebene gefällt werden und wie wir alle wissen, sind gerade auf EU-Ebene nicht unbedingt irgendwie unsere kompetentesten Politiker angesiedelt, sondern die, mit denen man hier halt nicht mehr so richtig brauchen konnte. Und was halt in der Regel nicht dazu führt, dass da besonders sinnvolle und günstige Gesetze entstehen, die dann aber trotzdem halt in nationales Recht umgewandelt werden müssen. Also insofern bin ich da langfristig nicht besonders optimistisch, dass die rechtliche Lage in Deutschland, wenn wir uns nicht echt anstrengen und viel Glück haben, wesentlich sich von der in den USA unterscheiden wird.
Also das heißt, dass wir anfangen sollten, Lobbyarbeit zu machen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Deswegen machen wir auch die Sendung hier. In der Hoffnung, dass ihr jetzt alle aufsteht und rebelliert. Also das Problem ist, in der EU sind tatsächlich schon Gespräche am Laufen, wie man diese Art von Gesetz auch in Europa machen muss. Und das ist dann sicher alles ein bisschen langfristiger. Dann haben die Einzelstaaten 2 Jahre Zeit oder was. Und dann muss das aber umgesetzt werden in lokales Recht. Und da muss im Grunde jetzt was getan werden, ansonsten ist das zu spät. Also wir haben ja leider schon mehrere Gesetze auf EU-Ebene gehabt, die wir viel zu spät mitgekriegt haben. Unter anderem ist gerade auch eine Hacker-Gesetzgebung gerade noch in der Besprechung. Aber letztendlich ist es so, wenn man bei den EU-Sachen als einzelner Bürger auch nicht so viel machen kann, dann ist doch jetzt der Zeitpunkt, wo noch am ehesten was drin ist. Da hilft es auch nicht, wenn so einzelne Leute sagen, ach, das wird ja alles verfassungsfeindlich in Deutschland oder so. Oder Reverse-Engineering-Rechte, die sind auch gerade am Bröckeln europaweit. Und also das ist alles nicht so toll, die Ausblicke europaweit. Da muss man echt gucken, was wir da noch drehen können. Gut, aber insgesamt wollen wir den Optimismus schon aufrechterhalten.
Freut uns,
dass du hier angerufen hast.
Ich meine, wenn wir schon mal zur Revolution im öffentlich-rechtlichen Radio aufrufen dürfen, nehmen wir die Gelegenheit natürlich
wahr. Na klar.
Ja, es ist ja immer die Revolution auf einer anderen Ebene. Jeden Tag eine andere Revolution. Frank, dank dir.
Ja, bitte.
Tschüss. Servus, schönen Abend. Was mich eigentlich wundert, ist, ich warte ja dauernd auf diese argumentatorische Peitsche, dieses, wenn dann mal alles so proprietär läuft, dann wird's ja auch wieder billiger. Das heißt, wenn ich dann eben halt, wenn die CDs mal billiger, weil die werden ja dann nicht mehr alle raubkopiert, dann könnte man die endlich mal für 10, also für 5 Euro bekommen und dann werden die Filme billiger.
Du meinst, das ist so dieselbe Argumentation, wie so durch Studiengebühren das Studium besser wird?
Ich dachte, weil es heißt früher immer, CDs sind so teuer, weil so viele Raubkopien auf dem Markt sind. Und warum spricht denn keiner davon, dass das dann wieder billiger wird? Ich meine, das preiswerte Leben, meine Damen und Herren.
Na, weil die CDs heute schon nicht kopiert werden, ist doch der Lacher. Die ganzen Statistiken, die von der CD-Industrie rausgegeben werden, die zählen nicht die Raubkopien, sondern die Rohlinge. Und ich brenne ungefähr pro Tag einen Rohling an Backups raus. Das heißt, allein das wird selbstverständlich alles als böse Raubkopierer mitgezählt von der Industrie. Also es gibt überhaupt keine vernünftigen Statistiken darüber, wie viel Musik tatsächlich kopiert wird. Und natürlich kann ich persönlich sagen, dass ich meine gesamten Musik-CDs noch einmal in MP3 oder auf Vorbis auf irgendeiner anderen CD habe, damit ich die in Urlaub mitnehmen kann. Ja, ich habe zu Hause, ich weiß nicht, 600 CDs, die werde ich nicht in Urlaub mitnehmen. Wenn ich irgendwie mal ein paar Wochen irgendwo hinfahre, dann will ich meine MP3s natürlich dabei haben, weil das passt in eine kleine Tasche. Und das ist keine Raubkopie. Ja? Nach momentanem Gesetz, das wird sich mit der TCPA auch ändern.
Ist klar. Da wird das schon eine Raubkopie, wenn man die CD mit ins andere Zimmer nimmt. Ihr könnt anrufen und euch zu dem Thema äußern unter 0331 77 97 110. Was denkt ihr? Ist sowas sinnvoll oder eher nicht? Beziehungsweise wird es sich denn entwickeln oder wird es vielleicht einfach im Sande verlaufen?
Na, eine Frage, wir hatten ja noch eine Frage uns überlegt.
Okay.
Genau. Würdet ihr mehr für einen Computer oder ein Gerät ausgeben, wenn ihr damit Filme und Musik kopieren könntet? Also gesetzt den Fall, wir kommen jetzt in Richtung eine Gesellschaft, wo Kopierschutz überall ist. Würdet ihr dann für Geräte mehr ausgeben, wenn sie euch doch die Sachen kopieren lassen?
Oh, also die Exklusivlösung. Gut. Der Jörg ist am Telefon. Hallo Jörg.
Ja, hallo.
Abend.
Abend. Ja, der Frank hat eben schon viel dazu gesagt. Ich bin ab eigentlich sehr viel Vertrauen zum Markt und dass der Markt sich alleine reguliert. Das heißt, die Nachfrage wird nicht da sein. Und dann wird es Verkaufseinbrüche geben. Und dann wird sich auch ein Hersteller finden, der eben andere Hardware herstellt.
Naja, wir haben im Moment Rezession. Ja, man sollte denken, jetzt würden die Hersteller besonders wenig tun, um die Kunden zu verschrecken. Und gerade jetzt ist die Marktsituation, in der so ein Ding auf den Tisch kommt. Also wenn wir glauben würden, dass der Markt das reguliert, das wäre eher ein Argument, was im Moment verhindern würde, dass TCPA überhaupt diskutiert würde.
Naja, bloß, wenn ich jetzt einen Brenner mir vor einer Weile gekauft habe, habe ich darauf geachtet, dass er Subchannel lesen kann, um mit Klon-CD zusammenzuarbeiten. Alle anderen wurden nicht mehr gekauft und dadurch haben sich die Hersteller darauf eingestellt und bringen eigentlich nur noch solche Hardware raus, die eben kompatibel ist dazu.
Ja, ist ja richtig. Also du würdest von dir selber sagen, du achtest beim Kauf darauf, Hardware zu kaufen, die dich nicht am Kopieren hindert oder die dich vielleicht sogar unterstützt.
Ja, na sicher. Und weil ihr vorhin mal gefragt habt, ob das denn sein muss. Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass das Kopieren oder so nicht unbedingt für die breite Masse und für immer und für jeden da sein müsste. Also ich muss nicht in jeder Zeitschrift lesen, wie ich mein Handy freischalte, den SIM-Lock entferne oder so. Wer da Interesse hat, der muss sich ein bisschen mit der Materie befassen. Und dann kommt er alleine an dem Wissen, was er braucht oder was er kauft und wo er beim Kauf drauf achtet. Und wer sich dann halt bei Aldi einen Rechner kauft und da steht TCPA dran und der kauft sich den und hat sich vorher überhaupt nicht informiert, naja, mehr oder weniger Pech abzeigt, beim zweiten Mal ist er schlauer. Der merkt, das klappt nicht, informiert sich und achtet dann beim Hardwarekauf eben darauf. Und dann wird es nach einer Weile auch wieder andere Hersteller eben die Prozessoren herstellen, die das TCPA nicht haben. Auch wenn die drei Firmen jetzt momentan noch nur in den USA sitzen, wo dann so ein Gesetz gibt.
Ja, ich glaube, das ist ein Trugschluss. Also das setzt ja einen Lernprozess voraus beim User. Der ist ja in der Regel überhaupt nicht vorhanden. Und ich glaube, 90% aller Menschen würden eher ihren Rechner bei Aldi kaufen, weil der dann im Zweifelsfall 200 Euro teurer ist oder billiger ist oder bei Lidl. Ja? Und also, die meisten überlegen sich das.
Aber die Leute setzen Windows ein, das ist eigentlich das Gegenargument. Wenn die Leute lernfähig wären, wäre das nicht so.
Ja, na gut, also die Alternative Linux ist also doch noch ein bisschen nicht für die breite Masse da, sag ich mal.
Also die, was interessant ist, ist, wie solche Systeme dann vermarktet werden. Ne? Also das erste Beispiel ist ja dieser Notebook von IBM, der halt schon TCPA-Infrastruktur enthält und der wird halt schlicht als sichere Maschine vermarktet, also die halt in der Lage ist, deine Festplatte zu verschlüsseln, deine E-Mail zu verschlüsseln und so weiter und so fort und dafür zu sorgen, dass niemand anders an den Rechner ran kann. Und das wird natürlich das Marketing-Argument sein. Also sie werden halt die unglaublichsten Dinge behaupten, so von wegen irgendwie, es würde möglicherweise gegen Spam oder gegen Viren helfen, was halt auch immer Marketer behaupten, wenn der Tag lang ist.
Das haben sie übrigens schon behauptet, das ist ganz lustig. Also das war eine der ersten Behauptungen von Microsoft zu dem Thema. Das TCPA würde ja das Virenproblem beseitigen und Spam könnte man ja so auch beenden, weil man könnte ja dann einfach alle Mails rausfiltern von Leuten, die nicht TCPA-PCs haben. Und wenn man da ungefähr 3 Sekunden drüber nachdenkt, fällt einem auf, dass sich der Spammer eben auch bei Aldi einen TCPA-PC kauft und dann hat man eben doch wieder Spam.
Also die Frage war, glaubst du nicht, dass die Leute auf solche Argumente reinfallen?
Ja, sicher zu Anfang, aber ich glaube schon, dass sie dann lernen, oder? Sie können dann halt nicht kopieren, das ist dann halt ihr Ding.
Was war denn deine erste Windows-Version, wenn ich mal fragen darf?
Oh, das war 95.
Ich 95, okay, seitdem gab es 98, 98 SE, ja, es gab ME, es gab 2000 und du setzt sie immer noch ein, oder?
Ich setze 98 ein.
Naja, also dann hast du ja trotzdem, also um mal ganz zynisch jetzt hier zu sagen, hast du ja auch nicht gelernt eigentlich, dass Windows 95 irgendwie deinen Sachen nicht entspricht und hast wieder bei denen gekauft. Und leider ist das so in der Welt.
Ich kann aber mit meinem Windows 98 das machen, was ich will.
Naja, ja, das denkst du aber auch nur... Das denkst du doch auch nur, Jörg, im Hinblick darauf, dass vor den Toren die weitaus fiesere Version von Windows steht. Das heißt, du klopfst dir dann selber auf die Schulter und sagst, ja, meine ist auch scheiße, aber sie ist noch viel, viel besser und damit gehe ich dem Ganzen auf so einen Weg. Ich kenne auch noch irgendwelche Leute, die so, also ich weiß auch noch, Windows 3.11 lief blendend, ja, es war toll.
Bitte? Was? Wann war das denn?
Das war zu meiner Zeit, als ich noch, als ich das erste Mal Doom gespielt habe, das war 3.11 noch.
Das war 3.11. Ich kann mich nicht erinnern, dass Windows 3.11 jemals gut lief, aber ist ja auch egal. Der Punkt ist einfach, die Leute lernen heute schon nicht daraus, das kann man eben einfach sehen. Die Leute glauben Microsoft, dass die nächste Windows-Version besser wird. Und die Argumentation, ja, der Hundehaufen, in den ich reingetreten bin, war nicht so groß wie der, in den der andere da reingetreten ist. Das ist vielleicht so kurzfristig ein bisschen beruhigend, aber langfristig ist das kein tragbares Konzept. Da muss man sich schon überlegen. Letztendlich, man hört auch oft, ach ja, aber Linux, das geht ja alles noch nicht. Guckt's euch einfach mal an. Also ich weiß, dass es überall steht und das sieht auch schwierig aus vielleicht. Und wenn man da mit der Einstellung rangeht, dass es alles eh bestimmt alles ganz schwierig ist, ist wahrscheinlich nochmal so schwierig wie vorher. Oder guckt euch von mir aus macOS an, guckt euch an, was da rumliegt, aber lasst euch nicht auf Monopole ein. Ja, Microsoft ist nicht nur schlecht, weil die Software schlecht ist, sondern vor allem auch, weil es ein Monopol ist und weil man sie in ihren Praktiken unterstützt, wenn man eben weiter von ihnen Software kauft.
Ich habe noch eine was zu sagen. Ihr habt gesagt, man müsste die Hardware verändern, damit sie wieder läuft. Und das wäre nicht für jeden unbedingt was. Nur wenn ich mein Auto verkaufen will, sag ich mal, und ich will den Tacho zurückdrehen lassen, kann es nicht selber... gibt es ja genug, die das anbieten, die dann kommen und mir das machen. Genauso könnte man, wenn man jetzt es nicht replizierbar ist, dieses Knacken, könnte man ja immer jemanden kommen lassen, der genau seinen Rechner halt für sich selber frei macht.
Das ist eine interessante Perspektive, da habe ich noch nicht dran gedacht.
Ja, das ist richtig, auf jeden Fall. Ich werde von dir kein Auto kaufen.
Man muss sich schon irgendwie überlegen, natürlich ist das kurzfristig beruhigend, aber... wenn man da mal rückblickend drüber nachdenkt, dann hat man mit seinem Prozessorkauf einen Prozentsatz von der Kohle ist benutzt worden, um diese Technologie zu entwickeln. Ein weiterer Prozentsatz ist dazu getan worden, um das in den Prozessor reinzutun. Und der nächste Teil, den gebe ich noch zusätzlich oben drauf, um es wieder auszubauen. Das ist schon im Grunde, wird da mein Geld für Sachen ausgegeben, die ich nicht unterstützen möchte. Also selbst wenn es beruhigend sein mag, dass ich die Perspektive habe, eventuell das wieder rauszupopeln aus meiner Hardware, ist es doch so, dass ich letztendlich durch den Kauf diese Technologien gefördert habe. Ja, die Leute, die das entwickelt haben, die kriegen Geld dafür, dass sie das gemacht haben, um mich zu ärgern, obwohl ich es eigentlich danach ausbaue.
Das ist der Preis, den ich dafür zahle, um kopieren zu können oder um das zu haben. Da muss ich bereit sein, das auszugeben.
Online kriegen sie dich ja dann doch.
Irgendwann von ganz alleine, denke ich mal.
Ja, nur, also wie gesagt, wenn wir jetzt mal so einen, also den Vergleich wählen, mal mit zum Beispiel mit der Xbox, die ja nun, wo man ja sozusagen relativ direkt vergleichen kann. So, da gibt es halt auch Kopierschutzmechanismen, die halt mit Modchips ausgehebelt werden, also ähnlich wie bei Autos. Da gibt's halt Dienstleister, wo man sein Ding hinschicken kann oder selber den Modchip einbauen kann.
Ich bin jetzt ziemlich angeschissen.
Und sowas wird's halt im Zweifel für die PCs auch geben, nur dass solche Modchips natürlich auch online detektierbar sind. Das heißt also, wenn ich dann online gehe mit dem System, kann Microsoft im Zweifel sagen, okay, du hast da einen bösen Modchip drinne, du kriegst kein Windows-Update mehr. So, ne? Das ist sozusagen diese Dimension, dass das ganze Ding ja online ist und dass es halt permanent sich synchronisiert und permanent die Software Blacklists aktualisiert, ist halt das Gemeine daran, dass man da halt schon ziemlichen Aufwand treiben muss, um zu verhindern, dass man da sich mit dem Modchip dann doch wieder bloß ins Knie schießt.
Ja. Na und letztendlich mit dem Geld, was man selbst bezahlt hat für den Prozessor, werden ja die Leute bezahlt, die sozusagen die Maßnahmen ergreifen, um dann online die Modchips zu erkennen. Also das ist ja auch mein Geld, was die bezahlt. Das finde ich schon als Gedanken sehr unbefriedigend, wenn ich sozusagen die Leute bezahle, die mich ärgern. Gut, man kann jetzt sagen, die Straßenpolizisten, die irgendwie mir Knöllchen reindrücken, bezahle ich auch mit meinem Geld. Ich kann aber auch nicht sagen, dass ich das erfreulich finde, wenn ich irgendwie Knöllchen kriege. Also das ist schon eine Perspektive, über die man auch mal nachdenken muss. Ja, wie schön man das findet und ob man da nicht doch irgendwas gegen tun kann.
Jörg, danke dir erstmal.
Ja, alles klar.
Gut, tschüss, schönen Abend noch. Ach Mann, ja, das sind ja tolle Aussichten. Naja, es ist halt immer sowas, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ja selber auch anstrengend. Man wird immer sehr, sehr angestachelt durch diese Themen, die im Chaosradio ja in der Regel immer um das eine kreisen, nämlich es lohnt sich, seine Bürgerrechte in Anspruch zu nehmen. Aber seine Bürgerrechte dann wirklich in Anspruch zu nehmen, kostet unglaubliche Kraft.
Ja, ist dann leider... Es gibt so einen schönen Spruch so über Gelegenheiten. Gelegenheiten werden häufig nicht ergriffen, weil sie wie Arbeit aussehen. Und so ist das halt, ja, wenn man was will. Oder um das mal aus einer anderen Perspektive, es gab so einen schönen Vortrag von Lawrence Lessig zum Thema IFF und die zivilen Rechte der Leute. Und da hat er gefragt, wie viele Leute geben von euch Spenden an Institutionen wie die IFF? Die ist vorhin von Lucky schon erwähnt worden. Und dann ging irgendwie vier Arme hoch und er meinte, und wie viel spenden mehr, als sie der Telekom in den Rachen werfen für schlechten DSL-Service? So als Frage. Und das finde ich einen Gedanken, den fand ich sehr beeindruckend. Ja, also wenn man das aus der Perspektive sieht, wie viel Geld man eigentlich ausgibt, um Monopole zu fördern und wie wenig man im Vergleich ausgibt, um sozusagen was dagegen zu tun, dass neue Monopole entstehen, dann kann man schon sich fragen, ob man nicht mehr Geld sozusagen spenden sollte. Wenn man schon selber nicht die Zeit hat, nach Luxemburg zu fahren oder nach in die EU-Gesetzgebung irgendwie einzugreifen, dann soll man schon gucken wenigstens, dass man eben sein Geld auch zumindest teilweise in angemessener Höhe dafür zur Verfügung stellen.
Und Spenden tut gut wie nichts anderes, kann ich nur bestätigen. Ich habe das mal fürs Rote Kreuz gemacht, das ist ein tolles Gefühl. Aber Bequemlichkeit ist eine Seuche, das ist leider so. Und wir alle sind ja anheimgefallen. Es ist immer so ein doofes, das hat dann immer so was Predigerhaftes. Ne? Dann sitzt du da und denkst halt nur noch, du sitzt in der Kirche und einer erzählt dir, wie scheiße du bist. Aber Tatsache ist, es bröckelt an allen Ecken und Enden. Das ist wirklich so.
Naja, aber ich meine, es ist ja besser, wenn man sieht, was alles schlecht läuft, als wenn man da nur sitzt und von allen Ecken und Enden beschissen wird und einfach gar nichts mitkriegt. Also insofern haben wir hier schon auch letztendlich die Aufgabe, so ein bisschen zur Aufklärung beizutragen. Also es gab ja durchaus Zeiten, wo die Leute einfach zu Hause gesessen haben, ihnen ist erzählt worden, alles ist scheiße und du bist schuld. Ja, und dann haben die halt ihr Leben so gebracht. Dann finde ich es doch besser, wenn wir ab und zu mal Chaosradio haben, wo uns die Leute erzählen, warum alles schlecht ist und was wir dagegen tun können.
Ja, wenigstens gutes Karma machen. Genau. Das machen wir gleich noch anderthalb Stunden weiter. Jetzt gibt's erstmal Nachrichten hier auf Fritz.
Wenn Fritz in Berlin, dann 102,6.
Wir haben es 22.31 Uhr.
Fritz Info.
Mit dem Wetter. Nachts wird es neblig. Die Temperaturen sinken auf 2 bis minus 2 Grad. Morgen ist es dann bedeckt und trübe bei 4 bis 8 Grad. Und obendrauf gibt's noch eine wunderbare Packung Sprühregen. Jetzt die Meldung mit Bastian Börner.
Deutschland will den USA bei einem Angriff auf den Irak Überflug- und Transitrechte gewähren. Bundeskanzler Schröder sagte, eine direkte militärische Unterstützung werde es aber nicht geben. Nur Israel werde aus moralischen Gründen Luftabwehrraketen und Truppentransporter des Typs Fuchs erhalten. Die UNO-Waffeninspektoren haben mit ihren Kontrollen im Irak begonnen. Sie durchsuchten heute zwei Militäranlagen und eine Fabrik in der Umgebung von Bagdad. UNO-Generalsekretär Annan sprach von einem guten Start. Der FDP-Politiker Jürgen Möllemann will aus seiner Partei nicht freiwillig austreten. Er werde sich dem Druck der Parteiführung nicht beugen, sagte Möllemann in mehreren Interviews. Er denkt nach eigenen Angaben darüber nach, eine neue liberale Partei zu gründen. Die islamistische Vereinigung Kalifatsstaat bleibt verboten. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte am Abend eine Entscheidung der Bundesregierung. Nach Ansicht der Richter hat der Verein sowohl gegen die demokratische Grundordnung als auch gegen das Rechtsstaatprinzip und die Achtung der Menschenwürde verstoßen. Und zum Sport: in der Zwischenrunde der Fußball Champions League hat Bayer Leverkusen gegen den FC Barcelona 1:2 verloren. Und der Verkehr auf Fritz, wir haben keine Meldungen, also gute Fahrt.
Sie ist unterwegs, sie macht Spaß und ganz bestimmt irgendwann
kommt sie auch zu dir.
Die Fritz-Disco.
Freitag, 22 Uhr im Echt-Kastanienhof in Bühle-Gure mit den Fritz-DJs Anja und René und Special Guest Studio 45.
Mehr Infos www.fritz.de.
Und im Radio.
Und ihr hört das Chaosradio auf Fritz, der letzte Mittwoch im Monat, immer Chaosradio-Abend. 3 Stunden Talk über Themen, die die Welt wirklich bewegen, nämlich die im Hintergrund den Hebel ansetzen. Und das ist leider Gottes mal wieder, man denkt ja, man müsse eigentlich überhaupt nicht mehr drüber reden, aber es ist Microsoft und zusammen mit einem hebelnden Arm, nämlich Intel. Und es geht um TCPA, Palladium. Und TCPA ist das neue System, was auf uns zukommt im Grunde in den neuen Windows-Generationen, also den neuen Betriebssystem-Generationen. Und was das macht, das können wir ja nochmal ganz kurz zusammenfassen, weil wir dann auch zu einem neuen Funktionspunkt dieser ganzen Sache übergehen möchten. Mit dem Studio Felix und Mensch, jetzt bin ich da bekloppt.
Frank,
entschuldige. Ich hatte gerade irgendwie wieder einen anderen Namen im Kopf. Und Malotki, mein Name, das kann ich, na Gott sei Dank kann ich das noch. Siehst du, hier ist der Zettel nämlich. Und ja, Felix, du wolltest noch mal ganz kurz einleiten in das Thema für diejenigen, die vielleicht gerade erst dazuschalten.
Genau, also... Hallo.
Ja, da bist du.
Genau, TCPA ist eine neue Infrastruktur für PCs, die mit Verschlüsselung dafür sorgen soll, dass das Betriebssystem überhaupt nur dann gebootet wird, wenn es in einer Datenbank, die in der Hardware drinsteht, unter anderem, und die natürlich über das Internet geupdatet werden soll, wenn da die Prüfsumme drinsteht. Also die Idee ist sozusagen, dass das BIOS guckt, ist das überhaupt das richtige Windows oder hat da jemand rummanipuliert und der weigert sich dann, das zu booten, wenn es nicht das richtige Windows ist. Ja, und es geht dann weiter, wenn Windows gebootet ist, kann der mit der Hardware erkennen, ist dieser Treiber denn überhaupt okay oder ist das vielleicht ein Debugger? Also das heißt, das wird eine Infrastruktur geschaffen, mit der, sagen wir, raubkopierte oder manipulierte Software erkannt werden soll. Und insbesondere ist es so, wenn ich in einem System mit TCPA eine nicht vertrauenswürdige oder unbekannte Applikation starte, dass das System dann allen vertrauenswürdigen Applikationen sagt, also wie zum Beispiel Word, hallo, da kommt jetzt gerade was möglicherweise bösartig ist, und Word kann dann erstmal seinen Speicher löschen, sich beenden und am Ende, erst wenn alle sich beendet haben, dann wird die neue Applikation gestartet. Und das heißt insbesondere eben für Online-Spieler, sagen wir mal, das Spiel ist eben eine vertrauenswürdige Applikation, und wenn ich einen Trainer starte oder irgendeinen Map-Hack, der hier vorhin erwähnt wurde, dann würde eben das Spiel ein Signal kriegen, würde sich beenden und Online-Cheating wäre sozusagen beendet. Aber wenn man jetzt ein bisschen mehr darüber nachdenkt, so dann ein paar Szenarien sich überlegt, dann kann man so ein paar Einblicke in das System gewinnen. Also nehmen wir mal an, der Media Player, der bei Windows mitgeliefert ist, da ist irgendwann ein Bug drin. Ja, sagen wir mal, da ist ein Bug drin, der so krass ist, dass man damit eben doch kopieren kann. Ja, also genau das, was eigentlich verhindert werden soll, würde doch möglich sein. Was würde man tun, um zu verhindern, dass die Leute eben mit diesem Bug ihre ganzen Sachen kopieren? Und die Lösung dafür ist, dass es eine sogenannte schwarze Liste gibt, die über Internet geupdatet wird. Also es gibt nicht nur eine Liste mit vertrauenswürdigen Applikationen, sondern es gibt auch eine Liste mit unvertrauenswürdigen Applikationen. Die Idee ist, was jetzt bei Windows XP zum Beispiel passiert ist, dass eben Seriennummern im Netz dann veröffentlicht werden. Irgendwelche Leute kaufen das und veröffentlichen ihre Seriennummer, und dann kann im Grunde jeder andere eben auch mit dieser Seriennummer sich da sein Windows registrieren. Und das soll eben verhindert werden. Und das kann man eben tun, indem man die Seriennummer oder gleich, wenn die Raubkopie bei Microsoft eben auch auftaucht, dann kann man gleich die Raubkopie komplett eintragen in die schwarze Liste, und dann würde ein TCPA-Computer sich komplett weigern, diese Software zu starten.
Also diese schwarze Liste funktioniert so, dass eine eindeutige Identifizierung dieses Stück Software oder auch dieses Stück Content, zum Beispiel ein Text, der irgendwie missliebig ist, oder ein Artikel oder ein Bild, was irgendwie missliebig ist, die werden halt über eine sogenannte Hash-Funktion, eindeutig identifizierbar. Eine Hash-Funktion ist ein mathematisches Verfahren, mit dem ich eine eindeutige Nummer errechnen kann, die spezifisch für dieses Stück Software, dieses Stück Content ist, dieses Stück Musik zum Beispiel oder diesen Artikel, sodass, wenn dieses Stück Software oder Musik auf diesen Computer kommt und es auf der, dann wird dieser Hash ausgerechnet, das heißt also diese eindeutige Identifizierung dieses Stücks Content, und wird dann mit der schwarzen Liste verglichen, ob diese Hash-Funktion auf dieser, also dieser Hash auf dieser Liste steht. Und wenn das so ist, dann wird dieser Inhalt halt einfach schlicht gelöscht oder kopiert oder weitergemeldet, oder je nachdem, was der Hersteller vorgesehen hat.
Also das System weigert sich im Zweifelsfall. Also die Idee ist jetzt mit dem Media Player und dem Bug, dass Microsoft sagen könnte, okay, wir bringen Update raus und wir tun die alte Version von dem Media Player auf die schwarze Liste. Und was dann passiert, ist, dass jemand, der die Version mit dem Bug aufrufen möchte, der kriegt dann gesagt, geht nicht. Musst du updaten.
Hol dir ein Update, genau.
Genau.
Ach, das ist ja toll. Und damit sorgen die dann automatisch auch dafür, dass ich immer neue Hardware brauche, weil sonst ist mein System ja irgendwann zu langsam.
Aber das ist jetzt eher von Intel die Verschwörungstheorie und nicht von Microsoft. Aber die Idee ist jedenfalls klar. Der Kunde wird dazu gezwungen, abzudaten, damit eben Software mit Bugs keine Chance hat. So, was jetzt Frank gesagt hat, eindeutig, das ist zwar in der Praxis so, aber nicht unbedingt zwingend. Also es ist so, dass der Hash-Wert schon weniger Bytes groß ist als die Daten, aus denen ich sie berechne. Das heißt, rein theoretisch ist es möglich, dass es eine Kollision gibt. Also dass zwei Programme den gleichen Hash-Wert haben. Das ist verschwindend unwahrscheinlich. Aber man muss sich schon fragen, was passiert, wenn es dann doch mal irgendwann auftreten sollte. Also nehmen wir mal an, ich finde ein Programm oder es gelingt mir, ein Dokument zu erzeugen, was die gleiche Hash-Summe hat wie, sagen wir, Windows. Ja, das wäre so der schlimmste Angriff auf TCPA, der mir persönlich eingefallen ist. Nehmen wir an, es gelingt mir, so ein Bild zu erzeugen, und in dem Bild steht drin, Microsoft ist scheiße. Ja, nehmen wir an, dieses Bild würde ich dann Microsoft e-mailen und die tun es auf ihre schwarze Liste. Dann könnte kein Rechner mehr Windows booten. Ja, weil das BIOS anhand der schwarzen Liste prüft, ist denn das System sauber. Also das wäre so eine Sache, die man sich mal in Ruhe überlegen muss. Was man heute machen würde, wenn ein System nicht mehr booten will, ist, dass man eben eine Boot-CD reintut. Ja, jetzt habe ich aber den Media Player erwähnt. Selbstverständlich kann auch das Windows auf der CD eine alte Version sein, von denen es inzwischen Updates gibt. Und dann würde sich der Computer auch weigern, von dieser CD zu booten.
Aber Moment, hat der dann, ach so, das wird dann so funktionieren, dass sozusagen diese schwarze Liste schon in einen Hardware-Part im Prozessor oder irgendwo geladen wird, also, und da ist dann die aktuelle Speicher. Schwarze Liste.
Es gibt ein bisschen Speicher an der Hardware, und die wird eben ab und zu geupdatet. Ja, also jetzt muss man sich überlegen, das wäre sozusagen der absolute Oberdatengau, wenn die Checksumme von Windows in dieser schwarzen Liste erschiene. Denn wenn man da was gegen tun könnte, wäre das ein Designfehler bei TCPA. Also nehmen wir mal an, ich könnte mit einer Bootdiskette eben an meinem Windows rum manipulieren, sodass da wieder eine andere schwarze Liste steht. Wenn ich das könnte, könnte ich das auch benutzen, um den Schutz normal zu umgehen, indem ich halt die Applikation, sagen wir den Trainer, den ich habe, aus der schwarzen Liste rausnehme. Ja, also diese Manipulation darf gar nicht möglich sein, sonst ist das System von vornherein unsicher.
Aber ich meine, Sekunde mal, wenn Microsoft über das Internet beziehungsweise über sein eigenes Betriebssystem in der Lage sein soll, das Ding innerhalb eines bestimmten Hardware-Segments oder was auch immer abzudaten, dann muss es ja sowas sein, was wie das BIOS funktioniert oder was wie ein Flash-ROM funktioniert, und das könnte ich doch dann im Grunde auch updaten oder ähnliches.
Ja, also theoretisch schon. Es ist ja im Grunde auch mit Smartcard so, dass man die im Grunde theoretisch beschreiben kann, aber da ist so ein kleines Mini-Betriebssystem drauf, was sich eben Updates anzunehmen weigert, wenn man sich nicht selber irgendwie authentisieren kann.
Ah, okay.
So, und der Punkt ist jetzt, dass Windows, der sich authentisieren wollte, ja auf der schwarzen Liste draufsteht. Also wenn, man muss sich halt überlegen, dass dieser Angriff auch nur theoretisch denkbar ist, ist im Grunde schon ein Grund, warum das ganze System zum Scheitern verurteilt ist. Denn wenn das tatsächlich mal eines Tages passiert, dann würde eben auf der gesamten Welt die Windows-PCs nicht mehr booten können und man kann sie auch nicht reparieren, indem man eine andere Festplatte oder so reintut. Ja, sondern aber man muss dann eben den PC wegschmeißen oder eben von einem Experten reparieren lassen.
Aber meinst du nicht, dass die ein paar Prüfsummen haben von den Programmen, von denen sie wissen, dass sie hundertprozentig funktionieren, und die sind dann so weit geschützt, dass dann, wenn jemand versucht, sowas, was da eben halt extra dafür programmiert worden ist, auf die schwarze Liste zu setzen, dass das dann im Endeffekt nicht funktionieren würde?
Glaubst du, die sind so schlau?
Na, also wenn sie das hier gehört haben, sind sie vielleicht so schlau.
Aber wir haben ja auch 5 Jahre verpasst, diese Lizenz anzumelden.
Nein, also man muss ja auch mal noch ein paar andere Sachen sagen. Historisch gesehen ist Microsoft so das unsicherste Unternehmen, was es überhaupt gibt. Es gibt mindestens 4 dokumentierte Fälle, wo Microsoft sogar zugegeben hat, dass Hacker in ihrem Netz waren und sogar teilweise Zugriff auf Development-Server hatten, wo eben der Source-Code zu Windows rumliegt. Das ist passiert. Und eines Tages hat jemand geschafft, sich ein Zertifikat bei VeriSign zu holen im Namen von Microsoft und konnte damit eben auch Software unterschreiben. Das heißt, alle Teile, die nötig wären, um diesen Angriff durchzuführen, gab es schon mal bei Microsoft. Ja, also man muss sich vorstellen, was ich als Regierung oder noch schlimmer, das US-Militär setzt zum Beispiel flächendeckend Windows ein. Jetzt muss man sich mal vorstellen, was passiert, wenn in einem Krieg jemand irgendwie sich Zugang zu der Microsoft-Zertifikatsstelle besorgt und diesen Angriff durchführt. Ja, dann wären einfach die kompletten Kriegsschiffe, würden einfach mal im Wasser wie tote Enten liegen. Das hat es übrigens auch schon mal gegeben.
Ja gut, okay, das war dann aber eher ein Windows-Problem.
Aus anderem Grund.
Genauso kann man sich natürlich auch vorstellen, dass, sagen wir mal, das US-Government plötzlich beschließt, die irakische Version von Windows halt zu invalidieren.
Genau.
Um halt einfach mal die Infrastruktur in einem Zielland runterzufahren. Also das heißt, man sieht schon, das Kernproblem ist, dass da halt wieder mal zu viel Macht in einer Hand konzentriert wird, also zu viel Einflussnahmemöglichkeit halt auf einen Punkt konzentriert wird, der dann natürlich auch missbraucht werden kann.
Gut, also vielleicht noch, um das mal so ein bisschen klarer zu machen, wenn im Moment irgendeine Shareware sagt, ich laufe nur bis zum Tag so und so, oder wenn ein Programm sagt, ich laufe nur, wenn du dich bis zum so und so vielten ein Update einspielst, was die meisten Leute dann machen oder zumindest in Erwägung ziehen, ist, dass sie halt die Systemzeit zurücksetzen. Ja, so eine typische Maßnahme. Da haben die TCPA-Leute auch dran gedacht und haben eine vertrauenswürdige Systemzeit definiert. Also in dem Chip, in dem TCPA ist nochmal eine eigene Systemuhr und die kann man nur updaten mit signierten Zeitupdates, und dafür soll es dann eben Server im Internet geben. Ja, also das heißt, die Systemzeit zurückstellen läuft nicht.
Was da alles schief geht.
Ja, man muss sich das vorstellen. Also im Grunde so an die offensichtlichen Sachen, so an ein paar von ihnen haben sie gedacht. Aber das heißt eben auch, wenn ich die Systemzeit nicht zurückstellen kann, kann ich auch nicht mal eben eine alte schwarze Liste einspielen ins System. Ja, also so die Rettungsmethoden, die ich jetzt mal als Administrator in Erwägung ziehen würde, wenn mein System so einem Angriff zum Opfer fällt, die gibt's halt einfach nicht.
Soweit ein weiteres Häppchen resignative Basisinformationen im Chaosradio, und ihr seid natürlich angehalten, das zu kommentieren oder zu dekommentieren. 0331 77 97 110. Am Telefon ist der Guido. Namen Guido.
Hallo, schönen Abend.
Abend. Entschuldige, ich hätte dich, glaube ich, vorhin kurz rausgeworfen. Das lag hier in der Telefonanlage, aber du hast es ja wieder geschafft.
Naja, müsste ich mir jetzt doch Musik raubkopieren, weil ich mir die CD ja morgen nicht mehr kaufen kann. Das Geld ist ja an der Telefonrechnung. Ich setze beiseite. Ein Thema ist noch nicht beleuchtet worden, und zwar ist ja Microsoft vorige Woche oder vor 2 Wochen, glaube ich, aus dem Stinger-Projekt bei Zendo rausgeflogen, ne? Mhm. Bei den Smartphones. Und das heißt ja, dass was für eine Strategie müsste jetzt Microsoft verfolgen, dass jetzt 7650 Smartphone-Nokia-Benutzer oder zukünftige Sony Ericsson P800-Benutzer, die ja auf ihrem Handy auch inzwischen Word-Dokumente, PowerPoint-Präsentationen oder Excel-Sheets bearbeiten können. Wie sollten denn da die einzelnen Daten zertifiziert, lizenziert oder trusted gemacht werden?
Okay, also die zu diesem Thema Zeno ist es so, dass alle Leute fragten sich natürlich, warum man alles in der Welt hat Zeno. Zeno ist so eine kleine englische Firma, die ein Mobiltelefon auf der Basis von dem Windows CE für Mobiltelefon entwickelt hatte. Warum um alles in der Welt haben die nun kurz vor der Produkteinführung gesagt, sie lassen das mit dem Windows für Mobiltelefon mal lieber und nehmen stattdessen dieses Produkt von Nokia. Ich habe da auch keine Antwort von, nur eine böse Theorie, dass nämlich Nokia gewartet hat, bis sie fertig waren, dann noch ein Patent aus der Tasche gezogen hat, was sie dann noch hatten rumliegen lassen. Also es gibt so ein paar Hinweise, die das andeuten. Was die Durchsetzung von TCP auf mobilen Endgeräten betrifft, ist es so, dass der wahrscheinlichste Weg, dieses zu tun, vermutlich über die ARM-Prozessoren ist. Wenn du dir anguckst, was du heutzutage in den mobilen Geräten findest, findest du exklusiv eigentlich ARM- und Xscale-Prozessoren. Was anderes in den neueren Geräten eigentlich nicht mehr drin.
Und Xscale ist auch ARM vielleicht als Andeutung.
Genau, also Xscale ist sozusagen nur der aufgebohrte ARM, der halt auf höheren Taktzahlen läuft, aber in seinem Upcode unterstützt. Die kommen halt auch von Intel und es gibt halt auch schon seit längeren Planungen Digital Rights Management, also Möglichkeiten zum Kopieren von Software und zum Beispiel auch von Klingeltönen auf Mobiltelefonen, um es unterbinden zu können, diese Dinge einzubauen. Soweit ich die Roadmap von Intel richtig im Kopf habe, sollen auch Anfang 2004 die ersten ARM-Prozessoren mit Möglichkeiten zum Schutz von Software auf diesen Geräten unterwegs sein. Das Problem, was wir da halt haben werden, ist, dass da das Sicherheitsargument möglicherweise sogar ziehen wird, weil diese Mobiltelefone sind halt extrem ungeschützt. Da kann man halt ziemlich viele Sauereien mitmachen. Also es gibt halt Dutzende Möglichkeiten, zum Beispiel Viren mit MMSen zu verschicken, wenn man weiß, wie das geht. Und wenn sie halt glaubwürdig machen können, dass man mit Hilfe von so Kurzhandling-Technologien diese Dinge unterbinden kann auf der Prozessorebene, dann haben sie tatsächlich dafür auch einen richtigen Markt. Was jetzt Nokia betrifft, ist es so, dass die ja zum Glück Microsoft nicht besonders freundlich gesinnt sind, so dass es da eine gewisse Hoffnung gibt, dass der Markt sich da nicht ganz so krass entwickelt wie im PC.
Ja, die Hoffnung zerschlägt sich aber in dem Moment, wenn ich mit dem PC synchronisieren will, wenn ich irgendwelche Bilder, die ich von irgendjemandem geschossen habe, demjenigen schicken will per MMS oder erst auf dem PC bearbeiten will oder im Handy schon mit einer gewissen Software bearbeitet. Es gibt ja schon Programme, wenn ich jetzt ein Bild geschossen habe mit dem Nokia-Telefon, dass ich das im Telefon schon nachbearbeiten kann.
Ja.
Somit ist es mein Bild, ich habe das Recht drauf, jetzt indirekt gesagt, und wo können Sie das Bild jetzt überall hinschicken, auf meinen PC, auf einen anderen PC?
Ich denke nicht, dass Sie das verhindern werden, weil gerade diese Bilder von einem Telefon zum anderen schicken und Telefon zu PC und so weiter und so fort, ist ja ziemlich ziemlich wesentlich für Ihre Aussichten, da Geld zu machen in dem Markt. Insofern glaube ich nicht, dass Sie an dem konkreten Punkt ansetzen werden. Wo ich denke, dass Sie sicherlich ansetzen werden, ist Kopierschutz für Software. Also wenn du dir so ein P800 zum Beispiel anguckst, da kannst du halt irgendwie Doom drauf zocken, da gibt's Landkarten-Applikationen für, da gibt's jede Menge Software für, es handelt sich hier um
ja, Word, Excel, PowerPoint habe ich alles schon gesehen. Ja.
PDA. Na, diese interessanterweise sind diese Symbian Clones von Textverarbeitung und so weiter und so fort, Tabellenkalkulation, sind ja keine Microsoft-Produkte, sondern die sind ja von Symbian tatsächlich programmiert. Es ist nur so, dass sie die, dass sie mit Microsoft irgendein Cross-Licensing-Abkommen für die Datenformate haben, aber die erstrecken sich, soweit ich weiß, auch schon nicht mehr auf die neueren aus Office-Formate. Also da ist es schon so, dass die, dass sie da sicherlich irgendeinen Weg finden werden. Meine Vermutung ist tatsächlich sogar, dass wir eher noch auf den mobilen Endgeräten sowas wie TCPA und Palladium sehen werden, als auf den PCs, weil es geschlossenere Plattformen sind. Also da haben die Leute nicht dieses Rumspielbedürfnis, noch nicht dieses Gefühl, dass sie damit machen können, was sie wollen, den Content darauf hin und her schieben können, wie sie wollen und so weiter und so fort, sondern so ein Telefon wird ja mehr als geschlossenes Gerät wahrgenommen, dass man vielleicht mal ein bisschen Software, dann mal einen Klingelton rauflädt, aber jedenfalls nicht so wie beim PC, wo man jeden Tag Sachen hin und her swappt.
Inwieweit hat das Sony schon was gemacht? Weil bei dem Sony Ericsson 4800, der ist ja erweiterbar mit dem Memory-Stick von Sony. Und bekannt ist ja, dass bei der Sony PlayStation direkt dieser Memory Stick ja MediaGate geschützt ist.
Sony hat ja verschiedene Digital Rights Management Technologien in den Memory Sticks integriert. Über das P800 kann man noch nicht so viel sagen, was diesen Aspekt betrifft, weil Naja, sie hoffen ja gerade, dass sie es zum Weihnachtsgeschäft irgendwie rauskriegen, aber soweit ich weiß, ist die Software noch nicht gänzlich fertig, die darauf läuft. Also die Prototypen.
Die Englische ist schon fertig, die Deutsche noch nicht.
Naja, also die Prototypen, die ich in der Hand hatte, die waren so 2 Monate alt ungefähr, die Software. Und da war von DRM-Modulen noch nicht so viel zu sehen. Wo allerdings schon jede Menge von zu sehen war, waren so Sachen wie Code-Signing und solche Dinge. Also das halt, ist ja, also bei Nokia betreibt das ja auch sehr extensiv auf den Symbian-Geräten, dass man Applikationen auf den Dingern nur starten kann, also wenn es so eingestellt ist vom Benutzer, die halt das richtige Signing haben, das heißt also vom Hersteller abgesegnet sind oder einen Key mit einem Key abgesegnet sind, der vom Hersteller an den Softwarelieferanten vergeben wurde.
Nicht ganz so richtig. Also wenn ich Programme auf den 7650 installiere, werde ich darauf hingewiesen, dass die Signatur nicht bekannt ist oder dass sie nicht vertrauenswürdig ist und ob ich trotzdem installieren möchte, und ich kann noch installieren.
Na klar, also momentan ist es so, dass es eine User-Option ist, ob du dem vertraust oder nicht. Ja. Bloß der Schritt ist natürlich nicht weit, irgendwie einfach diese Abfrage wegzulassen.
Genau.
Also Verdammt. Kann durchaus passieren.
Ja, das war's dann eigentlich schon.
Dankeschön. Okay, Guido, mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Warum wären nimm's ne? Mindestens eine
Art. Keine Ahnung. Ja.
Und im Radio?
Ja.
Fritz!
Ja, oh, da wussten Frank und Felix nicht so viel mit anzufangen, aber das ist der Reboot fürs Hirn, meine Damen und Herren, akustischerweise, damit man jetzt nochmal neu ansetzen kann für das Thema. Wir haben nämlich noch eine gute Stunde Zeit im Chaos Radio hier auf Fritz. Felix und Frank vom Chaos Radio hier links und rechts von mir und ich quasi in der Mitte von mir selber, Max mein Name, und ja, das Thema heute Abend TCPA und was alles dran hängt, und wollen wir einfach mal weiter, weil jetzt gerade eben sind eure Anrufe recht zahlreich als Meinung dazu, was ihr davon haltet, von so einer geschützten Plattform in allen Belangen, die von Windows angestrebt wird und von Intel und von allen anderen, die auf der Liste sind auch, und das sind scheinbar alle, was ihr davon haltet. 0331 70 97 110 die Nummer, und am Telefon ist der Jakob. Hallo Jakob.
Hallo.
Tachchen.
Und zwar wollte ich was sagen zu den Interessen seitens der Musikindustrie und der Filmindustrie, die ja dadurch eigentlich auch gar nicht richtig vertreten werden. Man ist ja schon so weit, dass man mit den Rechnern DVDs und CDs brennen kann, CDs ja schon lange. Und diese Rechner werden es ja eigentlich in 10 Jahren immer noch tun. Also insofern wird da nicht so viel der, werden die da nicht viel von haben.
Naja, also das, die Methode, wie sie dieses Problem bei TCPA angehen, ist folgende. Was Sie sich vorstellen, ist, dass neue DVDs, die ausgeliefert werden, in einer Art und Weise verschlüsselt sind, die es unmöglich macht, irgendwo an den Rohdatenstrom auf dieser DVD zu kommen. Das heißt, das System, wenn es hochfährt und du sagst, du willst jetzt hier eine DVD angucken, startet einen abgesicherten Player, der erstmal guckt, ob es in diesem System irgendwelche verdächtig aussehende Software gibt und die erstmal rausschmeißt. So, und dieses TCPA geht so weit, bis in die Grafikkarten rein. Das heißt also, die haben sich tatsächlich Gedanken darüber gemacht, wie sie sicherstellen können, dass man das Signal nicht aus den Grafikkarten und wie man das Signal nicht aus den Soundkarten abgreifen kann. So, also das Einzige, was du dann tatsächlich noch tun kannst, ist auf analog Video kopieren und wieder zu redigitalisieren. So, ja. Das ist dann noch das Einzige, was dir tatsächlich übrig bleibt, wenn dann nicht schon wieder Makrovision drauf ist, dann brauchst du wieder einen Makrovisionsdecoder und so weiter und so fort.
Aber wenn die Rohdatenströme verschlüsseln, dann müssten die ja auch die ganzen Geräte, die da jetzt, also die ganzen Hardware-Geräte umbauen. Also nochmal eine neue Generation sozusagen von DVD-Playern und CD-Playern rausbringen.
Ich glaube, da haben die keinen Schmerz mit, das zu tun.
Ich weiß nicht, ob sie das so durchkriegen. Also.
Ja Gott, ich meine, überleg mal, was ein DVD-Player kostet.
Ja gut, aber
60
wenn ich
dann
nur deswegen einen neuen DVD-Player kaufen muss, denke ich schon, dass es dann...
Ja, es wird natürlich neue Features geben und irgendwie... Ja. Was auch immer. Also
ja, und guck, lies doch mal ein Computerbild. Da steht drin, dass die nächsten DVDs werden mit blauen Lasern sein. Da wird viel mehr Platz sein. Da haben wir dann vielleicht HDTV, wenn das dann nochmal eines Tages kommt. Und mehr Features und noch ein Track mit dem koreanischen Übersetzung von dem Kommentar des Regisseurs. Also ich meine, es ist schon so, dass es da durchaus noch Erweiterungsmöglichkeiten mit der DVD gibt. Das ist ja nur auch schon ein paar Jahre alt.
DVD plus minus.
Naja, also ja, genau. Und DVD-Audio, also es gibt 1000 neue Standards, die da
also, in der Mache sind. Du hast natürlich insofern recht, als dass natürlich die installierte Basis an DVD-Playern schon ein gewisses Hindernis darstellt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel mal den anguckst, was bei CDs passiert, da machen sie es ja genau so momentan mit dem Kopierschutz, dass man die CDs zwar im normalen CD-Player abspielen kann, aber zum Beispiel nicht mehr auf dem PC. So, indem sie halt Spezifika ausnutzen, die halt unterschiedlich sind zwischen den Playern in PCs und in diesen Hardware, also diesen ganz normalen Standalone-CD-Playern. Und ist es durchaus vorstellbar, dass es da einen ähnlichen Trend geben wird. Sie werden halt diese Updates dafür Jahre im Voraus einführen, um halt sicherzustellen, dass sie irgendwie 2-3 Jahre Zeit haben, bis die Leute sich in der Regel sowieso einen neuen Player gekauft haben, der halt irgendwas Neues kann. Also zum Beispiel, ich würde mir sofort einen neuen DVD-Player kaufen, wenn das Ding endlich DivX abspielen kann. So, und wahrscheinlich handle ich mir dann in dem Augenblick halt irgendwie schon wieder irgendeine tolle DRM-Technologie ein. So, ne? Also halt immer so, diese Konsumelektronik ist mittlerweile so unglaublich billig geworden, dass die Update-Zyklen nicht mehr als 2 oder 3 Jahre sind, letzten Endes. Also ich meine, hast du noch irgendwie irgendein wirkliches Konsumergerät, was irgendwie älter ist als 3 oder 4 Jahre? So, also ist irgendwie schon recht selten geworden. So.
Pass auf, jetzt ruft jemand mit einem Plattenspieler an.
Ach, stimmt.
Naja, wir haben noch Ostgerät.
Ja, gut, okay. Genau.
Hebt sie euch auf.
Erzählt aber ich meine, es kann auch sein, dass dann auch Geräte rauskommen, die dann auch wieder mehrere Sachen unterstützen. Also so wie diese DVD-Player jetzt auch wieder CD-RWs und sonst was unterstützen, was ja die Musikindustrie ja auch nicht irgendwie hätte machen müssen. Genauso kann es ja dann auch sein, dass sich wieder irgendwelche findigen Firmen auftun, die dann
immer freundlicher sind. Natürlich wird es immer irgendwie Firmen wie Amakawa oder irgendwie Flower Power Enterprises irgendwo in, keine Ahnung wo, geben, die halt Geräte herstellen, mit denen man halt obkopierte oder gebackupte Medien abspielen kann. Nur wird halt, also das Ziel, was die Industrie da verfolgt an dieser Stelle, ist ja, die Anzahl von kopierbaren Medien zu senken. Also du musst ja sozusagen das Zeug irgendwie erstmal rauskriegen aus diesem Verschlüsselungsgewusel, bevor du es dir irgendwie auf eine DVD brennen kannst oder auf eine CD brennen kannst und so weiter und so fort. Und was sie halt versuchen ist, also sie können natürlich nie verhindern, dass man es über den analogen Weg nochmal kopiert, also dass man es halt einfach redigitalisiert, nachdem man es abgespielt hat. Da gibt es momentan keine Technik auf dem Markt, die das zuverlässig verhindern kann. Nur sinkt dabei natürlich die Qualität dramatisch. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, ist mir egal. Irgendwie, ich gucke sowieso irgendwie nur die im Kino abgefilmten James-Bond-Filme, die irgendwie wackeln und wo Leute vorne durchs Bild rennen.
Die Popcorn-Filme?
Genau, Hauptsache ich habe sie vor allen anderen. Okay, dann ist es in Ordnung, nur in dem Augenblick, wo man halt ein bisschen mehr Qualität will, hat man dann halt genau das Problem, dass man nur auf den Content von der Industrie zugreifen kann. Ne?
Oder also man sollte vielleicht sagen, dass wir das nicht grundsätzlich schlecht finden, was die Content-Industrie da macht, denn wir als CCC haben unter anderem das Ziel, kreative Techniknutzung zu fördern. Und wenn man sieht, wie kreativ gewisse Hersteller mit den DVD- und CD-Standards umgehen, das ist schon durchaus würdigenswert. Aber grundsätzlich ist es eben so, dass die durchaus auch mal Sachen tun, die nicht im Standard stehen, um eben, also die aber darauf setzen, dass bestehende Software sich an den Standard hält oder bestehende Player, so funktioniert der Kopierschutz im Moment, dass Leute, die sich an den Standard halten, irgendwie es nicht abspielen können, aber dass sie eben gezielt Bugs in ihren eigenen Playern drin haben, die dann eben doch das so abspielen, wie es klingen soll. Und letztendlich kann man gegen sowas auch nichts tun, ja, weil es gibt ja noch den anderen Hebel, nämlich, dass man das DVD-Logo als Player-Hersteller nur kriegt, wenn man sowas wie Makrovision und CSS implementiert. Ja, also und ähnlich ist es so, dass die sagen könnten, wir geben dir jetzt das Logo für DVD nicht, wenn du nicht den Standard richtig implementierst. Ja, und der Kopierschutz setzt dann eben aber doch darauf aus, dass man ihn falsch implementiert. Also es gibt da durchaus Möglichkeiten, wie die bestehenden Kartelle, und sowas ist es, das DVD-Konsortium ist durchaus so ein Kartell aus den großen Content-Herstellern und eben Leute wie Sony, Panasonic, eben so große, da sind kaum kleine drin, also Yamakawa ist glaube ich nicht drin. Aber jedenfalls, das heißt, es gibt da durchaus, letztendlich sind viele von diesen Maßnahmen und TCPA im Grunde auch, sind Kartellerhaltungsmaßnahmen von großen Firmen, die ansonsten eben nicht konkurrenzfähig wären.
Jakob, vielen Dank für deinen Anruf.
Okay, danke.
Tschüss. Okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Content-Nummer, viele Leute glauben ja immer, dass Content-Verwaltung, also dieser Digital Rights Management-Bereich im Content-Bereich, was man sich dort downloaden kann, was man sich im Internet angucken kann, dass das noch alles relativ unwichtig ist und dass es sich halt nur auf sowas erstreckt wie DVDs, CDs und ähnliches. Aber ich muss sagen, ich bin relativ beunruhigt über die Zunahme von sowas wie Bezahlstrukturen bei den Seiten, die früher alle so dermaßen umsonst waren, dass es jetzt halt überhaupt nicht mehr sind. Also gerade insbesondere bei Spieleseiten oder ähnliches, wenn man Updates runterladen will, man kriegt für bestimmte Spiele, die bestimmte Verträge eingehen, zum Beispiel keine Updates mehr runtergeladen. Wenn man sich nicht irgendwo bei International Gaming Network und was weiß ich nicht, was einloggt.
Vor allem steht auf der Packung Free Online Gaming. Das finde ich den Oberhammer darauf, dass sie das ja bewerben, als sei es kostenlos.
Und ich muss mich wirklich anstrengen, um irgendwo eine Stelle zu finden, wo ich das einfach mal direkt runterladen kann, ohne angeben zu müssen, wo ich wohne, welche Postleitzahl ich habe und ähnliches. Und dann stehen dann da solche Sachen, da kann ich mich dann anmelden, aber wenn ich ein paar Daten weglasse, das darf ich dann tun, dann denke ich, wow, die sind ja kulant. Und dann stelle ich fest, ja, dann geben die mir aber nur die Server zur Verfügung, wo ich in einer virtuellen Reihenfolge mit anderen Usern stehe, sodass ich erst in 45 Minuten mit meinem Download beginnen kann.
Ja, genau.
Na, da freut sich der Mensch.
Also vielleicht, was wir auch noch sagen sollten, wir fühlen uns ja durchaus geschmeichelt, wenn wir so hören, dass die Grundeinstellung im Volk ist, ja, das wird schon jemand knacken und ich mache mir da jetzt keine Sorgen und die Hacker, die haben das ja noch immer hingekriegt. Leute, ihr müsst euch da schon trotzdem ein bisschen Sorgen machen, ja, denn letztendlich wird es irgendwann einfach mal so richtig verboten sein, die Sachen zu knacken. Und wenn die Bundesregierung anfängt, ihren europäischen Verpflichtungen nachzukommen und die Hacker auch mal so richtig zu inhaftieren, die da den Kopierschutz umgehen, dann sieht das mau aus. Also da muss jetzt tatsächlich auf rechtlicher und politischer Ebene was gemacht werden, damit es nicht so weit kommt.
Aber inwiefern ist es denn möglich, sich eigentlich, weil du schon gesagt hast, dass es relativ schwierig ist, Felix, sich auf der europäischen Ebene zu engagieren, inwiefern kann ich da überhaupt was reißen, dass die darauf aufmerksam werden, dass ich das jetzt grundsätzlich in europäischem Maßstab nicht möchte?
Na, man kann auf jeden Fall seine Stimme hörbar machen, indem man einen Brief zu seinen Abgeordneten schickt. Es ist sogar so, dass einige EU-Abgeordnete oder relativ viele auch eine eigene Homepage haben und da kann man sogar per E-Mail oder per Fax hinschreiben. Und die meisten Abgeordneten sind ja nicht so, dass sie sagen, ich will jetzt meine Wähler ärgern, ja, deswegen versuche ich jetzt die Gesetze durchzubringen, die möglichst viel Schaden anrichten, sondern wenn man denen deutlich genug mitteilt, dass man es nicht haben will, dann sind die auch bereit, dagegen zu argumentieren. Also um das mal so zu schildern, die meisten Abstimmungen auf EU-Ebene und im Bundestag natürlich auch, sind so, dass von den, was weiß ich, 500 Leuten sind überhaupt nur, was weiß ich, 30 da. Und irgendwie ein paar gucken noch auf ihren Monitor zu und wenn die nicht mitkriegen, dass das ein wichtiges Problem ist, was sie da gerade abstimmen, dann passieren, sind die einfach nicht da. Ja, und dementsprechend ist das natürlich, dass man da als Wähler auch in der Pflicht ist, seinen Politikern mitzuteilen, an welchen Problemen man interessiert ist.
Ja gut, aber wenn die schon nicht wissen, dass das ein wichtiges Problem ist, dann wissen erfahrungsgemäß auch die Leute, die medial dahinter stehen, die Journalisten nicht, dass das ein wichtiges Problem ist, dann wissen wir, die wir ja nicht unbedingt den ganzen Tag vom Parlament sitzen, als Privatpersonen erst recht nicht, dass da gerade ein wichtiges Problem anliegt. Und wie soll ich das dann wissen?
Ja, deswegen machen wir diese Radiosendung unter anderem.
Ach, das ist dieses Totschlagargument.
Genau, deswegen seht ihr hier, damit ihr das mitkriegt zu Hause und damit ihr jetzt euren Hintern hochkriegt und was tut, ja.
Andreas ist am Telefon. Hallo, Andreas.
Ja, hallo.
Namen? Oh, der hat aber jemand den Hintern hochgekriegt.
Ja,
aber mit Freunden.
Ich bin hier aus der Leitung rausgeflogen, aber jetzt hat's geklappt. Wunderbar.
Hi, Namen.
Und ich wollte auch sagen, ich hab einen Plattenspieler. Ha.
Ich wusste es.
Respekt, Andreas.
Nee, was ich sagen will, ist Folgendes. Und zwar, also mir kommt das so vor, als ob Kolumbus einen Riesenfehler gemacht hat, als er Amerika entdeckt hat. Weil... Ja.
Vielleicht hat Amerika auch einen Fehler gemacht, als er Europa entdeckt hat, aber oder den Rest der Welt. Ich glaube, das ist eher das Anti-Ei des Kolumbus.
Gut, so kann man es auch sehen. Weil, also sei es der Bush, sei es der Bill oder sei es auch wer auch immer, es kommt mir einfach so vor, als ob dieses Land immer mehr Macht an sich reißt. Ich meine, wenn ich mir angucke, 95%, glaube ich, aller Rechner läuft auf Windows, wenn ich jetzt richtig das in Erinnerung habe.
Ja, also die Statistiken kann man nicht so ernst nehmen, weil ich sage ja Microsoft nicht, hallo, ich habe gerade Windows gelöscht, um Linux zu installieren. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Aber es stimmt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ja, persönlich, gut, dass es eine große Schiene ist, um in Europa noch was zu reißen mit TCP und Palladium, weil im Moment sich hier so ein bisschen, ich will nicht sagen Anti-Amerikanismus, aber doch so ein bisschen Sorge breit macht, ob das nicht vielleicht ein bisschen weit geht, diese Vormachtstellung, die Vereinigten Staaten da aufbauen.
Ja, also das ist schon richtig. Diese totale Kontrolle des Users, also wenn ich mir jetzt ein Windows-Update ziehen will oder so, dann wird ja auch schon direkt eine eindeutige ID meines Rechners aus MAC-Adresse und was weiß ich alles zusammengestellt, die mich dann ja wirklich eindeutig identifizierbar macht. Und das sind halt so, naja gut, das ist schon vielleicht der zweite Schritt. Die Seriennummer des Pentiums war der erste Schritt und so geht's halt immer weiter und dann... Ja, landen wir wirklich da beim Big Brother Haus.
Also man kann, also da gibt's ja schon Leute, die sich auch Gedanken über TCPA gemacht haben, wie das da laufen könnte. Und eine Sache war, also auch wenn das gar nicht schlecht oder bösartig gemeint ist am Anfang, so ein Schritt, der irgendwann kommt, ist, dass, sagen wir, Scientology kommt und sagt, hören Sie mal hier, Copyright, und deswegen muss jetzt, und sagen wir mal, Sie müssen es nicht in Europa machen, sondern in Amerika. Ja, die Fishman Affidavits, das ist ein Beweismittel bei einem Prozess gewesen, der unter anderem weite Teile von dem aufdeckt, was man eben bei Scientology sonst nur für echt viel Geld kriegt. Und das versuchen die seit Jahren aus dem Netz zu klagen und mit Anwälten. Und wenn jetzt Scientology irgendwann kommt und vor Gericht sagt, das ist unser Copyright, deswegen muss das vom Netz. In Amerika ist das traditionell einfacher. Und die würden dann per Gericht Microsoft veranlassen, eben die Prüfsumme von diesem Dokument in die Datenbank der schwarzen Listen aufzunehmen. Das wäre einfach mal weltweit gültig an der Stelle. Ja, das heißt, es gibt durchaus, selbst wenn man sagt, das wollen die alles gar nicht und die Amerikaner meinen das gar nicht so und eigentlich sind die lieb und nett, das ist ja durchaus denkbar. Ja, wir stellen uns ja auch nicht hin und sagen, die Amis sind die Bösen, die wollen uns alle platt machen. Aber selbst wenn sie das nicht böse meinen, das ist einfach eine Sache, die eines Tages passieren wird. Und wenn diese Erkenntnis bei gewissen Politikern und Lobbygruppen ankommt, dass man seine Konkurrenten und seine, sagen wir mal, Greenpeace, ja, Wenn Greenpeace einfach so unter Druck gerät, dass ihre Presseerklärungen auf diese Art gefiltert werden können, da machen sich einfach Zensurmöglichkeiten breit, die sehr beängstigend sind. Selbst wenn man sagt, das ist eigentlich alles eine gut gemeinte Struktur. Es gibt ja so einen Spruch, die Straße zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen. Die meinen das sicher alle gar nicht so böse. Ja, auch der Senator Hollings, das ist im Grunde ein lieber alter Mann, der sitzt halt da in seinem Senatorenstuhl und dachte sich, er macht was für die lieben Hollywood-Leute, weil die ja Arbeitsplätze schaffen. Also das ist alles gar nicht so schlecht gemeint, aber wenn man sich mal überlegt, wie da eine Eskalation stattfinden kann, ja, wenn sich dann irgendwelche Parteien, die sich ja im Moment schon gegenseitig abhören, vielleicht ihre Dokumente gegenseitig sperren. Also, das ist schon sehr beängstigend, was technisch oder technologisch an der Stelle möglich würde. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum die Technologie im Grunde verhindert werden muss. Ja, gar nicht mal das, was jetzt sofort konkret droht, sondern eben was langfristig möglich sein wird.
Na, damit wären wir bei den Macht der Medien, nicht wahr?
Ja, genau. Also, Journalisten, die jetzt zuhören, bitte schreibt Berichte darüber. Ja. Macht andere Sendungen. Das muss ich halt rumsprechen. Ich meine, so ist das eben. Das ist ein Thema, das lässt sich nicht so mal eben in zwei Worten erklären. Aber es ist wichtig, dass man es trotzdem versucht, den anderen Leuten nahezubringen. Ja, weil die meisten haben es einfach noch nie gehört. Und TCPA ist ja auch eine Abkürzung. Das klingt nicht so, als wenn es wichtig oder sexy wäre. Genau, es klingt nicht böse. Und Trusted ist ja eigentlich auch eine gute Sache. Vielleicht sollten wir die Gelegenheit nutzen, zu sagen, warum es eigentlich Trusted heißt.
Genau. Und zwar hat das amerikanische Militär eine sehr schöne Definition für den Begriff Trusted Component, also vertrauenswürdige Komponente. Und zwar definieren sie eine vertrauenswürdige Komponente als ein Stück des Systems, das in der Lage ist, die Sicherheit des Gesamtsystems zu gefährden. Das klingt auf den ersten Blick natürlich erstmal absurd, aber wenn man einen Augenblick drüber nachdenkt, ist es genau die Komponente, wenn sie kaputt geht oder kompromittiert wird, dann geht halt das Gesamtsystem kaputt, also muss man ihr vertrauen. Und das wirft natürlich ein schönes Licht auf dieses Trust.
Genau, also deswegen, das ist sozusagen, die Firewall wäre eine Trusted Component, denn wenn die kaputt geht, dann können Leute in dein Netz hacken. So, deswegen. Das heißt nicht, dass du dem Firewall-Hersteller vertraust, sondern du musst der Firewall an sich vertrauen. Denn wenn du ihr nicht vertraust, dann ist deine Gesamtsicherheit gefährdet. Deswegen heißt es Trusted. Das heißt nicht, dass wir denen vertrauen sollten oder dass auch die Implementierung vertrauenswürdig sein soll. Im Gegenteil, das heißt, wir müssen ihnen vertrauen, denn wir haben gar keine Wahl. Das heißt, wir sind nicht wir der Enduser, sondern wir die Leute, die das System pushen. Und das sind nämlich Leute wie Intel und Microsoft. Ja, deren Policy ist gefährdet, wenn TCPA versagt. Und deren Policy sagt, die Raubkopierer sind böse. Ja, und die Linux-Kommunisten sind böse. Also, das habe ich jetzt überschätzt, das sagt Microsoft natürlich so direkt nicht, aber diese Art, das ist die Policy, die hier in Gefahr ist von diesem System. Nämlich nicht, dass ich als Enduser, dass meine Sicherheit, um die geht es überhaupt nicht, sondern es geht halt um die Sicherheit von den Leuten, die da TCPA in den Rechnern installieren wollen.
Ja, aber warum soll ich denn einem großen Softwarekonzern vertrauen? Ich meine, wäre es nicht viel klüger, den Usern an sich zu vertrauen? Ich meine, das hat doch auch, wenn ich den Statistiken glauben darf, als Napster geschlossen wurde, sind doch auch die CD-Verkaufszahlen eingebrochen oder so.
Naja, ist ja auch klar. Ich meine, ist doch völlig logisch. Ja. Solange ich nicht einfach im Laden, ja, wenn ich in den Laden gehe, kann ich mir eine CD anhören und kann sagen, okay, gut, das ist eine Sache, die ist in Deutschland etabliert, die gibt's auch in anderen Ländern, aber wenn ich dann irgendwie feststelle, okay, nur das eine Lied, was ich im Radio gehört habe, war cool und die 15 anderen waren alle scheiße und die Schlange war vor Weihnachtszeit, im Moment ist es echt schwierig, in so einem Laden mal eine CD reinzuhören, dann kann ich nicht hingehen und sagen, ich gebe die zurück. Es gab da gerade so einen besonders coolen Fall, da hat nämlich einer bei Amazon eine CD gekauft und hat die dann nicht abspielen können, weil die Kopie geschützt war. Ja, Moment, und dann hat er gesagt, okay, ich gebe die zurück, weil ich die nicht abspielen kann, und hat Amazon gesagt, nein, nehmen wir nicht, weil das eine kopierbare Sache ist. Ja? Und dann haben sie gesagt, hören Sie mal, ist Kopie geschützt, ist ja gerade das Problem.
Paradoxum.
Ja, und dann hat Amazon gesagt, ja, gehen Sie doch mal ins Internet, da steht doch, wie man es doch kopieren kann. Also so sind die Leute im Moment drauf, dass einfach die Unsicherheit am Markt sehr groß ist und da muss man eben gucken, was man mit Aufklärung reißen kann. Also bei Trusted Computing geht es nicht darum, dass ihr dem Rechner vertraut, sondern im Gegenteil, dass der Reicher euch nicht vertraut.
Ja. herzlichen Dank auch, echt.
Bitte, Andreas, immer mit Vergnügen.
Nein, ich meine jetzt, dass solche Firmen mir nicht vertrauen, also das.
Na, warum auch? Ich meine.
Ja, ich böser User.
Genau.
Du gibst denen doch nur Geld, die kennen dich doch gar nicht.
Ja, das stimmt wohl.
Ja. Andreas, vielen Dank für den Anruf.
Ja, besten Dank auch und noch eine gute Sendung, ne?
Jo, tschüss, danke. Jo.
Ja, eine Sache, die man noch anmerken sollte dazu, ist, dass natürlich die Techniker, die diese Sachen durchführen für Microsoft, für Intel und so weiter und so fort, die stellen sich natürlich den Standpunkt, naja, ist doch nur Technik, also wir machen doch da halt einfach nur coole Technik und was man dann hinterher damit anstellt, ist natürlich irgendwie, dafür können wir halt nichts, also das ist halt irgendwie, ja, halt so Technologie halt so zweckfrei. Das ist auch bekannt in Amerika als die Werner von Braun Excuse. Und da gibt es ein sehr schönes Lied von Tom Lehrer, das ist ganz kurz, das will ich gerade mal kurz spielen.
And what is it that put America in the forefront of the nuclear nations? And what is it that will make it possible to spend $20 billion of your money to put some clown on the moon? Well, it was good old American know-how, that's what. As provided by good old Americans like Dr. Werner von Braun. Gather round while I sing you of Werner von Braun, a man whose allegiance is ruled by expedience. Call him a Nazi, he won't even frown. A Nazi schmatzi, says Werner von Braun. Don't say that he's hypocritical, say rather that he's apolitical. Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Werner von Braun. Some have harsh words for this man of renown, but some think our attitude should be one of gratitude, like the widows and cripples in old London town, who owe their large pensions to Werner von Braun. You too may be a big hero, once you've learned to count backwards to zero. In German or English, I know how to count down. And I'm learning Chinese, says Werner von Braun.
Ach, großartig. Wo kriegt man das?
Das hat mir Lucky gerade gemeldet gehabt.
Ah ja. Gut, also alle schreiben Lucky. Gibt es irgendwo eine Internetadresse? Nee, weiß nicht.
Ich glaube, wir können das mal auf unseren FTP-Server.
Ja, ich glaube, wir können das einfach auf unseren FTP-Server tun, ist kein Problem.
Und das heißt, man surft einfach vorbei bei http://chaosradio.ccc.de und da kann man sich das dann im Zweifelsfall downloaden, dieses wunderbare Lied.
Ich denke mal schon, ja. Das können wir wohl hinkriegen.
Das wird in die Wege geleitet. Ihr hört das Chaosradio auf Fritz. Wir haben es kurz nach 12 und noch eine knappe Stunde Zeit zu talken und zwar zum Thema TCPA, und das sei nochmal auseinandergefrickelt, Trusted Computing Platform Alliance, was so ein bisschen das ist, was eben die ganz Großen im Business der Computer, wie zum Beispiel Microsoft und Intel und Co., sich ausgedacht haben, was so als nächste Generation kommt und euch möglichst daran hindern soll, sowas wie CDs zu kopieren, DVDs und eben auch, die Programme so ein bisschen mehr miteinander zusammenarbeiten lässt, und zwar so nah zusammenarbeiten lässt, dass andere Programme mit denen gar nicht mehr zusammenarbeiten können. Das ist natürlich besonders toll. 0331 70 97 110, die Telefonnummer, und ihr könnt auch mailen, wenn ihr am Thema teilnehmen möchtet. 78@chaosradio.ccc.de ist die E-Mail-Adresse für Fragen und Hinweise zu eben dieser Sendung. 78 bitte als Zahl schreiben. Im Studio der Felix und der Frank vom Chaos Radio und meine Person Max von Malotki. Und wir machen einfach mal weiter, würde ich sagen, oder?
Ja, so ein bisschen Inhalt haben wir schon noch.
Ja? Wollt ihr erstmal noch mal so ein Stückchen vom Kuchen?
Ich würde gerne noch ein bisschen vom Kuchen haben.
Felix, please.
Genau. Ja, ein Detail vielleicht noch. Trusted Computing besonders gern, was Geeks ganz besonders gern machen, ist Abkürzungen, Zweckentfremden und einfach das T. Trustworthy bietet sich nun besonders an. Das Gegenteil davon ist treacherous. Ja, treacherous heißt, wie kommt das?
Verräterisch.
Genau, verräterisch. Also so der Computer, der was anderes hinter meinem Rücken macht, als ich ihm gesagt habe. Und die Idee kam von Richard Stallman, ist der Mann, der die Free Software Foundation gegründet und das GNU-Projekt ins Leben gerufen hat. Und im Grunde hat er recht, finde ich. Also finde ich eine gute Abkürzung, wenn also jemand fragt, wofür denn TCPA wirklich steht, sag ich ihm, ist die Treacherous Computing Platform. Gut, was wir hier noch haben, vorbereitet haben, ist ein paar Argumente, die dann die Leute vielleicht bringen könnten, was wir uns gedacht haben, was die Leute vielleicht am Telefon sagen, was bisher noch nicht so kam. Also eine Sache kam schon, nämlich ja, scheiß auf Windows, dann setze ich halt Linux ein. Ne? So, wenn Windows was anderes macht, als ich ihm sage. Die TCPA sieht nicht nur vor, dass Software signiert wird, sondern eben auch Dokumente. Wir haben das schon so ein bisschen am Rand erwähnt, nach dem Motto anderer Leute Dokumente auf die Blacklist setzen. Das heißt aber auch, dass die Dokumente, selbst wenn sie nicht auf der Blackliste stehen, trotzdem verschlüsselt auf der Festplatte liegen, nämlich mit dem Schlüssel der Anwendung, ja, also Word zum Beispiel. Und die Idee ist, dass man so natürlich dafür sorgen kann, dass Word Perfect, selbst wenn es auf derselben Plattform ist und selbst wenn es auch trustworthy ist, also auch signiert, dann kann es trotzdem die Word-Datei nicht mehr öffnen. Und das kommt zufällig gerade terminlich zu einem Zeitpunkt, wo Microsoft wegen der Dateiformate von einem Kartellrichter aufs Dach bekommen hat und wo sie anfangen zu sagen, die nächste Word-Generation wird aber XML sprechen, weil es ja so ein offener Standard ist. Also Reinhard kann mir nicht vorstellen, dass es ein Zufall ist. Microsoft selbst hat noch gar nicht gesagt, dass sie das tun wollen. Lucky hat es vorhin angesprochen, aber es liegt nahe. Und das heißt,
ja. Was ist mit offenen Standards? Also XML wäre ja eigentlich ein offener Standard, der eben halt nicht... Ja. Oder nehmen wir mal sowas wie PDF oder RTF oder irgendwas.
Ja, na Doc ist inzwischen auch ein offener Standard. Microsoft hat schon publiziert, wie die Office-Dateien aussehen im Moment, weil sie halt den letzten Kartellrichter, der Vorgänger von der Frau Cotelli, der war ein bisschen schärfer drauf und den wollten sie damit beruhigen, dass sie das veröffentlicht haben. Und letztendlich gibt es ja inzwischen Software wie zum Beispiel OpenOffice oder halt StarOffice, die Commerzversion davon, mit der man unter Linux die Word-Dateien lesen und bearbeiten kann. Und durch TCPA wäre es eben möglich, dass die Dateien, obwohl Linux inzwischen so weit ist, dass es sowohl die DOS-Partition lesen kann, als auch die Word-Datei, und sogar wenn es NTFS ist, ja, das kann Linux inzwischen lesen. Und es gibt sogar Software, die diese Word-Dokument-Formate versteht. Trotzdem kann ich damit meine eigenen Word-Dateien nicht lesen, weil die ab jetzt verschlüsselt liegen. Also das ist schon so, dass man sagen kann, TCPA ist auch schon im Grunde mittelbar auf die freie Software-Community gemünzt. Denn was wir jetzt haben, ist ein Einwegkanal, eine Art Schleuse, die lässt es nämlich zu, dass ich von Windows aus auf Linux-Dateien zugreife. Wenn ich also, sagen wir, meine Word-Datei mit OpenOffice unter Linux geschrieben habe, dann kann ich die mit Word normal schon öffnen, aber umgekehrt eben nicht. Das heißt, Microsoft versucht durchaus eben hier den Markt einzuschränken. Und das ist eine Sache, Linux hat von Anfang an im Grunde das Ziel gehabt, so möglichst eben den Leuten die Möglichkeit zu geben, ihre Dateien da zu editieren und eben auch kompatibel zu Windows zu sein. Ja, und das wird eben, am Anfang hieß es, ja, Linux wird nicht performen, Linux wird nicht stabil sein, dann hieß es, Linux wird nicht skalieren, dann hieß es, es wird keine guten Anwendungen geben. Das ist jetzt inzwischen alles umgefallen und im Grunde ist das Letzte, was Microsoft jetzt noch tun kann, um Linux abzuschotten, ist eben gerade sowas wie TCPA. Und dementsprechend ist das Timing also sehr interessant an der Stelle.
Kommen wir doch noch mal zum Vergnügen, nachdem wir uns jetzt gerade wieder natürlich die Augen gerieben haben vor lauter Schmerz. Lucky hört uns ja in den USA tatsächlich auch zu, mit dem wir vorhin telefoniert haben. Der sich diese Software-Licensing-Part-Möglichkeit von TCPA hat patentieren lassen. Und der hat Frank das Lied geschickt, was wir gerade gehört haben. Und da er selber zuhört, möchte er einfach noch mal sagen, woher das Lied kommt. Hi, Lucky!
Hi, you folks, how's it going? You folks were wondering as to where this Vernon von Braun song can be found. It's by Tom Lehrer on a CD titled That Was the Year That Was. That Was the Year That Was. Tom Lehrer, L-E-H-R-E-R. He was a singer in the 60s, commenting on a number of issues related to the political, military, industrial complex.
Tom Leary, that was the year that Lehrer. Was.
Tom Lehrer heißt der Mann.
That was the year that was.
Ah, okay. Okay, dokie. Thanks to America.
Weiter.
Bye.
Ach, fantastisch. Fantastisch.
Ist das Internet nicht großartig?
Es ist manchmal dann doch wieder fantastisch. Daher kommt die Musik und daher wird sie auch beantwortet. Das ist ja lieb, dass er angerufen hat. Ja, zurück zum Thema.
Ja, also die nächste Sache, die wir uns überlegt hatten, ist, dann setze ich halt kein Word mehr ein. Ja, wenn ich mit Word meine, wenn andere Leute meine mit Word geschriebenen Dateien nicht mehr öffnen kann, so, das ist ja der nächste Schritt, dass die Leute halt sagen, okay, dann setze ich jetzt halt nur noch Linux ein und mache nur noch PDF als Dateiformat. Ist ja so die, man sich überlegen könnte. Und das kann auch nach hinten losgehen. Und ich habe mir hier ein Szenario überlegt, um das zu illustrieren. Nehmen wir mal an, man ist ein Journalist. Ja, also ich bin jetzt ein Journalist und ich habe jetzt einen investigativen Report geschrieben über Microsoft. nehmen wir mal an. Und ich habe da kriminelle Machenschaften aufgedeckt und gebe das jetzt an meine Redaktion weiter. Und die Redaktion schickt das Dokument zu Microsoft und sagt, machen Sie doch mal einen Kommentar dazu. Und Microsoft kann dann einfach das PDF-Dokument nehmen, obwohl da überhaupt keine Microsoft-Software beteiligt war, und kann die Signatur von diesem Dokument in die schwarze Liste eintragen, und dann kann meine eigene Redaktion ihren eigenen Text nicht mehr lesen. Ja, also TCPA betrifft nicht nur Software, sondern das kann noch ganz anders missbraucht werden. Und die Benutzung von freier Software ist zwar gut, aber ist noch nicht hinreichend.
Die Frage ist ja dann auch, wer hat im Endeffekt die Macht? Also, dass Microsoft sich dann überlegt, was hätte es ganz gerne, wenn es dann mal gegen den eigenen Konzern geht oder nicht oder so. Das mag ja noch, das mag ja schon beeindruckend sein. Aber was ist denn, wenn zum Beispiel die NSA, CIA, FBI, BND, staatliche Institutionen, irgendwelche großen anderen Firmen, die auch mit in diesem Trust mit enthalten sind, wenn die sich auch überlegen, hey, dieses Dokument gefällt uns nicht. Ich meine, das könnte ja im Grunde auch dann sich immer weiter drehen, dass eben halt sehr, sehr viele die Macht haben, irgendwelche Dokumente zu sperren oder
nicht. Ja, die Sperrung ist gar nicht so wichtig für die Bedarfsträger, sondern da ist erstmal wichtig, dass die an die Dokumente rankommen, auch wenn sie eigentlich TCPA verschlüsselt auf meiner Platte liegen. Das heißt, es ist durchaus davon auszugehen, dass es Hintertüren gibt, um an die verschlüsselten Daten eben doch ranzukommen, wenn man ein Bedarfsträger ist. Also das heißt eben gerade die Geheimdienste oder Strafverfolgungsbehörden. Da steht natürlich in den Standard im Moment noch nichts drin, ja, in den Papieren, die es gibt, aber da gibt es Gesetze für.
Also es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass die Microsoft da seinen Buddies aus der entsprechenden Branche nicht den Gefallen tut, da diese Dinge einzubauen. Also das haben sie in der Vergangenheit auch schon getan, und sie beteuern zwar immer wieder, dass sie irgendwie keine Backdoors irgendwo drin haben, aber ist dann halt so die Sache mit dem Vertrauen. Und
gut, aber jetzt haben wir ja Trusted Computing, jetzt wird ja alles besser.
Ist klar. Ja. Ihr könnt anrufen und euch an dem Thema beteiligen hier im Chaos Radio auf Fritz 0331 70 97 110 und einfach mit uns drüber reden, ob ihr sowas gut heißt oder nicht oder warum nicht zum Beispiel. Und am Telefon ist der Olaf. Namens Olaf. Ah, der Olaf hat sich verabschiedet. Ich muss natürlich zugeben, dass wir zum Teil hier auch längere Klönpassagen einbauen, und da kann es schon mal passieren, dass ihr ein bisschen länger warten müsst. Es tut uns umso mehr leid, wenn ihr dann eben halt am Endeffekt nicht mehr dran seid, aber schauen wir mal, ob wir dem Hans jetzt einen Gefallen tun können. Hallo Hans.
Hallo, moin moin.
Moin.
Ja, der Felix hat es gerade schon gesagt, also der CIA kann natürlich jetzt die verschlüsselten Dokumente lesen. Wahrscheinlich. Und das macht mir natürlich jetzt auch Sorgen, auch gerade wenn dann irgendwelche Staaten meinen, TCPA als Gesetz durchbringen zu müssen, dass also jeder, der einen Computer sich kauft, gleich diesen TCPA mitkaufen muss, dass dann praktisch alles, was mit PGP, SSL etc. aufgebaut wird, dass das eigentlich hinfällig ist dann.
Nee, das ist ja nicht der Fall. Also der worum es da geht, ist an der Stelle, dass die Verschlüsselung, die mit TCPA kommt, also die sozusagen von den meisten Usern verwendet werden wird, weil sozusagen mit dem System mitkommt, halt eine Hintertür haben wird. Wenn du darauf trotzdem noch ein eigenes Verschlüsselungsprogramm anwendest, also falls du das dann noch kannst, natürlich die interessante Frage.
Na, PGP ist schon ein gutes Stichwort, weil ja. PGP wird nicht mehr kommerziell vertrieben im Moment. Ja, wenn ich das richtig
weiß. Nee, ist nicht richtig. Es gibt die neue PGP Incorporated, und die haben neue Betas von den PGP 8 rausgebracht, und die sind ziemlich cool.
Na gut. Ja, also aber trotzdem, also was die meisten Leute einsetzen, ist eben irgendwelche alten PGP-Versionen, nicht diese Betas, und die sind selbstverständlich nicht signiert. Ja, also und viele Leute setzen bei Verschlüsselungssoftware eben die freien Varianten ein und nicht irgendwelche Kommerzsachen, und das hat auch einen guten Grund, denn wenn ich die Sourcen habe, dann habe ich überhaupt nur eine Chance zu gucken, ist da eine Hintertür drin oder nicht. Das heißt, es ist im Grunde sogar verpflichtend, bei Verschlüsselungssoftware nur Sachen einzusetzen, wo man den Quellcode hat. Und wenn die Sachen nicht verschlüsselt sind, dann können die natürlich die TCPA-geschützte Word-Datei nicht lesen. Ja, das ist ja gerade die Idee bei TCPA, dass die dann eben nochmal extra verschlüsselt ist. Aber vielleicht sollten wir präventiv nochmal sagen, wir wissen auch nicht, wie das funktionieren wird mit dem Dokumentaustausch. Ja, weil wenn die Dateien jetzt wirklich nur für Word verschlüsselt sind, dann kann ich die ja auch innerhalb von meiner Firma nicht mehr weiter mailen. Also da wird schon irgendeine Variante geben, wie ich sagen kann, diese Datei soll jetzt eben unverschlüsselt rausgehen oder so. Nur wie das genau aussieht, weiß im Moment keiner.
Aber es kann jetzt natürlich auch jemand hingehen und sagen, ich setze jetzt alle PGP-Versionen, die kein Hintertürchen haben in der Verschlüsselung, setze ich auf die Blacklist.
Genau.
Und dann
das ist eine reale
PGP
Bedrohung.
Hinfällig.
Ja, unter Windows, klar.
Unter Windows, klar. Wenn man dann sozusagen als kleine Gruppe sagt, ich setze jetzt nicht TCPA-konforme Hardware ein und tausche die Dokumente untereinander mit PGP und den freien Varianten aus. Das wäre natürlich eine Variante.
ist also, natürlich dann nicht mehr kompatibel mit der Masse.
Man muss sagen, dass das, womit TCPA steht und fällt, ist der Massendruck, ist die Peer Pressure heißt das halt nicht schön. Nicht, dass man sagt, die Leute haben Angst, dass ihre Word-Dateien nicht gelesen werden können von anderen oder dass andere ihre Word-Dateien nicht lesen können oder dass sie anderer Leute Word- und PowerPoint-Sachen nicht lesen können und deswegen trauen die Leute sich nicht, Linux einzusetzen. Das ist so das am häufigsten gehörte Argument. Und letztendlich ist das der Hebel, an dem Microsofts Monopol im Moment hängt. Solange das so ist, dass die Leute Angst haben, dass sie Word-Dokumente von anderen nicht öffnen können, werden die Leute Windows einsetzen. Und TCPA geht meines Erachtens in genau die Richtung, dass eben gesagt wird, ja, mit Verschlüsselung und dann kannst du aber nicht ohne TCPA, weil sonst kannst du die Word-Dateien von den anderen nicht öffnen. Und das ist genau das Argument, was bei näherem Hinsehen im Moment schon foot ist. Ja, Fear, Uncertainty, Doubt, das ist nur so ein Bla-Argument, um die Leute so in einer unkonkreten Angstsituation zu wiegen. Im Grunde ist es nicht so, dass man im Moment nur mit Word-Dateien öffnen kann. Aber die TCPA-Initiative geht ja schon genau in die Richtung, diese Angst weiter zu schüren. Und deswegen glaube ich, dass es konkret eine Maßnahme ist, mit der Microsoft ihr Monopol aufrechterhalten möchte. Vielleicht ein lustiges Detail dazu bei Microsoft ist, wegen dem 11. September müssen US-Firmen jetzt bessere, also umfangreichere Filings machen bei der Börsenaufsicht. Und da hat Microsoft unter anderem angeben müssen, welche Sparten wie viel Gewinn und wie viel Verlust machen. Und da ist rausgekommen, dass es überhaupt nur zwei Sparten gibt, die Gewinn machen. Das sind Windows und Office. Und alle anderen machen Millionenbeträge Verlust. Und zwar durchaus dreistellige Millionenbeträge. Und der Gewinnanteil ist auch mal bekannt gegeben worden, ganz fürchterlich peinlich, nämlich bei Windows 85% und bei Office 95% Gewinn. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und deswegen, genau, das ist also das Kerninteresse. Die können so viel Verlust machen, wie sie möchten, solange sie mit Windows und Office ihr Monopol aufrechterhalten können, ist der Rest egal. Und deswegen ist das ihre Nummer 1 Priorität und ich glaube, das ist auch der eigentliche Grund hinter Palladium.
Irgendwo lebt Microsoft, denke ich mal, auch von Windows und Office. Also das ist auch ein ganz interessanter Marketingzug von Microsoft. Diese Firma versucht immer neue Technologien an den Markt zu bringen, fährt dabei erstmal eine ganze Weile Verlust ein und wenn die Technologien dann am Markt sich etabliert haben, dann werfen sie Gewinn ab und dann werfen die auch genug Gewinn ab, um die nächste Technologie zu finanzieren, die dann wieder Verlust einfährt erstmal die ersten paar Jahre.
Ja, aber es gibt nicht viele Technologien, bei denen Microsoft im Moment Gewinn anfährt. Also im Grunde alles. Die Xbox macht Riesenverlust. Hier Windows CE ist wohl im Moment gerade dabei, ein Break-Even in die Nähe zu kommen. Aber so, ihr Embedded NT ist eingestampft worden. Was haben die noch alles probiert? Die haben versucht, in den Breitband-Internetmarkt zu gehen. Das ist ein kompletter Fehlschlag gewesen.
Die also Microsoft eine Bank aufgemacht.
Ja, gut, das bei der Bank, die ist noch zu kurzfristig, um da was zu sagen. Aber Microsoft macht im Grunde in fast allem Verlust, was sie tun, außer ihren Monopolteilen. Und deswegen ist es im Grunde auch das Einzige, was für Microsoft wichtig ist, dass diese beiden Teile, nämlich Windows und Office, weiter Monopol bleiben. Denn wenn man denkt, dass die bei der Xbox, ich glaube, es waren irgendwie 150 Millionen Dollar einfach mal verpulvert haben. Ja, und die Xbox ist jetzt zwar gut im Markt, aber verkaufen sie immer noch mehr Playstations, obwohl da Microsoft drauf zahlt pro Konsole. Ja, trotzdem können die sich das einfach mal leisten und die können sich das ein paar Jahre lang leisten. Die machen sogar immer noch Gewinn, obwohl sie da reinpowern. Und solange das so ist, letztendlich ist das der einzige Angriffspunkt, den Microsoft überhaupt hat. Ja, nämlich diese Windows und Office Monopole.
Ja, und da muss man dann halt zusehen, dass man möglichst schnell eben die offenen Betriebssysteme fördert.
Ja, Leute aufklären. Lauft rum, zeigt den Leuten OpenOffice.
Ja, mach ich regelmäßig. Also ich setze Microsoft-Systeme hier nicht mehr ein.
Ja, prima, sehr lobenswert.
Hans, vielen Dank, dass du angerufen hast.
Jo, bitte, bitte.
Jo, tschüss. Tschüss. So, und am Telefon ist der Jörg aus Kamen. Doch, Jörg.
Ja, wunderschönen Morgen.
Na, Wind.
Ich wollte eigentlich nur ein bisschen was dazu erzählen, dass ich das, interessiert verfolgen werde, weil ich persönlich der Meinung bin, dass es sich auf dem freien Markt überhaupt nicht durchsetzen wird, weil Monopole wie jetzt zum Beispiel Microsoft indirekt auch darauf aufbauen, auf diese Raubkopien und sowas, weil momentan hat nun mal kaum jemand Geld und so eine Windows-Version kostet auf Masche und ich wäre überhaupt nicht bereit, dafür irgendwie Geld auszugeben, weil ich bekomme halt nichts dafür. Und wenn das jetzt wirklich über TCPA gesichert werden würde, dass ich also mir wirklich was kaufen muss, weil ich ja dann die Lizenz dafür haben muss, dann wird es richtig interessant, weil das tue ich ja nicht. Also entweder nutze ich dann alte Sachen, die dann eventuell auch wieder weiterverbreitet wurden, weil man leidet ja mal einen Kollegen oder so. Also wird es ja indirekt dann auch Open Source beziehungsweise sämtliche Linux, FreeBSD und so ein Kram gefördert. Und früher oder später aufgrund der Lizenzen und CCPA bin ich der Meinung, werden wohl sehr viele User auf halt offene Systeme oder freie Systeme.
Aber glaubst du das wirklich? Ich meine,
das sieht Microsoft genauso im Übrigen. Also man kann es ganz gut sehen. Microsoft, die haben gerade Bill Gates nach Indien geschickt. Ja, und dann hat er der Regierung erklärt, dass sie doch Windows einsetzen sollen. Und weil Bill Gates eingesehen hat, dass Indien pleite ist, weil sie nämlich ihr ganzes Geld in ihr Atomwaffenprogramm stecken, hat er ihnen mehrere, ich glaube, weiß nicht, sechsstelliger Teil, hat er Windows-Lizenzen einfach verschenkt. Hat gesagt, hier, ja, die Folgekosten, da reden wir dann drüber. Ja, Microsoft hat jetzt ja auch eine Bank gegründet kürzlich, mit denen sie eben Kredite für Leute ausstellen, die damit ihre Software kaufen sollen. Also Microsoft sieht das ganz genauso. Die wissen, dass Windows und Office nur erfolgreich sind, weil die Leute an ihren Raubkopien zu Hause gelernt haben, wie man es bedient. Ja, denn ja, du kannst es ja nur lernen, wenn du die Software hast. Wenn jeder erstmal ein Jahr mit dem Manual verbringen würde, kannst ja knicken. Also Microsoft ist völlig klar, dass sie von den Raubkopierern abhängen. Deswegen werden die Raubkopierer hauptsächlich in solchen Ländern verfolgt, wo Microsoft annimmt, dass man überhaupt was reißen kann. Und das sind eben die wohlverdienenden Länder, sowas wie Deutschland. Ja. Oder eben jetzt auch ein bisschen Osteuropa ist jetzt auch ein bisschen im Gespräch, obwohl ich nicht glaube, dass da die große Kohle zu holen ist. Das ist, glaube ich, eher eine Marketing-Sache. Naja, aber Microsoft weiß es.
Aber Windows ist ja im Grunde auch in der Regel umsonst, weil die meisten kaufen sich ja, wer kauft sich schon Software einfach so? Die meisten kaufen sich einen Rechner und bei dem Rechner ist, Windows dabei. Ja, aber das siehst du ja nicht. Ja,
es ist dabei, das ist aber was anderes.
Also aber es ist so, du kannst es ja nicht auseinanderfrickeln. Da steht ja nicht, das ist der Anteil, den Windows davon kostet, sondern es ist einfach mal dabei. Und wenn du dann TCPA dabei hast, dann wirst du das auch benutzen wahrscheinlich.
Also man kann. Ja. Muss ich ja das benutzen, bin ich ja darauf angewiesen, dann in dem Fall würde ich mir jetzt einen neuen Rechner kaufen. Allerdings wird es dann auch noch, sag ich mal, ich meine, den normalen User interessiert es ja nicht. Hauptsache sein Word oder sein PowerPoint läuft und dann ist das alles okay. Aber jetzt mal angenommen, wie gesagt, was mit den Daten war, er möchte seine Daten transportieren, das wäre ja dann auch nicht mehr gegeben. Und auch wenn ich mich dahinter klemmen müsste, dass ich das da persönlich irgendwie umgehen kann oder sonst irgendetwas, ich würde es tun, weil es einfach totaler Schwachsinn wäre. Aber wenn ich mir jetzt mal gucke, was so Microsoft kostet und wenn unser Billy Boy da keine andere Möglichkeit hat, außer die Lizenzen zu verschenken, sag ich mal, damit er sein Windows da irgendwo los will, dann wird das auch noch richtig lustig aussehen bei den Leuten, die einfach kein Geld dafür haben, sich meinetwegen ein Service Pack oder ein Update zu kaufen. Und im Prinzip erübrigt sich das ja dieses TCPA für so Betriebssysteme. Und also was Windows jetzt. Und das finde ich schon irgendwo interessant, weil was wollen sie da machen? Weil irgendwo lebt ja die Industrie von Wares und Raubkopien, was ich jetzt gerade eben auch gesagt hatte. Und wie wollen die das verwirklichen? Dass das wirklich so stabil läuft, auch für die ganzen User.
Na, Microsoft kann auch nicht in die Zukunft sehen. Ich denke mal, die probieren es jetzt einfach mal. Microsoft hat übrigens in der Vergangenheit echt viele Sachen probiert, die voll nach hinten losgegangen sind. Also es ist nicht gesagt, dass es jetzt unbedingt funktionieren muss, ja, aber Microsoft hat halt die Kohle, um das zu machen. Und wie Lucky Green vorhin schon meinte, AMD hat keine Wahl gehabt, ja, bei den Prozessorherstellern, die haben das halt gemacht. Und Apple hat gesagt, lass Microsoft die Hitze abkriegen. Ja, das hat er gesagt, so let them take the heat. Also die Idee ist halt, die schlechte PR kann Microsoft über Jahre fressen. Die haben einfach Kunden, die gar nicht anders können, als von ihnen zu kaufen. Und die kann man ärgern, solange man will. Klar kann man jetzt sagen, oh, die User werden aber alle vergrault werden. Das interessiert Microsoft gar nicht. Denn es gab ja immer noch diese ganzen Knebelverträge, das ging ja auch schön durch die Presse, dass eben der PC-Hersteller pro PC verkauft und nicht pro Windows-Lizenz an Microsoft abdrückt. Das war ein zentraler Punkt in dem Kartellverfahren gerade.
Was ich auch noch, also wo ich TCPA richtig interessant oder richtig gut finden würde, wäre zum Beispiel beim Server-Einsatz, wenn da jetzt zum Beispiel irgendeiner meint, okay, ich spiele da jetzt mit rum und installiere meinetwegen bei Microsoft einen freien FTP-Server im Public, das würde ja dann daraufhin nicht mehr gehen. Weil,
wie, natürlich, der ist ja dabei, der ist ja signiert, das kann man schon machen.
Ja, aber wenn ich jetzt meinetwegen, ich programmiere mir jetzt hier einen kleinen FTP-Server So, und der wäre ja dann nicht signiert jetzt zum Beispiel für irgendeinen, keine Ahnung, von meinem wegen Netscape oder so, und ich breche dann alle, okay, ich verschaffe mir unerlaubten Zugriff und bin jetzt der Meinung, okay, ich möchte jetzt alle Development Tools und Source Codes alle da jetzt runterladen, installieren mir einen FTP-Server und das wird ja dann doch nicht gehen, oder? Aufgrund des TCPA, weil es ja nicht lizenziert bzw. ja, zertifiziert ist.
Ja, aber auf dem Windows-Rechner gibt es ja dann einen FTP-Client, der ist ja im Lieferumfang, kannst du also so kopieren. Also das ist nicht so das große Problem.
Natürlich. Es geht mir um die Server, um die Serversicherheit.
Ja, dann nehmen wir an, du brichst auf irgendeinen Server ein und willst die Daten da runterziehen, dann kannst du von dem Server aus FTP machen. Dann musst du ja nicht auf dem Server entfernt irgendwie einen FTP-Server installieren.
Gut, also, sei zum Beispiel.
Naja, nee, aber die meisten Beispiele kann man so. Weißt du, Microsofts Argumentation an der Stelle ist, wieso, bei uns ist doch ein FTP-Server dabei, der kostet gar nichts, der ist im Resource-Pack. Ja, okay. Microsoft macht es auch immer so, wenn irgendwie ein Markt sich entwickelt, dann machen sie entweder Konkurrenzprodukt oder legen es kostenlos bei.
Jörg, das ist vielleicht auch was für ein Forum-Thread jetzt so in der Spezifizierung, ja? Also, weil das ist ja schon jetzt sehr, sehr spezielles Problem, weil wir wollen jetzt auch ein bisschen Nachrichten machen und dank dir bis hierhin.
Ja, kein Problem.
Juti.
Ja, dann bis nächsten Monat.
Tschüss.
Vielleicht. Ciao.
Tschüss.
Warum? Hey. Wenn Fritz rund um Cottbus, dann 103,2.
0 Uhr 35.
Fritz Info.
Mit dem Wetter. Nachts ist es neblig, die Temperaturen sinken auf Gesundheit. 2 bis minus 2 Grad, am Tag ist es dann bedeckt und trübe bei 4 bis 8 Grad. Und zu allem Überfluss gibt es dann auch noch, und das kommt oben noch als kleines Bonbon oben drauf, Sprühregen. Und jetzt die Meldung mit Bastian Hatschi-Börner. Hatschi.
Der frühere FDP-Spitzenpolitiker Jürgen Möllemann will seine Partei nicht freiwillig verlassen. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit Wochen warf er am Abend Teilen der FDP-Spitze mangelnde Fairness vor. Zugleich drohte er für den Fall seines Parteiausschlusses mit der Gründung einer neuen liberalen Partei. Die Bundesregierung hat es abgelehnt, die USA im Falle eines Irakkrieges mit Waffensystemen zu unterstützen. Nach einem Treffen mit den Vorsitzenden der Bundestagsfraktion sagte Bundeskanzler Schröder, Deutschland werde den USA und den NATO-Partnern Überflugrechte und den Transit von Truppen gewähren. Zum Auftakt ihrer Mission untersuchten die UN-Waffenkontrolleure heute zwei Militäranlagen und eine Fabrik in der Nähe der Hauptstadt Bagdad. Über den Verlauf der Untersuchung äußerten sie sich anschließend zufrieden. Die irakischen Behörden hätten Zusammenarbeit demonstriert und die Arbeiten nicht behindert. Die islamistische Vereinigung Kalifats Staat bleibt verboten. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bestätigte am Abend eine Entscheidung der Bundesregierung. Die radikal-islamische Organisation wurde von Bundesinnenminister Schily im Dezember 2001 verboten. Und zum Sport: in der Zwischenrunde der Fußball Champions League hat Bayer Leverkusen gegen den FC Barcelona 1:2 verloren. Und der Verkehr auf Fritz hat keine Meldungen, also gute Fahrt.
Ich kann mit geschlossenen Augen gleichzeitig 5 übereinander versteckte Hemdkragenaufdrucke in einem Vakuumkanister jonglieren.
Und Sie?
Ich kann mit den Füßen Klavier spielen.
Mhm. Und Sie?
Ich kann ganz doll schielen. So.
Fritz präsentiert die ungewöhnlichste Show des Jahres.
Der Star bin ich.
Die außergewöhnlichsten Talente von hier und aus der Gegend. Auf der Bühne der Arena Treptow in Berlin. Samstag, 14. Dezember, 19 Uhr. Moderiert von Radio Fritze Holger Klein. Und wenn auch du glaubst, ein Talent zu sein, dann komm zum Casting. Sonntag, zwischen 11 und 19 Uhr in der Arena Treptow.
Ich kann auch Arschbombe.
Und im Radio?
Fritz.
Look at that rich girl twitch. Like me, she can't sit still. How would you want it seen? Just like when you were ill. When you hear the way they talk, your rosy cheeks and your glasses, you can argue all you like.
Ihr hört den Blue Moon auf Fritz. Chaos Radio. Noch 20 Minuten. Es geht um TCPA. Die Zukunft vom Windows-Betriebssystem in Zusammenarbeit mit Hardware-Komponenten. Ja? Also sowas wie Intel, Grafikkarten, Boards, weiß der Teufel, was da noch alles dran hängt. Um zu ermöglichen, dass es eine sichere Plattform wird, insofern sicher, dass sich Microsoft sicher sein kann, dass dann nur noch damit gearbeitet wird und bloß kein Austausch stattfindet, DVDs und CDs und so weiter nicht mehr kopiert werden können. Soweit nochmal die Erklärung in Kürze, worum es sich dabei handelt und wo man, wenn man kann, einfach sich ein bisschen gegen wehren sollte. Chaos Radio Team besteht heute aus Felix und Frank und meiner Wenigkeit als helfendem Host sozusagen Max von Malotki. Und am Telefon ist der Stefan. Hallo Stefan. Stefan, bist du noch da? Nee. Der hat die Musik auch genutzt, ins Bett zu gehen. Das kann man auch verstehen, ist schon relativ spät. Aber der Alex ist am Telefon. Alex, Nand.
Ja, guten Abend.
Abend. Guten Abend, ja. Deine Meinung zu TCPA?
Naja, erstmal, es muss ja nicht unbedingt schlecht sein, wenn man da eine Hardware hat, die nicht jeden Mist gleich ausführt, nur weil er .exe heißt, nicht?
Also, ja, das macht aber das System, die Hardware ausführen, nicht die. Also .exe wird bei mir zum Beispiel nicht ausgeführt. Da muss ich mich echt anstrengen, damit irgendwie unter Linux .exe ausgeführt wird.
Ja, klar.
Also du meinst prinzipiell wäre schon mal ganz praktisch, in so einem doch ziemlich löchrigen und maroden System wie so ein PC so ein bisschen Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit zu haben.
Dann weißt du wenigstens, dass deine Version vom Internet Explorer von Microsoft signiert wurde. Ja. Ich meine, das Problem ist ja, dass die Signatur nicht verhindert, dass da Lücken drin sind. Also du weißt dann zwar, dass nur die von Microsoft drin sind, aber das ist ja nicht wirklich beruhigend, wenn man sich so mal deren Historie ansieht. Also ich halte das für einen echten Fehlschluss, daraus zu schließen, dass man jetzt nur noch sichere Software hat. Also Microsoft, ich meine, die haben ja in den letzten Monaten haben die ja versucht, Bugs zu fixen, und von den Advisories ist nicht eins gewesen, was sie intern gefunden haben, sondern alles extern reingereicht.
Ja, muss es denn unbedingt Microsoft sein, die da den endgültigen Daumen drauf haben, welche Software nun signiert sein darf und welche nicht? Also das ist ja letztendlich ein Problem von der Public-Key-Infrastruktur oder sowas, wo das Vertrauen eigentlich herkommt. Und die ganze TCPA-Hardware, die sorgt ja nur dafür, dass das auch durchgesetzt wird.
Also du meinst, es wäre alles nicht so schlimm, wenn man dann sicherstellen könnte, dass die Signing-Keys nicht in den Händen von Microsoft sind, sondern es irgendwie, naja, zumindest so ein halböffentlicher oder gar öffentlicher Weg ist. Nur die Frage ist dann, wem willst du denn genau diese Verantwortung geben, zu entscheiden, welche Software jetzt trustworthy ist und welche nicht? Also ich meine, letztendlich ist ein bisschen schwierig, ne? Also genauso unpraktisch wie diese Entscheidung, wie man jetzt die Verantwortung für was zensiert werden soll und was nicht zensiert werden soll, geben soll.
Na, wem gebe ich denn heute die Verantwortung, welche Software ich auf meinem Rechner laufen
lasse? Na, die hast nur du selbst. Im Zweifel.
Ja, wenn ich völlig aufpasse, dass ich mir da nicht irgendwo ein Virus und so weiter einfange, nicht? Und ich weiß nicht, wäre schon ganz gut, wenn die Hardware einen da ein bisschen bei unterstützen könnte.
Na, das tut sie doch aber nicht. Wie kommst du denn darauf, dass ein Virus ein eigenes Programm sein muss? Ein Virus kann auch in Form von einem Wurm auf deinen Rechner kommen und da führst du gar nichts aus. Dass es irgendeiner greift dich an, benutzt irgendeinen Buffer-Overflow und irgendeine Software, die bei dir läuft, also dass die Hardware dich vor Viren schützt, das ist auf keinen Fall der Fall, das kann man jetzt schon sagen.
Stimmt, das wäre natürlich noch anfällig gegen Buffer-Overflows oder so.
Ja, und es geht ja noch weiter. Also der eigentliche Hammer, den wir uns hier heute vorhin beim Essen überlegt haben, ist, dass ja TCPA zwingt, dass alle Leute die gleichen Updates eingefahren haben. Ja, und das heißt, dass die Monokultur noch viel stärker ist als im Moment. Es wird also viel einfacher sein, neue Viren für ein System zu schreiben, weil die nicht mehr irgendwie portabel sein müssen, sondern ich kann einfach das Offset ablesen, wie es im Moment ist, trage das in meinen Exploit ein, der läuft dann auf allen Windows-Kisten. Also es wird eher unsicherer durch TCPA.
Na gut, erzwungene Updates sind natürlich, da könnte ich mir vorstellen, dass es auch eine Menge große Kunden gibt, die das nicht haben wollen. Nicht? Also eine große Firma, die will ja meinetwegen auf all ihren Rechnern die gleiche Software laufen haben, und bevor da irgendjemand ein Update einspielt oder auch die Benutzer anfangen, sich da MP3s und sonst was für einen Spaß drauf zu erlauben, will der am liebsten der Admin immer erst das vorher prüfen können. Nicht? Und da könnte so ein System ja eigentlich auch helfen, aber muss man natürlich aufpassen, dass da nicht wieder zu viel automatisch passiert und ja, wer halt wirklich da nun das darüber bestimmt.
Ist die Wahrscheinlichkeit, aber wir hatten ja darüber gesprochen und das als Worst-Case-Szenario hingestellt, dass sich die amerikanische Regierung eben halt sogar dahinter klemmt und das Ganze gesetzlich festlegt, dass sowas auf einem Computer vorhanden sein muss. Ist es dann aber nicht wahrscheinlich, dass die Regierung auch so weit gehen möchte, das Ganze dann gesetzlich so weit festzulegen, dass sie sagt, wir hätten auch gerne den Daumen drauf in Form irgendeiner Behörde? Die werden doch nicht Microsoft das auch noch dann anheimgeben. Ich nehme mal nicht an, dass das passieren wird, oder?
Naja gut, da kann man natürlich viel drüber spekulieren. Also wenn man sich da dieses tolle Office für Homeland Security anguckt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sie gerne irgendwie auch das Homeland auf den heimatlichen Computern sichern wollen. Aber das ist irgendwie Spekulation, da kann man wenig zu sagen.
Schade. Alex, vielen Dank. Tschüss. Der Alex ist auch schon wieder total zerknirscht. Die macht die Leute immer so fertig. Das geht's überhaupt nicht. Also die gehen immer nach Hause und sind dann so...
Die sind auch schon ganz traurig.
Ja, so fertig. Naja, kommen wir mal zu Milos. Hallo Milos.
Hallo.
Hi.
Ich entwickle mit ein paar Leuten zusammen eine Xbox Linux-Version. Und bei der Gelegenheit haben wir uns das Sicherheitssystem von der Xbox genau angeschaut. Und da haben wir sehr früh ziemliche Probleme gehabt, überhaupt irgendwas drauf zum Laufen zu bringen. Und was wir inzwischen sehen, also dass die Xbox scheint zwar ein Testballon von Microsoft zu sein, um ihr TCPA zu testen, erstmal von Akzeptanz her. Da scheint sich erstmal niemand darüber beschwert zu haben. Und zweite, was wir gesehen haben, es ermöglicht, dass praktisch andere Betriebssysteme verboten werden. Also was wir langsam befürchten, dass sich das erstmal durchsetzen könnte und ein PC einfach keinen Stempel mehr bekommt, okay, Design for Windows, und jeder Hersteller letztendlich eine Sperre einbaut, in der nicht zugelassene Betriebssysteme einfach nicht ausgeführt werden können. Und dieser Schutz ist halt nicht einfach dadurch zu überlisten, dass man eine andere Floppy oder sowas einsteckt, sondern das greift halt direkt im Chipsatz drin. Und es verhindert praktisch schon einfach, selbst wenn man das BIOS flashen könnte, selbst mit einem externen Gerät, dass man überhaupt irgendwas anderes ausführt. Und das, glaube ich, wird ein echtes Problem werden in Zukunft.
Das ist bei der PlayStation im Übrigen ähnlich. Ja, da gibt es ein Linux von Sony und da kann man nur genau dieses Linux einsetzen. Da gibt es also nicht irgendwie, ich compile mir mal meinen Kernel selbst, sondern gibt es genau diesen Kernel und genau der läuft dann. Und das klingt zwar wie Linux hier toll, Open Source, freie Software, aber weit gefehlt. Also Microsoft ist zwar vorne an der Front dabei, aber sie sind nicht die einzigen.
Nur hier ist Sony, hat es ja relativ clever gemacht. Die haben ja nicht wie Microsoft angefangen, einen Browser zu entwickeln für ihren ganzen Online-Schisselmisseldienst, sondern die haben das Ding eben halt deswegen freigegeben, weil sie erwarten, dass die Open Source Community diese ganzen Grundarbeit macht und die ganzen Bugs rausarbeitet, und dann setzen die sich halt auf so ein Semi-Open Source System oben drauf und nehmen dann den Browser. Das ist nämlich genau das, was sie vorhaben. Das haben die sogar gesagt.
Na, ist doch auch nachvollziehbar.
Ja, frech.
Kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, was sie da so für Sicherheitsmaßnahmen in der Xbox verwendet haben, um an Leute daran zu hindern, andere Kernel darauf zu booten?
Also das Dumme daran ist, dass es nicht mehr wirklich teuer. Also die erste Hürde ist die, praktisch im Chipsatz wird praktisch an den Anfang des BIOS, praktisch oder an die Stelle, an der der Prozessor einspringen würde, werden 512 Bytes Code eingeblendet. Und dieser überprüft praktisch, ob das BIOS die richtige Prüfsumme hat und ob es signiert ist, und erst dann führt das BIOS aus. Das entpackt sich wiederum, prüft sich selbst und so weiter. Und irgendwo kommt die Stelle, wo von der Festplatte dann dieses Dashboard nachgeladen wird, das wiederum ist auch signiert. Und es wird praktisch nichts, also es ist wirklich eine geschlossene Kette. Wir haben wirklich halt einfach nur Dudel zu verdanken, dass es einfach läuft. Also wir haben jetzt nicht irgendwie eine super tolle Lücke gefunden, die man schwer schließen könnte, sondern also es ist scheinbar ein Hintertürchen des Grafikkartenherstellers, das uns ermöglicht, überhaupt irgendwas auszuführen. Und so wie es aussieht, ist es halt nicht wirklich teuer. Also 512 Byte Maskenraum irgendwo in den Chipsatz reinzumachen, ist halt nicht wirklich Raketentechnik.
Ja, ist wirklich trivial.
Na, man könnte, also was ich ja besonders cool dabei fand, ist, dass ja an der Stelle schon auch in dem ROM, also in dem eigentlichen BIOS, Daten stehen. Also dass es schon so eine Art Verwirrungsaktion war. Dass nämlich der eigentliche Angreifer guckt sich halt natürlich das BIOS an, findet da Code, und selbst wenn er den ändert, wird er halt nicht ausgeführt. Also die haben schon, das ist schon ganz lustig.
Das auch entdeckt. Und naja, also man kann jetzt sagen, okay, also so wie es jetzt ist, ist es noch nicht wirklich wild, weil also wird jetzt zum Beispiel halt keine Public Key Signatur überprüft, sondern es ist ein relativ simpler Prüfungsalgorithmus, weil der halt auf 512 Byte beschränkt ist. Aber das Problem ist, es ist halt wirklich sicher machbar. Also man macht da dieses ROM halt ein bisschen größer, aber es ist halt wirklich möglich. Und bis jetzt hat sich auch niemand wirklich darum beschwert, dass er halt letztendlich auf eine leicht abgewandelte PC-Architektur halt nichts anderes drauf laufen lassen kann eigentlich als naja, das, was Microsoft gibt. Und Microsoft scheint sich auch rechtlich ziemlich gut durchzuboxen und hat auch ein paar große Modchip-Hersteller einfach platt gemacht. Also die haben das schon richtig gut in der Hand und ich denke mal, die sammeln jetzt halt Erfahrungen und bis jetzt scheint es anzukommen einfach. Mhm. Und wenn dann der PC dann halt, sag ich mal, 200 Euro billiger sein wird, das wird einfach kommen.
Und was für Auswirkungen hat es so auf die Szene? Also denkst du, dass...
Also wir haben da ein ganz großes Problem. Also das macht uns richtig mächtig Sorgen. Also wenn man sich jetzt so anguckt, ja, wer knackt praktisch Xbox, in Anführungszeichen, dann sieht man, okay, also hauptsächlich Europäer und sagt man dann von mir aus, Amerikaner sind doof. Aber es stimmt halt einfach nicht. Also wir haben halt einige Amerikaner, die haben halt einen halben Schiss praktisch dann mit offenen Namen aufgetreten, die arbeiten damit. Aber denen ist ganz klar, dass wir halt dafür verknackt werden können.
Wegen DMCA.
Genau. Hm. Und halt in Europa.
Wegen was?
Immer das Gleiche. Jetzt im Dezember wird ja diese EU-DMCA durchgesetzt. Und dann wissen wir auch nicht, was weitergeht. Also irgendwie die einzigen Leute, die irgendwie... Also naja, es ist für die Leute ein echtes Problem, jetzt dran weiterzuarbeiten, weil sie langsam Muffensausen bekommen einfach.
DMCA für diejenigen,
die... Digital Copyright Millennium Act, das ist ein Gesetz aus dem Jahr 1998 in den USA, wo drin steht, dass man Kopierschutzmaßnahmen nicht umgehen darf, selbst wenn die selbst nicht rechtens waren. Also wenn sozusagen man eine kopiergeschützte CD kauft und eigentlich das Recht hat, sie zu kopieren, dann darf man den Kopierschutz nicht umgehen. Das heißt letztendlich, es ist dem Gesetzgeber nicht gelungen, die Erlaubnis für das Kopieren selbst wegzunehmen. Das haben sie auch mehrfach versucht. Und so haben sie das halt durch die Hintertür über diese technische, ich will nicht sagen Blendaktion, haben sie das halt implementiert.
Prickelnd.
Ganz toll. Und Europa, wie gesagt, arbeitet auch daran.
Ja, und also wenn ich das richtig verstanden habe, wird jetzt praktisch Mitte Dezember, muss die Regelung in Deutschland auch umgesetzt werden. Also vor zwei Jahren ist es ungefähr durchgelaufen, die zwei Jahre sind jetzt fast rum und jetzt im Dezember, irgendwie Mitte Dezember, müsste es in Deutschland eigentlich auch gültig werden.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es war erstmal nur eine Empfehlung und noch keine...
Also soweit ich es gelesen habe, steht drin, also innerhalb von zwei Jahren muss es durchgesetzt sein und das läuft jetzt Mitte Dezember ab und also die Formulierung da drin kann man schon ein bisschen spanisch vor. Letztendlich steht da leicht, ja, so mal euphemistisch beschrieben, Ausgleiche drin. Also sobald ich praktisch irgendwelche Hardware, mehr oder weniger umgehe, die oder halt SEC entfremde, die nicht vom Hersteller vorgesehen ist, kann ich da auch Probleme kriegen. Gut, man muss es natürlich da halt auf den Prozess ankommen lassen, aber genau da verlieren wir halt unsere Leute. Weil manche Leute haben halt überall ihr Hobby, da halt nicht unbedingt erwarten, dass ich jetzt durch irgendeinen Musterprozess durchzuboxen.
Ja. Ist ja auch durchaus nachvollziehbar. Gut, das ist auch eine Sache, da können wir jetzt im Nachhinein nicht mehr so viel machen, aber wenn wir es schaffen, ein genügend großes Movement hier zu erzeugen, Leute, die ihre EU-Abgeordneten in den Hintern treten, dann ist es schon durchaus möglich, ein Gesetz auch wieder rauszuschmeißen. Also, es muss nur gemacht werden, ich sag das jetzt. Ich
muss es ja auch erstmal vor Gericht einfach...
Ja, das kann natürlich auch passieren. Es ist ja die beste Variante, dass ein Gericht kommt und sagt, irgendwie das ganze Gesetz ist nicht verfassungsgemäß oder bla. Nur das Problem ist, historisch, wenn sowas passiert, eben, dass die halt ein anderes Gesetz bringen, was im Grunde das Gleiche sagt, ein bisschen anders formuliert. Das wird dann irgendwie durch die Hintertür gemacht. Das ist in Europa glücklicherweise nicht so krass wie in Amerika. Da kommt es durchaus vor, dass in einem Gesetz zur, was weiß ich, Postzustellungsverordnung, da wird dann irgendwie nebenbei erwähnt, dass sie eben, was weiß ich, ganz andere Gesetze über das eben sowas wie DMCA, ist schon durchaus passiert, dass dann auf dem Gesetz drauf stand, wir regeln hier, was weiß ich, den Tiefgang von maritimen Gefährten und dann innen drin stand irgendwas wie Kopierschutz umgehen verboten.
Das heißt dann im dortigen Sprachgebrauch Omnibus.
Also was auf jeden Fall, denke ich mal, ein echtes Problem sein werden wird, also wenn man auf zukünftig Hardware Linux laufen haben will, dann wird man wahrscheinlich sich von vielen Komponenten einfach verabschieden müssen. Also so zum Beispiel eine Soundkarte wird man halt dann nicht ohne Weiteres ansprechen können, weil man halt praktisch Closed Source es halt unter Umständen gar nicht hinbekommt, diese Funktion im Kernel zu implementieren beispielsweise. Also es kann schon ein echtes Problem werden, dass halt Linux zumindest mal nur stark eingeschränkt nutzbar sein wird auf einem TCPA-Computer.
Ja.
Milos, da können wir leider nur mitseufzen. Und hoffen, dass ihr möglichst lange weitermacht und immer noch Leute aktivieren könnt, die sich eigentlich schon gar nicht mehr trauen. Vielen Dank, dass du angerufen hast.
Okay, danke.
Tschüss. Tschüss. Ja, das war schon wieder mit dem Chaos Radio, mit dem Blumen auf Fritz. Wir haben es nämlich kurz vor eins und hoffen, wir haben so ein bisschen die Augen geöffnet. Also mich hat es schon mal wieder so aus dem Halbschlaf gerissen. Auf jeden Fall, muss ich ganz ehrlich zugeben. Danke Felix, danke Frank und danke mir. Ja. Jetzt gibt's den Night Flight mit
Martin Petersdorf. Und ich denke mal, es gibt bestimmt noch Kommentierungsbedarf und Nachlesebedarf und ähnliches, Informationen, etwaige Lieder und Zusammenfassungsansätze wird es geben unter http://chaosradio.ccc.de. Und ihr könnt eine Mail schicken, wenn ihr euch für diese Sendung interessiert, an 78 als Zahl geschrieben, also 78@chaosradio.ccc.de. Und damit verabschieden sich der Felix.
Jo, tschüss.
Der Frank.
Tschüss.
Und der Max. Viel Spaß beim Night Flight. Tschüss.
Fritz. Nightflight.
Without you, oh, can't you see?